sure, I should be using a can opener instead of a screwdriver to open this can of tomato juice. I mean, a can opener is the appropriate tool for the job. Well, I'm one of those people that feel Unix is the wrong tool in the wrong place in the microcomputer world. Yeah, I know, I've heard all the arguments. Unix is so easy to move to new computers. Unix programs are so easy to move from computer to computer. Well, I'm sorry, but I think that's just so much bunkum. Look, let's face a few facts. Unix was developed by a bunch of brilliant programmers at Bell Laboratories. They wanted a great mini-computer environment to develop software in, and that's what they created. And that's what Unix is today, a great place to do mini-computer software. What Unix is not is what AT&T and a lot of other companies are trying to make it into, the ultimate microcomputer operating system. I don't know enough to say whether it's easy to move Unix from machine to machine, but I do know that applications written for Unix on one machine don't always work on another. There are incompatible Unix dialects galore. Unix is a user-hostile operating system, dramatically short on software. That's my opinion.
Ihr hört CAE Technik, Kultur, Gesellschaft. Mein Name ist Tim Pritlaff und ich begrüße alle hier zur 209. Ausgabe unseres kleinen Gesprächsformats. Und wer hier schon etwas länger zuhört oder vor allem auch schon ganz am Anfang mal reingelauscht hat, der wird wissen, dass wir ja schon immer eine ganze Menge sehr technische Themen behandelt haben, auch wenn sich das ganze Spektrum schon ein bisschen breiter aufgefächert hat und das er auch sollte. Nichtsdestotrotz kehre ich jetzt mal wieder so ein bisschen an den Anfang zurück und nehme so ein Thema auf, was eigentlich schon immer hätte mal ein Thema sein können, nämlich Linux. Um genauer zu sein, wollen wir uns mal anschauen, das Linux-System. Weil reden kann man da über eine ganze Menge und man kann ganz tief in irgendwelche Kernel-Fragen eintauchen. Das soll jetzt nicht so ganz das Thema sein, sondern wie lebt dieses System, wie funktioniert dieses System, was macht es aus? Ja, und dazu begrüße ich Lennart Pöttering. Hallo.
Hallo.
Lennart, du bist Hacker, oder?
So kann man das ausdrücken, ja.
Und irgendwie auch schon immer.
Oh ja, schon seitdem ich sehr jung war, ja. Aber also nicht Hacker mehr in dem Sinn, dass ich wirklich Dinge hacken würde. Eigentlich mehr alleine, dass ich Software entwickle.
Und das habe ich trenne das eine von dem anderen nicht. So, das ist ja so ein populärer Blick, dass so Hacken jetzt immer nur irgendwas mit, was weiß ich, Intrusion oder Security zu tun hat. Aber
obwohl, das ist eine Lüge. Ich habe sogar mal mehr gemacht als nur entwickelt irgendwie.
Aha.
Ja, ich habe mal einen Hack gemacht, der in der Presse sogar aufgetaucht ist. Aber
was war das?
Ich weiß nicht, ob ich darüber reden will. Die Polizei war aktiv in der Sache. Aber ich nehme an, das ist inzwischen sowieso verjährt.
Ja.
Aber in Hamburg gab es so U-Bahn, die Displays und solche Werbedisplays. Und wir haben die mal manipuliert, weil es so einfach war. Und das war eigentlich sehr hübsch.
Ach, wie kam man da ran?
Naja, das war halt... war vor langen, langen Jahren und da war das alles offen. Es war eigentlich, man ist einfach reinspaziert.
Du meinst so WLAN oder Türen?
WLAN. Ah. Nee. Also, wir haben schon alles digital gemacht, aber war ganz lustig.
Okay. Tja, wenn die Türen offen stehen, dann geht natürlich auch einer rein. So ist es.
Ganz genau. Also, es war schwierig, das nicht zu tun.
Ja, aber ich habe so eigentlich schon immer den Blick gehabt, so Hacken ist halt eher so eine Grundeinstellung, wie man so an das Leben herangeht und natürlich auch an die Technologie im Besonderen. Und ich denke, das drückt sich auch, sagen wir mal, eher in so einer gewissen Respektlosigkeit aus, mit der man sich selbst an Sachen heranführt. Da nickst du schon.
Ja, ich glaube, Respektlosigkeit ist was Großartiges. Also insbesondere auch, wenn man Software entwickelt, irgendwie die besten Hacker sind immer die, die keinen Respekt haben vor dem, was irgendwie vorher war und die sich keine Mühe geben, irgendwie den Leuten zu gefallen oder sowas, sondern einfach machen, was sie für richtig halten.
Mhm.
Das ist, also irgendwie, man muss schon so einen Charakter haben, dass man respektlos ist, wenn man erfolgreich sein will. Insbesondere in der freien Software, weil die Leute alle halt irgendwie ihre Egos haben und irgendwie manchmal sauer reagieren können, wenn man ihnen auf die Füße tritt, aber das, glaube ich, ist unbedingt notwendig.
Aber du meinst jetzt nicht respektlos vor den Menschen, sondern respektlos sozusagen vor dem technischen Status quo?
Ich glaube, sagen wir mal, auch respektlos vor Menschen, die irgendwie zu stolz auf Dinge sind, die sie lieber nicht stolz sein sollten. Also keine Ahnung, also wenn mir zum Beispiel sagt jemand, dass System D großer Mist ist, dann habe ich damit überhaupt kein Problem. Das finde ich irgendwie sympathisch, dass jemand mir das direkt sagt. Und ich glaube, das ist irgendwie diese Rangehensweise. Also zum Beispiel, was weiß ich, so falscher Respekt gegenüber Leuten, wie die halt irgendwie schon lange die Community geführt haben oder sowas, halte ich für eine ganz gefährliche Sache, weil das heißt ja nur, dass die Leute nicht hinterfragen, was die Leute tun. Aber man sollte immer alles hinterfragen, wenn es um technische Dinge geht, weil letztendlich kommt es darauf an, dass irgendwie, man sollte sich nicht von irgendwie so persönlichem Respekt leiten lassen, technische Dinge nicht zu hinterfragen. Das halte ich für ganz wichtig. Das meine ich. Also auch auf mich selbst bezogen.
Du bist ja gar nicht in Deutschland geboren worden. Du bist ja.
Ja, ich bin in Guatemala geboren, vor langen, langen Jahren.
Mhm. Aber da warst du nicht so lange.
Da war ich, bis ich eins war. Aufgewachsen bin ich aber in Brasilien. Aber da bin ich jetzt auch schon lange nicht mehr.
Aufgewachsen heißt bis zu welchem Alter?
Bis ich 12 war oder sowas.
Okay.
Und dann bin ich nach Deutschland. Aber auch nicht nach Berlin, sondern nach Hamburg.
Mhm.
Und dann bin ich vor jetzt 8 Jahren bin ich nach Berlin.
Mit 12 von, was war das, Rio?
Von Rio, genau, nach Hamburg.
Das ist schon...
Ein bisschen Wechsel, ja.
Das ist schon... Was war das einfach?
Weiß ich nicht. Also es ist ja, ich bin ja nun doch sehr deutsch, glaube ich. Leider, weiß nicht. insofern, nein, es war nicht weiter schwierig. Aber Brasilien ist großartig. Also irgendwie, ich gehe auch immer gerne wieder zurück nach Brasilien, weil das Wetter viel besser ist. Und das Rindfleisch viel besser ist.
Und Brasilien hat eigentlich auch eine relativ starke Open-Source-Szene, oder? Täuscht das?
Ja, ich war dieses Jahr sogar auf der Fizzle in Brasilien, in Südbrasilien.
Mhm.
Und die sind ganz gut dabei. Also das ist wirklich ganz positiv zu sehen. Und die nehmen das auch teilweise noch ganz anders wahr, als das in sagen wir mal, Europa und USA der Fall ist, weil für die ist das auch immer sowas wie Selbstermächtigung, sagen wir mal so. Also so eine Art von irgendwie halt irgendwie die Software, die ermöglicht denen halt viel mehr, als uns das irgendwie bewusst ist, an allem teilzuhaben, was irgendwie Hightech ist. Also irgendwie, hier kann sich sowieso jeder alles kaufen, was er will, und kann ein Buch lesen und alles, gar kein Problem. Aber irgendwie freie Software hat doch den großen Vorteil, dass irgendwie jeder wirklich das einfach reingucken kann und ohne Probleme halt auf denselben Stand kommen kann, wenn er irgendwie geistigen Fähigkeiten dazu hat, aber das reicht dann schon aus, wie irgendwie alle anderen auf der Welt. Und das ist, das merkt man da auch irgendwie, dass es eine Ermächtigungssache ist. Die haben überall in Brasilien zum Beispiel diese IT-Zentren aufgebaut, wo irgendwie selbst Kinder aus der Favelas an Computer angeführt werden. Es sind natürlich nicht alles Hacker, die da entstehen, aber
ja.
Es ist schon irgendwie ganz positiv zu sehen, dass es irgendwie
Aber es ist Teil der Kultur.
Naja, es ist immer noch irgendwie verschwindend gering, glaube ich. Aber es ist schon irgendwie, die Regierung fördert es extrem. Irgendwie auf der Konferenz da unten in Südbrasilien, da war auch immer irgendwie hier Lula, als er noch Präsident war, ist auch immer vorbeigekommen. Mhm. Das ist schon irgendwie eine ganz andere Sache. Ich möchte mal sehen, wo hier auf irgendeiner Linux-Konferenz die Bundeskanzlerin vorbeikommen würde. Das passiert nicht. Also,
das stimmt. Andererseits ist natürlich auch Deutschland innerhalb von Europa auch eine ziemliche Hochburg. Speziell für Linux, so Open Source im Allgemeinen.
Definitiv, in absoluten Zahlen bestimmt, in relativen aber nicht. Also da ist irgendwie Finnland ja immer schon irgendwie absolut dominierend.
Hm, stimmt.
Insofern, ja, die Amerikaner stehen relativ auch nicht so gut da. Also,
hast du da eine Erklärung dafür, warum das so ist?
Die Dunkelheit in Finnland, glaube ich, die Hälfte des Jahres ist dunkel. Was soll man anderes machen als Computerei?
Ja, gut, ich meine, da könnte man dann auch mit Schweden und Norwegen kommen.
Aber ich fand das immer interessant, irgendwie, wenn man so auf Konferenzen geht, sich anzugucken, was für Leute da überhaupt auftauchen. Weil es ist auf den verschiedenen Konferenzen auf der Welt halt ganz verschiedene Leute. Und man kann schon feststellen, dass irgendwie so irgendwie weiße Männer, die irgendwie schon in der zweiten Generation reich sind oder sowas ähnliches, definitiv dominierend sind in der Open-Source-Welt. Und das hat dann irgendwie Auswüchse in alles, also dieses Benehmen der Leute in der Community resultiert daraus, dass sie halt irgendwie doch meistens relativ privilegiert sind. Aber wenn man irgendwie mal über den Tellerrand guckt und außerhalb von Europa und USA, dann stellt man halt fest, dass da ist es ganz anders. Das sind Leute, die irgendwie sich mit der freien Software in der ersten, also irgendwie die sind selbst das, die erste Level, die der reich war oder sowas, die sich überhaupt damit auseinandersetzen konnten. Und das ist was ganz anderes. Also wenn ich mich in meiner Freizeit als Kind mit Open Source auseinandergesetzt hatte oder als Jugendlicher, dann war das nicht weiter schwierig, weil ich hatte viel Freizeit und meine Eltern haben mir einen Computer gekauft und ich musste dann nichts irgendwie selbst wirklich außer mein Gehirn nichts weiter mitbringen, außer alles andere wurde mir in die Wiege gelegt. Mhm. Und es ist irgendwie wenn man bei den anderen Konferenzen schaut, doch was ganz anderes, weil das ist für die Leute eben dann irgendwie was, wo sie sich das erkämpft haben. Und dann haben sie erstmal irgendwie der Job in der Software, der ist primär erstmal was, um Geld zu kriegen. Und sekundär ist dann freie Software ganz toll. Während irgendwie Prioritäten ja alle ganz anders sind für viele von den freien Software-Leuten in Europa und in Amerika, weil es ist halt nicht so direkt wichtig, irgendwie Geld zu verdienen. Und es ist viel wichtiger, irgendwie für viele von uns einfach freie Software zu machen. Und alles andere steht denen hinter an. Also nicht, dass alle jetzt so wären, aber es ist schon irgendwie eine andere Prioritäten sind da möglich, die irgendwie bei anderen Gegenden nicht so möglich sind.
Mhm. Wann bist du jetzt selber auf die Computer gekommen?
Och, ich hatte irgendwie, wir haben irgendwie, als ich Kind war, irgendwie, als ich 14 war oder sowas, haben wir von meinem Onkel einen alten Euro-PC, so einen Schneider 8088 mit DOS 3.3 und also Windows 1.0.
Auch erst hier in Deutschland sozusagen.
Ja.
Vorher gab es noch nichts.
Hm. Also ich hatte mal in Brasilien einen gesehen, aber weil Nachbarskinder hatten einen Computer, das war's. Ich habe ihn gesehen. Mehr habe ich nicht. Also ich bin ziemlich spät, glaube ich, eigentlich also viele von meinen Mitschülern damals hatten schon einen Rechner, während ich noch keinen hatte. Aber ja, ich fand ihn sehr spannend. Muss ich zugeben. So einen tollen Euro-PC 8088. Mit Basic. Also ich bin voll der tolle Basic-Programmierer noch von damals. GW Basic.
Ja. Naja, irgendwas muss ja als Einstieg herhalten.
Ja. Also allerdings glaube ich schon, dass Basic so ein bisschen den Stil verdirbt, aber irgendwie hat es mir, glaube ich, nicht geschadet, weiß ich nicht.
Naja, ich meine, man muss ja auch erstmal was kennenlernen, damit man weiß, wie es. Dass sozusagen auch Arbeit notwendig ist, irgendwas zu verbessern.
Auf jeden Fall.
Und dann?
Naja, ich habe da halt immer so weitergemacht. Dann habe ich auch noch Windows mitgemacht und alles, Windows 95 und sowas.
Yeah.
Hat mir ein Mitschüler mal erzählt dann von diesem Linux, das sei alles frei, das konnte ich überhaupt nicht glauben, also dass man das einfach so kriegen konnte, ohne was zu bezahlen.
In welchem Jahr war das jetzt eigentlich?
Das müsste jetzt 95 auch so sein oder so.
Windows 95 ist 95.
Genau, logisch. Es müsste um dieselbe Zeit gewesen sein.
Ja, okay.
Ich habe bis 98 noch Windows benutzt, bis Windows 98 kam irgendwie noch. Das war mein letztes Windows. Damals, und das war Slackware, was mir mein Mitschüler damals empfohlen hatte, ich soll das doch mal ausprobieren, und dann habe ich dann mit diesen blödsinnigen Disketten dann da Slackware installiert. Ich habe nichts verstanden, ich fand es einfach nur total bescheuert.
Wieso Slackware war so eine der ersten Linux-Distributionen, die so eine gewisse Popularität erhalten
haben. Ist schlimm, also im Nachhinein ist es ganz schön crazy, aber dann habe ich damit rumgespielt und ich habe nichts verstanden. Ich habe nicht verstanden, was soll das? Also warum machen sich die Leute die Mühe damit mit Kommandozeilen rumarbeiten, wenn es auch mit Windows 95 oder sowas oder 98 oder was auch immer grafisch ging, habe ich überhaupt nicht kapiert. Dann habe ich es irgendwie ganz schnell wieder gelöscht, so nach einem Monat oder sowas, und festgestellt, okay, Linux ist nichts für mich. Und es ist dann aber nicht so geblieben. Irgendwann habe ich dann mit einem anderen Mitschüler mir zusammen Red Hat 5.0 gekauft. Und dann, das war dann auf CD schon, das war schon alles ein bisschen weiter, und dann habe ich es installiert und ja, seitdem war Linux eigentlich immer auf meinem Rechner da. Da habe ich dann auch erstmal was verstanden. Da gab es ein Handbuch dazu und es gab was Grafisches, irgendwie FVVM damals, schreckliches Ding, aber hat funktioniert.
Der Window Manager.
Mhm. Und und dann hat man irgendwie immer mehr verstanden und dann hat es eigentlich mehr losgelassen. Und dann irgendwie seit Windows 98 oder sowas ähnliches, also, habe ich kein Windows mehr angerührt.
Das heißt, was dich eigentlich gereizt hat, war der Zugriff, den man auf einmal hatte?
Ja, das war irgendwie definitiv, hat man gemerkt, irgendwie, das war nicht irgendwie diese Black Box, die man akzeptieren musste, sondern man konnte die Quellen runterladen. Am Anfang konnte ich keinen sehen. Ich habe das alles nicht verstanden, was ich da überhaupt getan habe. Man konnte es alles halt selbst bauen. Und man hat dann irgendwie Stück für Stück sich das alles so erarbeitet und rausgekriegt, wie das alles funktioniert, wie C-Programmieren wirklich funktioniert und wie Make und dieser ganze Kram funktioniert. Der ist ja auch manchmal wahnsinnig komplex und unsinnigerweise komplex, also viel komplexer, als es notwendig ist irgendwie. Wenn man sich damals sowas mit Autoconf und Automake auseinandergesetzt hat, dann hat man nur irgendwie, also ehrlich gesagt,
vergeudet, ja.
Ja, ehrlich gesagt, heutzutage, wenn man sich das anguckt, kann man auch nur noch mit Augen rollen, dass wir das immer noch benutzen und ist immer noch auch noch das Beste. Es ist ganz schön traurig. Aber es ist schon ganz schön schlimm.
Aber ja, Unix ist wirklich gelebte Computer-History. Das ist wahr.
Und irgendjemand sollte das mal korrigieren, dass die Leute nicht mehr Autoconf und Automake benutzen, weil es ist schon schlimm.
Ich weiß noch die Zeit, da gab es kein Autoconf und kein Automake. Ich sag dir, was da erforderlich war, das war noch viel schlimmer.
Ja, es gibt vielen schlimmen Krams damals. Aber also, ja, wir benutzen ja irgendwie in System.d benutzen wir auch Autoconf und Automake und schlicht und einfach, weil es das Einzige ist, was alles kann und irgendwie, weil es funktioniert. Aber man wundert sich schon trotzdem, warum Leute sich das antun. Weil das muss man sich schon mal vorstellen, das Autoconf und Automake, da wird eine Programmiersprache durch eine andere Programmiersprache generiert, die dann eine dritte Programmiersprache generiert. Also das ist irgendwie Perl-Code, der ein Shell-Skript generiert, der anschließend irgendwann mal eine Make-Datei generiert. Und wer denkt sich so einen Unsinn aus, wie irgendwie diese ganzen... Nee, das ist sogar noch kompliziert. Das ist ein Perl-Skript, was ein M4-Skript generiert, was ein Shell-Skript generiert, was ein Make-File generiert. Und ein Make-File ist auch irgendwie nur ein Skript, weil es Turing-Computer
ist. Was dann wiederum andere Programme generiert.
Genau, stimmt. Ja, es geht sogar noch eine Stufe weiter. Aber wer überlegt sich sowas? Und wir halten das auch noch für normal unter Unix. Also das ist schon ein bisschen traurig.
Ja, ich glaube, die Wahrheit ist, das hat sich keiner überlegt, sondern das hat sich halt einfach so entwickelt. So. Ja.
Ja, irgendjemand muss das mal aufräumen, aber ich bin das nicht. Aber es geht ja eigentlich nicht so.
Ja. Ja, das Aufräumen, das ist dann so ein bisschen dein Thema
ein bisschen
gewesen, habe ich so den Eindruck gehabt. Du hast ja, ich weiß nicht, wann fing das so an? Du hast dann irgendwann angefangen, auch komplette Projekte unter Linux zu starten.
Ja, irgendwie, es gab da immer so ein paar Dinge, die mich interessiert haben damals. Irgendwie das erste war, im ESD war so ein Soundserver, der kam von Enlightenment und den wurde von GNOME benutzt und der hat Audio gemixt. Und dann dachte ich, wow, okay, ja, da kann ich aber was besser, dachte ich so irgendwie. Und dann dachte ich, das schreibe ich doch mal über ein Wochenende. Und dann habe ich das über ein Wochenende geschrieben und dann war es scheiße. Und dann, wie die Dinge halt so gehen, war es dann mehr als ein Wochenende. Und das war dann irgendwann Pulse Audio. Und das war ganz schön viel Arbeit. Und es ist ja auch immer noch sehr erfolgreich, aber heutzutage arbeite ich nicht mehr selber dran.
Was aber, macht Pulse Audio insgesamt?
Pulse Audio ist so ein Consumer Audio Stack. Also der kümmert sich halt irgendwie, das erste Level ist irgendwie, dass er irgendwie nur Audio mixt. Aber tatsächlich macht er, ist mehr so ein Application Server, mit dem man lauter verschiedene Dinge machen kann. Also ich habe vorhin hier noch offline mit dir auch besprochen, irgendwie wie man Soundkarten zusammenfassen kann, dass du mehrere Soundkarten hast und die synchron nur noch eine sind und solche Dinge kann das halt machen und es kann Filter applizieren, irgendwie so Echo Cancellation und sowas kann das alles machen und es hat den ganzen Hotplug-Kram drin, hat den ganzen Bluetooth-Kram drin, dass man Bluetooth-Audio machen kann und sowas. Und das heißt, es ist irgendwie, es kann irgendwie so Streams live irgendwie während sie gehen von einem Device aufs nächste schieben, es kann Lautstärke anpassen, wenn die Hardware das nicht kann oder wenn die Hardware nur eine ungenaue Lautstärke Anpassung hat, kannst du in Software noch mehr machen, kann irgendwie alle möglichen Effekte haben, kannst du reinladen hier sind so ein Filterkram, dass du irgendwie bessere oder Höhen, Ton kannst du wegmachen kannst. Ist alles insgesamt relativ kompliziert. Aber es war sehr spannend damals irgendwie. Aber der Fokus ist ganz klar immer dabei gewesen auf Consumer-Kram. Also das heißt, dass man damit hätte man nie Audio-Hardware gebaut. Das war nie der Fokus und es war explizit auch dagegen designt, weil das, woran Pulse Audio, was es richtig gut konnte oder auch immer noch kann, ist so eine Logik, dass man immer die Latenz angepasst hat an dem, was die Programme gerade benötigen. Weil es gibt halt immer diesen Deal, irgendwie wenn du so Telefonie machen willst oder wenn du Audioproduktion machen willst, brauchst du eine relativ niedrige Latenz. Wenn du irgendwie eine Musik abspielst, reicht eine sehr hohe Latenz. Aber immer der Energieverbrauch, der ist immer im Gegensatz zu der Latenz. Also das heißt, wenn du eine lange Latenz hast, ist der Energieverbrauch niedrig, weil die Maschine nur relativ selten aufwachen muss, um neue Daten an die Soundkarte zu liefern.
Selten genau. Aufwachen.
Genau, wenn du aber wenn du niedrige Latenzen haben willst, dann musst du ununterbrochen aufwachen, um immer diesen kurzen Buffer immer wieder vollzufüllen. Und bei Audio-Hardware, also bei Pro-Audio ist es komplett irrelevant, da interessierst du dich nicht für Energiesparen. Hast du ganz andere Probleme.
Ja, Hauptsache niedrige Latenz, Hauptsache genau. Gute Performance.
Genau, aber für alles andere, für so Consumer-Hardware, wenn du irgendwie ein Handy baust oder sowas ähnliches oder irgendwas anderes, kommt es immer darauf an, dass du häufig aufwachst und irgendwie was ein paar Säule, die ihre Komplexität war und auch immer noch ist, dass wir halt da drin dynamisch die Latenz anpassen können. Das heißt, je nachdem, was gerade irgendwie die kürzeste Latenz, die irgendein Programm requested hat, ist die gilt und dann passen alle immer dynamisch ihre Blockgrößen an. Das ist, was Pause Audio macht. Und noch viel mehr.
Audio ist ja eigentlich so wirklich eine der widerlichsten Sachen, die man auf dem Computer überhaupt implementieren kann, weil
ich fand es total spannend.
Nee, widerlich nicht im Sinne von, dass es keine Herausforderung hat, sondern es hat einfach extrem hohe Herausforderungen, weil wenn halt es irgendwo reißt, knackt's.
Ja.
Und dann ist es sozusagen sofort unangenehm. Ja, so ein Ruckler im Bild, das nimmt man mal so mit, wenn es kurz mal flackert, da fängt nicht jeder an zu schreien. Aber Audio darf halt nie knacken. Ich rede hier aus Erfahrung. Also.
Ja, aber ich fand auch viel davon ist irgendwie ist übertrieben. Also zum Beispiel in Pulse Audio habe ich ganz viel Zeit darin investiert, irgendwie so lock-free Synchronisierung einzubauen. Also lock-free ist so, es ist halt, dass man eben keine Locks nimmt, irgendwie so ganz Low-Level-Kram der Art der Programmierung. Und so im Nachhinein irgendwie, ich habe das gemacht, weil alle das gemacht haben, die Audio gemacht haben und alle ganz stolz drauf waren, Jack zum Beispiel und sowas. Aber im Nachhinein sage ich irgendwie, was soll der Unfug? Das ist überhaupt nicht notwendig. Die Prozessoren sind so schnell und solange deine Logs, die du nimmst, nur kurz genommen werden, das ist alles gar kein Problem. Was hinterher zu dem Ergebnis geführt hat, der Unsinn davon ist, dass sowieso die Treiber dann sowieso 1000 Logs nehmen und wenn dein Pulse Audio, was über den Treibern liegt, irgendwie so sorgfältig ist, ist das piep egal, wenn der Treiber hinter sowieso die Logs nimmt. Aber irgendwie jemand hat mir neulich erzählt, dass irgendwie die neue Version von ADA, also diese Aufnahmesoftware für Linux,
Ardour.
Dass die inzwischen sogar Pulse Audio per Default nimmt, weil eigentlich reicht Pulse Audio sogar für den Pro-Audio-Kram. Weil wir halt die Latenz anpassen können. Wir sind natürlich nicht optimiert darauf, dass die Latenz ultra kurz ist, weil das nie in unserem Fokus war, aber anscheinend reicht das aus. Weil ich irgendwie, und das alles, was man da irgendwie, was ich daraus verstanden habe, ist, okay, man kann da wahnsinnig viel machen und man kann sich wahnsinnig viele komplexe Probleme machen, aber sind sie tatsächlich irgendwie alle notwendig? Ich bin gar nicht mal so sicher. Also vieles ist da einfacher, wenn man mal ein bisschen pragmatisch wäre. Oder sieht man zum Beispiel an GStreamer. Also für Leute, die es nicht kennen, GStreamer ist so ein Framework, mit dem man Videos abspielen kann, Musik abspielen kann, mit dem man so Pipelines zusammensetzen kann mit Codecs und so weiter. Was halt kompliziert daran ist, wenn man so Audio und Video abspielt, dann muss das synchron sein. Also das Lip-Synchron ist irgendwie, wenn jemand auf dem Videobildschirm den Mund öffnet, dass dann auch gleichzeitig der Ton dazu kommt. Und deswegen braucht man so eine komplizierte Synchronisierung. Das heißt, man muss immer genau wissen, welcher Frame ist gerade auf dem Bildschirm angekommen und welche Samples muss man dann so und so viel Millisekunden vorher an die Soundkarte gegeben haben, dass auch die Soundkarte gerade an dieser Stelle ist. Mhm. Und das ist extrem komplex. Und die meisten Media-Frameworks, die geben sich wahnsinnig Mühe, das hinzukriegen, indem sie das alle selber schedulen. Also das heißt, die überlegen sich, okay, die Soundkarte ist jetzt so weit, der Bildschirm ist jetzt so weit, dann schedulen wir jetzt mal irgendwie das Nächste, was wir auf den Bildschirm bringen müssen, nach der Soundcard-Clock. Die Leute von GStreamer, die haben das alles gemacht und hatten immer früher so verschiedene Scheduler drin. Das ist diese ganze Komplexität. Aber letztendlich irgendwie in GStreamer 1.0 oder sowas oder 0.8 oder sowas haben die Entwickler gesagt, okay, das ist viel zu kompliziert, das versteht keiner mehr. Wir schmeißen das alles raus und anstatt dass irgendwie GStreamer das selber schedulst, läuft das jetzt einfach als individuelle Threads, jeder Teil, und der Kernel schedult das. Das Kernel hat natürlich nie Ahnung, was jetzt irgendwie gerade auf den Bildschirm gebracht werden muss, welcher von den Threads jetzt zuerst ausgeführt wird, wenn mehrere lauffähig sind, das ist nicht definiert. Also da sucht der Kernel sich irgendwas aus nach irgendwelchen guten Algorithmen, die er sich mal überlegt hat, aber der hat natürlich keine Ahnung, was wirklich irgendwie wichtig ist. Und das funktioniert. Ja, weil irgendwie, man kann sich das alles kompliziert machen. Jetzt kann ich ja selber programmieren, weil man dem Betriebssystem-Kernel nicht traut. Aber effektiv, für fast alle Fälle reicht das komplett aus, irgendwie sich nicht so einen Wust zu machen, sondern einfach Locking zu benutzen, Threading zu benutzen und den Kernel eine ganze Menge zu lösen lassen, weil die haben ähnliche Probleme schon gelöst. Das ist dann natürlich nicht so optimiert, aber die Optimierung ist gar nicht notwendig, meistens. Insofern, ja, muss gar nicht so kompliziert sein, der ganze Audiokram, glaube ich, wie ich mir das damals gemacht habe und wie Leute sich das immer noch machen heutzutage.
Das ist aber ganz interessant, weil ich glaube, das sagt auch eine ganze Menge über diese Dynamiken in der Entwicklung bei Linux oder Open Source Welt allgemein aus. Ich meine, es gibt ja nicht nur ein Audio-Framework oder ein Audio-Video-Framework, sondern es gibt mindestens, keine Ahnung, 3, 4, 5 verschiedene Ansätze, mehr oder weniger erfolgreich, die teilweise dasselbe, teilweise nur etwas Ähnliches auf einer anderen Ebene versucht haben zu lösen. Vollkommen unabhängig voneinander entwickelte Ansätze, um ein Problem zu lösen, wo dann eben man in der Nutzerseite natürlich immer das Problem hat, oh, okay, jetzt habe ich die Software, die setzt auf dieses Subsystem und die Software würde ich auch gerne benutzen, die setzt aber auf dieses Subsystem und die können aber beide nicht gleichzeitig irgendwie so richtig oder zumindest nicht so ohne weiteres, wie man das in dem Moment braucht. Und dann schüttelt man natürlich schnell so mit dem Kopf und denkt sich so, gibt's denn hier irgendwie keine Koordinierung? Auf der anderen Seite ist es aber auch so ein bisschen Survival of the Fittest. Also es hat sozusagen auch den Raum, dass alle Dinge auch mal komplett von A bis Z durchgespielt werden und wenn es dann halt am Ende scheitert, dann hat man es zumindest probiert. Ist da aber was dran?
Ja, und ich glaube aber auch, dass es irgendwie gar nicht so divers ist, wie das tatsächlich erscheint auf den ersten Blick, weil irgendwie wenn man sich anguckt, was Firmen tatsächlich bauen hinterher aus dem ganzen Kram, dann ist es schon so irgendwie, also die meisten Leute würden G-Streamer und M-Player oder sowas für Videoplayer halten und VLC und sowas. Und VLC ist sicherlich der populärste heutzutage, den selbst irgendwie die Windows-Leute alle benutzen. Mhm. Aber Firmen bauen Produkte fast ausschließlich auf G-Streamer, weil G-Streamer ist irgendwie, das kann eben alles und du kannst generische Pipelines damit ausdrücken und es hat halt diesen großen Sprung, dass es irgendwie wirklich generisch ist und ein API ist und ein Framework ist, was versucht, das ganze Problem zu erschlagen. Und im Gegensatz dazu sind M-Player und solche immer alle sehr spezifisch. Die haben eine Playback-Pipeline. Ende der Geschichte. Die kann zwar relativ kompliziert werden, aber es ist immer noch eine Playback-Pipeline. Da gibt es ein paar related Projekte zu M-Player, die noch was anderes machen, aber letztendlich, das hat nicht diesen Anspruch, komplett generisch zu sein. Und das heißt irgendwie, und das ist bei Pulse Audio genau das gleiche gewesen. Es gab natürlich ganz viele andere Frameworks, aber letztendlich alle, die jemals was Professionelles daraus, also ein Produkt daraus gebaut haben, haben Pulse Audio genommen. Also Nokia zum Beispiel, die Telefone. Das ist alles irgendwie inzwischen in der Vergangenheit, weil irgendwie niemand mehr Linux-Telefone baut tatsächlich. Aber alle, die irgendwie so richtig auf die freie Software-Art und Weise irgendwas daraus gebaut haben, die haben Pulse Audio genommen, weil irgendwie dieser ganze Logik mit dem Consumer-Audio, dass du da irgendwie Latenzen anpassen willst, das kann dann tatsächlich keiner. Das heißt, du kannst irgendwie, wenn du von irgendwie 100.000 Metern Höhe oder sowas auf den ganzen Kram guckst, glaubt man, dass Jack und Pulse Audio und wie sie alle heißen, ESD, alles das selber machen. Und das tun sie dann auch irgendwie. Aber letztendlich Produkte drauf bauen, willst du nicht aus. Also du willst niemals irgendwie ein Consumer-Produkt aus Jack bauen. Das wäre komplett irrsinnig, weil dann würdest du so viel CPU verbrennen, wie es nur geht, weil er alles in Freeze-Com und macht alles mit minimalen Latenzen. Das will man ja nicht. Und du würdest auch nicht ESD benutzen, weil ESD viel zu unflexibel ist. Und das heißt, irgendwie ist halt nicht ein Wunder, dass letztendlich dann diese ganzen Consumer-Dinger dann doch irgendwie Pulse Audio genommen haben. Aber es kommt natürlich immer darauf an, was man wirklich genau baut. Aber irgendwie der Unterschied zwischen Pulse Audio und den anderen ist, dass das halt irgendwie generisch ist. Sehr, sehr generisch ist.
Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist, es hat sich nicht ein großer Multimedia-Framework-Ansatz durchgesetzt bis heute, wenn ich das richtig
sehe. Ja, kommt darauf an. Produkte, wie gesagt, bauen heutzutage fast alles immer aus Streamer, wenn sie was machen.
Ja gut, aber man muss sozusagen diese Entscheidung noch selber fällen. Welches Subsystem nehme ich denn jetzt? Es ist nicht so, dass es so das... Klar, Audio, Video, Linux läuft so. Hätte ja auch sein können, dass sowas sich entwickelt.
Ehrlich gesagt glaube ich schon, dass es so funktioniert, weil, wie gesagt, also kommt drauf an, was man sich anguckt. Wenn man sie als End-User hat man viel größere Auswahl. Weil irgendwie die Leute, die VLC und M-Player benutzen, das sind primär Leute, die das halt aus irgendwie die Scratch Your Own Edge. Also das heißt Leute, die selber irgendwie Videos gerne gucken möchten am Rechner. Und dafür ist es dann auch total tolle Software. Irgendwie. Ja, da hat man die Wahl, welchen Videoplayer man benutzt. Aber irgendwie, wenn du ein Produkt bauen willst, was mehr kann als irgendwie nur ein VLC starten, dann ist das alles irgendwie ganz anders, weil dann sagst du, okay, ich brauche was Generisches, was ich programmieren kann, wo ich irgendwie alles Mögliche anschließen kann und noch das und jenes und so ein Codec einpluggen kann. Und dann irgendwie nicht nur was abspielen kann, sondern auch noch irgendwie einen Filter applizieren oder irgendwie das durch das und das durchpacken. Und das kannst du eben dann alles nur mit GStreamer. Also es kommt drauf an. Also ich glaube, das ist viel unifizierter, als man denken könnte, sobald man den ganz trivialen Use Case verlässt. Und der triviale Use Case ist halt irgendwie einfach nur eine DVD abspielen oder sowas oder ein AVI abspielen.
Dich hat es dann nicht ewig bei dem Pulse Audio gehalten, sondern du hast dann das Avahi-Projekt gestartet, was ja so ein bisschen inspiriert ist von der
Apple-Vorarbeit. also der Hintergrund war der, irgendwie, ich wollte ein Pulse Audio einbauen, so eine Logik, dass man Netzwerk-Audio hatte und dass sich die Instanzen von Pulse Audio automatisch selber finden würden. Mhm. Also Service Discovery. Und dann habe ich damals rumgespielt und damals gab es der einzige Service Discovery, was irgendwie die Leute tatsächlich wirklich benutzt haben, war das von Apple, also das, was damals hieß das Rendezvous, heutzutage heißt das Bonjour.
Genau.
Da hatte jemand einen Port gemacht zu Linux und das hier hieß Howl. Es war so lizenzrechtlich äußerst problematisch, weil der hat so zwei Lizenzen gemixt, ich weiß nicht mehr die Details, aber die man nicht hätte mixen dürfen, deswegen haben irgendwie kaum Distros das aufgenommen. Habe ich halt irgendwie Pulse Audio darauf portiert, also den Supporter damit geschrieben und das ging alles ganz toll, aber die Distros haben es alle nicht aufgenommen, weil die Lizenz irgendwie widersinnig war. Mhm. Und dann dachte ich, okay, schreibe ich doch mal an einem Wochenende neu. War dann auch mal wieder ein bisschen länger als ein Wochenende. War eigentlich wirklich sehr spannend, irgendwie, weil Apple hat da wirklich tolles Design geliefert. Also irgendwie UPnP,
das ist das, was Plug and Play von.
Genau, das hat Microsoft und Intel zusammen gemacht.
Ja.
Und das ist so ein kompletter Horror. Ja, das ist irgendwie so HTTP auf UDP zum Multicasten mit XML. Ja, das ist irgendwie so eine Checkliste von allem, was irgendwie crazy ist, haben die gemacht. Und deswegen funktioniert der meiste UPnP-Kram auch lange Jahre nicht. Mhm. Heutzutage funktioniert er auf der meisten Hardware, aber das hat lange gebraucht. Und selbst wenn man sich heute noch anguckt, denkt man immer nur, um Gottes Willen, was haben die Leute sich überlegt? Und das ganze Gegenteil war das, was Apple sich da überlegt hat. Die hatten also richtig gute Engineering. Die haben sich hingesetzt, haben irgendwie angeguckt, was gibt's schon irgendwie, worauf könnte es basieren, haben das dann auf DNS basiert, also richtig low-level, simple Protokolle irgendwie, die jeder kann, haben die einfach erweitert für Multicasting, sodass man irgendwie so eine DNS-Zone hatte, die halt keinen Server braucht, sondern sich irgendwie selbst im Netzwerk organisiert und dann haben
also
sie noch
man hatte sozusagen das Prinzip von DNS, also Namen und Adressen genau. Zuordnen, nachgebaut, ohne dass man einen Server braucht, sondern halt
genau.
Im Netz untereinander dynamisch.
Genau, und die haben es eben mit der richtigen Technik irgendwie genommen, weil irgendwie, du willst nicht den komplizierten XML-Wahnsinn haben für sowas, sondern es reicht komplett aus, wenn du einfach die DNS-Konzepte, die alle Leute kennen, die einfach sind, einfach wieder benutzt. Und das war richtig gutes Engineering. Und die haben sich außerdem noch überlegt, also wahnsinnig viel Sorgfalt da reingesteckt, dass sie immer so Traffic Suppression gemacht haben. Weil irgendwie, wenn du 500 Rechner hast im Netzwerk, im lokalen LAN, die alle immer broadcasten, hier bin ich und ich habe hier so Dienste, das skaliert natürlich nicht. Dann ist dein Netzwerk sofort irgendwie verstopft und das war's. Das heißt, die haben sich sehr viel Mühe damit gegeben, das zum Skalieren zu kriegen, sodass dass Leute immer irgendwie, geht an mit Oberflächlichkeiten, wie was weiß ich, dass die nicht ununterbrochen das announced haben, sondern immer exponentiell das gewechselt haben, aber es ging noch weiter, dass die halt immer unterdrückt haben, wenn jemand anders schon was gesagt hatte, was übereinstimmte mit dem, was sie selber announcen wollten, dann haben sie es selber nicht mehr announced. Mhm. Das macht es alles sehr viel skalierender, als es irgendwie sein könnte. Es skaliert natürlich immer nicht zu 100.000 Rechnern im lokalen Netzwerk, aber wer macht da sowas auch? Aber war richtig gutes Engineering und dachte, okay, das implementiere ich. Und dann hat ein bisschen länger gedauert, weil diese ganzen Traffic Suppression Kram, der ist dann doch irgendwann mal ein bisschen kompliziert und aufwendig. Insbesondere, weil das alles irgendwie so Network-Facing ist, dann musst du immer richtig aufpassen, was du da eigentlich tust, weil irgendwie sonst die Leute das zum Einbrechen benutzen und sowas. Und ja, das war Avahi. War total genial. Irgendwie war irgendwie sich mit Netzwerk auseinandersetzen zu können und wie man heute sowas baut. Und sogar die Leute von Apple fanden das gut. Ja. Irgendwie einer von denen, Cheshire oder sowas, hat mal einen Talk bei Google gehalten und hat mal gesagt, ja, die Avahi-Implementation ist besser als unsere eigene. Und das dachte ich, cool. wenn die das so zugeben. Und gerade, was ganz lustig ist gerade irgendwie in SystemD, kommen wir gerade bei diesem selben Thema wieder an. Und weil wir bauen da so einen DNS-Resolver rein, oder haben wir auch schon reingebaut. Aber irgendwie, ich will jetzt den Kram so verheiraten, dass Multicast-DNS, also dieses Protokoll, was Apple sich da überlegt hat, nur noch ein Teil von dem normalen DNS-Stack ist. Das heißt, dass Avahi dann nicht irgendwas ist, was man installiert, sondern das macht einfach der ganz normale DNS-Stack.
Der gehört halt einfach dazu.
Das gehört aber. Selbst Windows baut das ja inzwischen bei sich ein. Also irgendwie, Windows hat ja immer ein inkompatibles Protokoll, was dasselbe gemacht hat, also teilweise dasselbe gemacht hat, erfunden, nämlich LLM in R. Das geht um Namensauflösung und dann UPnP on top für die ganzen Service Discovery. UPnP ist, wie gesagt, schrecklich, aber dieser LLM in R-Teil, der ist von Windows immer supported gewesen und der MDNS-Teil immer von Apple supported gewesen, aber die konnten sich nicht gegenseitig finden. Also mit dem einen konntest du irgendwie einen Rechner im lokalen Netz, der Foo hieß, ganz einfach ping foo schreiben. Das war bei Windows. Bei Mac musst du hinschreiben ping foo.local. Aber Low-Level waren das fast die gleichen Konzepte. Ja, also da hat Microsoft für diesen Namensauflösungsteil, nicht für die Service Discovery Teil, aber für den Namensauflösungsteil, haben sie sich das sozusagen das Apple-Protokoll angeguckt, haben den ganzen Service Discovery-Kram rausgeschmissen, haben sie alles, was irgendwie Traffic Suppression ist, rausgeschmissen, haben da irgendwie dieses Minimal-Implementation namens LLMNR mit einer anderen Port-Number.
Link Local Multicast Name Resolution.
Ne? Ganz genau. Mhm. Und dann haben sie sich in irgendwelchen IETF-Diskussionsforen immer behakt, weil irgendwie Apple wollte halt mit MDNS und DNSSD, also diese Gesamtlösung, die halt irgendwie Service Discovery und Namensauflösung und alles Zero-Config da macht, standardisieren. Dagegen Microsoft wollte sagen, okay, wir machen LLMNR für die Namensauflösung und UPnP für den ganzen Rest. Und dann haben sie sich behakt, was zum Ergebnis hatte. Die haben kein irgendwie Ergebnis gefunden. Das ist nie ein offizieller Standard geworden, sondern immer nur so irgendwie so ein zur Ansicht. Ich weiß nicht genau, wie die heißen da bei der IETF.
Drafts oder?
Ja, die haben da immer irgendwie so einen Status da oben, irgendwie Informational oder sowas heißt das.
Okay.
Aber wir sind inzwischen so weit, dass Microsoft das tatsächlich in die nächste Windows-Version jetzt endlich auch MDNS einbaut. Weil Drucker und sowas und
die nächste alle im Sinne Apple, von 10 oder 11?
Also 10 ist da jetzt gerade
raus. Ich weiß leider nicht, was die aktuelle Windows-Version ist.
Die aktuelle ist 10. Die aktuelle ist 10, ja gut, dann wird es wohl in 11 eingebaut.
Okay, also sie haben es noch nicht.
Nee,
genau. Da ist ja auch erst 2015. Ja,
die kam vor irgendwie einer Woche, hat jemand das geshared bei Google Plus irgendwie.
Ja, okay, hurra.
Irgendwie Windows hatte das sogar schon vorher drin sogar, aber nur für den Drucker-Support. Ja, weil viele von den Druckern kommen mit MDNS-Support und damit die Drucker ansteuern konnten, haben die das schon eingebaut. Aber die nächste Windows-Version baut das dann tatsächlich mal richtig ein.
Ja.
Wahnsinn, irgendwie wie die sich Köpfe einschlagen. Aber die haben irgendwie festgestellt, weil iPhones und sowas das auch alle sprechen, dass irgendwie, weil Microsoft nicht mehr die Marktmacht hat mehr, wie sie irgendwie cloud-dominierend waren. Orientieren die sich auch mal plötzlich so, was anderes zu supporten. Aber schon alleine wegen dieser ganzen Sache haben wir in unserem neuen DNS-Resolution-Kram, den wir da eingebaut haben in Systemd, der allerdings noch nicht per Default in allen Distros an ist, aber der kann halt klassisches DNS, der kann jetzt schon LLMNR, also die Microsoft-Variante, die habe ich eingebaut, weil die so viel, also sofort eingebaut, weil die viel einfacher ist als MDNS, weil die ganzen Traffic Suppression, dieser ganze komplexe Kram nicht da drin ist. Und wir arbeiten gerade daran, auch jetzt MDNS einzubauen. Das heißt, dann haben wir hinterher eine einzige Lösung, die alle drei Protokolle spricht und irgendwie auch schlau ist dabei, diese Protokolle zu sprechen. Das heißt, dass der irgendwie die Anfragen an die richtige Stelle routet, je nachdem, wie es gerade sinnvoll ist.
Ich finde es ganz interessant, dass du erst Linux beiseite gelegt hast, weil da konnte man ja nicht klicken. Und sozusagen so mit diesem User-Appeal eigentlich gestartet bist in die ganze Welt und dich sozusagen über diese ganzen Juckreize, die man da mit der Zeit bedient, so langsam auf den Systemlevel bis fast ganz nach unten runtergegraben hast.
Irgendwie, was ich immer wichtig fand bei Linux, ich glaube, was irgendwie unsere Aufgabe ist, ist doch, dass wir alle erreichen mit Linux. Ja, das heißt, ich glaube absolut, dass Linux einfach zu benutzen sein muss. So einfach wie möglich. Weil ich glaube schon, dass die Welt irgendwie Vorteile davon hat, wenn sie ein freies Betriebssystem hat, wo alle alles angucken können und hacken können, was einfach zu bedienen ist. Das heißt, ich war immer schon und auch insbesondere auch heute noch, finde ich das irgendwie, manchmal sieht man so einen Elitismus von Linux oder Unix-Leuten, die es irgendwie toll finden, wenn sie mit ihrer Shell rumspielen und irgendwie Dinge ausdrücken können, die nicht jeder versteht. Und also nicht, dass ich keine Shell benutzen würde, also es ist ein wahnsinnig sinnvolles, irgendwie mächtiges Tool. Aber ich sehe keinen Vorteil darin, wenn das kryptisch ist. Also was wir zum Beispiel bei Autoconf von Automac diskutiert haben, das ist einfach irrsinnig kompliziert. Und ja, ich glaube, ich habe es verstanden, aber irgendwie, ich kann schon sagen, es ist bescheuert. Also es ist komplett unsinnig und es gibt keinen Grund, das so kompliziert zu machen. Mhm. Aber es gibt viel in der Unix- und in der Linux-Welt Leute, die glauben, dass es irgendwie, die haben so einen Elitismus ungefähr. Irgendwie, ich habe es verstanden. Und das ist gut so.
Jetzt ist das mein Geheimwissen.
Genau. Und irgendwie, ich kenne meine Kumpels, die haben es auch verstanden, das ist cool. Und mit denen kann ich mich darüber unterhalten, aber niemand anders versteht uns. Und das finde ich irgendwie, okay, Menschen sind vielleicht so, aber ich finde es trotzdem nicht irgendwie. Mein inhärenter Glaube ist, dass Computer einfach sein sollten, damit wir alle Leute damit erreichen. Und also das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich ein großer Freund von GNOME 3 bin. Die Leute haben es gehasst, also viele Leute haben es gehasst, weil es irgendwie viel simpler war irgendwie und anders war, als das vorher war. Aber wenn man das vergleicht mit dem, was vorher war, was wie wahnsinnig komplex und unsinnig, unnötig komplex das war, dann kann ich nur sagen, ja, GNOME 3, tollstes Ding ever. Und also ich bin selbst einer, der mit GNOME 3 aneinander geraten ist und irgendwie manche Dinge davon nicht mag. Aber ich muss sagen, irgendwie das Zielsetzung Computer für die breite Audience, für die einfach zu gestalten, das ist irgendwie das Wichtige. Also, und das ist irgendwie auch der Hintergrund, wenn man jetzt zu Systemd wieder den Sprung macht, irgendwie in Systemd haben wir irgendwie, Shell-Skripte sind dann doch deutlich irgendwie aus dem Fokus rausgenommen worden. Also der Boot-Prozess, der kommt ohne Shell aus. Und irgendwie System Control, dieser Befehl, mit dem man alles kontrolliert und das Systemd, das ist schon unser Ziel gewesen, das möglichst einfach zu machen und nicht irgendwie eine Programmiersprache da einzubauen und zu erwarten, dass der Benutzer diese Programmiersprache versteht, wie es nämlich Shell ist. Weil Shell ist eine komplizierte Programmiersprache, ja. Und
nicht nur eine, sondern mehrere.
Ja, und also wirklich eine historisch gewachsene und teilweise sehr schlimme. Die hat, also irgendwie, ich schreibe auch die ganze Zeit Shell-Skripte, so ist es ja nicht, aber ich kann ja schon trotzdem anerkennen, dass es vielleicht nicht notwendig ist, eine Shell zu benutzen, um zu booten, ja. Deswegen haben wir das dann so rausgenommen. Und ich glaube, es ist irgendwie eine Aufgabe von einem Software-Engineer, doch irgendwie das alles so einfach zu gestalten, dass das eben nicht von dem Benutzer oder Admin oder wie man ihn auch immer nennen will, der den Computer dann bedient, nicht voraussetzen kann, dass er diese Programmiersprache kann. Und es ist natürlich immer irgendwie viele von den Leuten, die irgendwie Unix gelernt haben, finden das natürlich überraschend, weil die haben das gemastert und die verstehen Shell und so weiter und so fort. Und wenn wir dann kommen und sagen, okay, Shell, toll, aber bitte nicht im Boot-Prozess, dann sagen die, ey, verstehe ich ja gar nichts mehr. Und natürlich haben sie da recht, weil sie verstehen nichts mehr, weil es halt alle anders ist. Aber es ist halt schon irgendwie, es ist irgendwie Systemd und sowas hat halt eine Learning Curve und die Learning Curve ist durchaus da, wenn man vorher Unix kannte. Aber ich glaube trotzdem, dass insgesamt, wenn man das alles zusammenrechnet, von jemandem, der keine Ahnung hat momentan, System Control zu verstehen und Systemd zu verstehen, ist, glaube ich, immer noch einfacher, als wenn man irgendwie vor 5 Jahren oder sowas von ihm verlangt hätte, dass er Shell lernt, dass er diesen ganzen Unfug lernt, wie Etsy aufgebaut ist mit Sysconfig und sowas und bei den Distros immer alles verschieden und so weiter und so fort. Insofern, also ja, irgendwie wichtig ist für mich durchaus, es soll einfach sein und Service Discovery ist total toll deswegen, weil es ist irgendwie, es macht die Welt einfach.
Ja, das ist der schöne Unterschied zwischen simple und easy. Ja. Easy ist das, was auf dem aufbaut, was man schon weiß, auch wenn es kein leichter Weg war, da hinzukommen. Aber da man ja schon da ist, erscheint einem das halt einfach. Und simple ist halt das einfach im Sinne von einfach, dass es eben auch mit weniger Voraussetzungen und weniger Abhängigkeiten.
Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass Systemd simple wäre. Das ist schon kompliziert genug, aber Computer sind heutzutage kompliziert, man kann das nicht komplett machen.
Systemd, du hast ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt, ich möchte es nochmal kurz ein bisschen nach hinten schieben, aber wir reden jetzt hier sozusagen auch von einem Re-Engineering des gesamten Systems, Boot, Launch, Ablauf, Steuerungsmechanismus, der ja so ein bisschen bei Unix eigentlich auch ganz tief drinsteckt. Ich würde fast sogar sagen, das war eigentlich das Wesen von Unix damals, dass es sehr viel besser geeignet war, soll ich sagen. Also andere Systeme waren so, und jetzt rede ich wirklich von 70s, ja, Minicomputer, Großcomputer, teure Rechner, die teilweise auch nur auf eine einzige Aufgabe hin entwickelt wurden oder zumindest nur für eine einzige Aufgabe eingesetzt wurden. Der Gedanke, dass Systeme für unterschiedliche Aufgaben geeignet wären oder auch nur dafür angeschafft werden würden, der war halt noch relativ fern. Besser noch, Software wurde ja dann teilweise wirklich für jeden neuen Computer komplett neu gemacht. Ein Betriebssystem wurde für jeden Computer komplett neu gemacht. Das kann man sich heutzutage überhaupt nicht mehr vorstellen, aber das war die Realität. Und als Unix kam, hatte man auf einmal so eine Tonwerkstatt. Auf einmal war das alles so ein weicher Modder, wo man dann auch, wenn man das erste Mal draufschaut, vielleicht nicht so genau wusste, was man damit jetzt machen kann. Aber wenn man so seine digitalen Töpferfähigkeiten so ein bisschen ausgebaut hat und erstmal verstanden hat, so, ah, okay, dann konnte man so Dinge zusammenstecken. Und da sind ja so Sachen, wo man heute so ein bisschen kotzt, nicht wahr? So komplizierte Shell, das war ja damals eine Offenbarung, ja. Also, oh, ich kann hier nicht nur Kommandos eingeben, sondern das ist auch gleich eine Programmiersprache und ich kann da Schleifen und Variablen und Flexibilitäten einbringen. Das hatte ja sozusagen seinen Merit. Das ist ja nicht so, dass das von Anfang an eine schlechte Idee war, sondern tatsächlich war es unfassbar revolutionär, wie es ja auch unfassbar revolutionär war, ein Betriebssystem in einer Hochsprache zu schreiben. Also C würde man heute nicht mehr so sehr als Hochsprache empfinden, aber damals war das halt sozusagen der Ablöser der Maschineninstruktionen, die einfach immer noch herangezogen wurden, um die ganzen Systeme zu bauen. Aber jetzt sind wir halt auch 20, 30 Jahre weiter und ich finde es immer wieder sehr interessant, wie auch im Prinzip ja mit dieser Linux-Revolution, die so, wann war das, 91, 92, fing Linus Torvalds an, da auf Basis seiner Erfahrungen mit Minix und anderen Systemen das einfach mal komplett neu zu schreiben, das hat ja eine unglaubliche Welle ausgelöst. Einfach eine unglaubliche Popularität und quasi mal wieder so richtig bei Null anzufangen. Ist ja auch klar, dass dann auch erstmal wieder viel von dem erstmal genauso übernommen wird, wie es eben bis dahin hingeschwappt ist. Es war sehr viel mehr erstmal ein, wir brauchen das jetzt erstmal für uns, wir bauen das irgendwie nach oder wir nehmen es so, wie es ist und passen es vielleicht ein bisschen an. Und das ist sozusagen die Situation, die sich jetzt zu Beginn des 21. Jahrhunderts oder sagen wir mal dieser Dekade auch noch ab 2010 so dargestellt hat, wo aber dann schon klar war, das ist eine totale Erfolgsgeschichte. Meine Linux ist gefühlt auf, weiß nicht, 99% aller Server heutzutage am Werkeln, vielleicht sind es 90, ich weiß es nicht. Aber fast, also es ist einfach fast überall, weil es einfach sich gezeigt hat, dass es eben diese Formbarkeit und diese Anpassbarkeit an alles Mögliche dort eben auch sehr lebendig weitergetragen wurde. Aber jetzt ist so ein bisschen die Zeit gekommen, wo sich das auch nochmal in die nächste Benutzbarkeitsphase entwickeln muss. Und was du meinst, um das nochmal anzuschließen, dieses elitistische, ausgrenzende, ich weiß auch nicht so ganz genau, wodurch das so immer befeuert würde, aber da ist schon so ein bisschen was dran, so dass man so schnell auch zu so einem Weißkittel wird, der so eingeweiht sozusagen so seine Heiligtümer vor sich herträgt und dann auch so ein bisschen den Blick verliert für, wie es einem selbst eigentlich gegangen ist, als man dazugekommen ist. Und ich finde auch ein paar Sachen auch so sozial ein bisschen bedenklich. So der User als Feind ist ja auch so ein Ding, was sich immer wieder findet in so furchtbaren Ausdrücken wie DAO und Loser und so weiter. Das ist ja, sagen wir mal, auch so eine gewisse schnippische, überhebliche Art, die für meinen Geschmack etwas kontraproduktiv ist. Hast du den Eindruck, dass sich das ändert? Hast du den Eindruck, dass es da eine Bewegung gibt oder ist das noch alles sehr am Anfang?
Weiß nicht, also ich hatte irgendwie den Eindruck, als die GNOME-Leute damals irgendwie GNOME 3 gemacht haben und das alles mal irgendwie glatt gezogen haben und irgendwie ganz klar unter Designpunkten neu designt haben, ihre Oberfläche, dass da sich viel geändert hat, aber das ist inzwischen auch eine Sache der Vergangenheit. Also ich glaube, irgendwie die Leute neigen, glaube ich, immer zu Elitismus, weil es irgendwie einfach macht ist oder sowas. Aber auch irgendwie mit Systemd, wenn wir mal irgendwo ein Feature wegnehmen, Wir haben immer damit zu kämpfen, dass irgendwie viele Leute das überhaupt nicht gut finden, wenn wir irgendwie ihr favorite Feature irgendwie wegnehmen, auch wenn wir irgendwie, wenn wir ein Problem haben, das ist niemand maintained und niemand bereit ist, da irgendwie Zeit für zu investieren. Aber ja, keine Ahnung, Menschen sind halt, wie Menschen so sind irgendwie. Und ich glaube, die meisten Menschen merken noch nicht mal, dass sie irgendwie dieses elitistische Gehabe haben. Aber irgendwie, ja, keine Ahnung. Ich irgendwie versuche dem ja immer zu entgegnen, indem ich irgendwie auf Konferenzen gehe und irgendwie versuche immer die Kommunikation mit allen Leuten irgendwie aufrechtzuhalten. Irgendwie, ich bemühe mich auch immer, irgendwie auf Konferenzen zu gehen, die nicht nur irgendwie solche elitären irgendwie Developer-Konferenzen sind. Also das geht sogar so weit, dass ich gerade gar nicht mehr auf Developer-Konferenzen gehe, so viel. Also was weiß ich, zum Beispiel, ich gehe auf kleinere Konferenzen in Polen und sowas ähnliches, wo meistens Leute, die irgendwie so an sowas entwickeln, gar nicht mehr hingehen. Weil irgendwie, ich glaube es schon irgendwie wichtig, dass man die Verbindung zu das, was irgendwie manche Leute DAO nennen oder sowas, schon halten muss. Also jetzt ist mein Tag hat auch nur 24 Stunden, aber irgendwie halte ich es schon für wichtig. Man muss das ernst nehmen. Und selbst wenn ich häufig irgendwie mit den Sachen, die Leute als Probleme haben, irgendwie die nicht zu meinen Prioritäten erkläre, muss ich das doch wenigstens wissen, dass es die gibt. Also irgendwie Leute behaupten manchmal irgendwie oder sehr häufig sogar, dass wir nicht zuhören würden in Systemd. Wir hören meistens zu, sehr genau sogar. Also zum Beispiel, ich scanne auch sogar manchmal so Reddit und solche Dinge, um rauszukriegen, was die Leute so alle denken. Mhm. Oder was zumindest ein Teil der Community denkt. Aber zuhören und es dann auch zu tun, sind immer noch zwei verschiedene Dinge. Also mir ist das alles sehr bewusst, zum Beispiel, dass es viele irgendwie alte Unix-Leute gibt, die halt doch sehr große Probleme damit haben, dass das System die alles ganz anders macht. Und das kann ich auch verstehen sogar. Aber ich werde es ja trotzdem nicht ändern, weil ich glaube trotzdem, dass es, wie gesagt, irgendwie das Ziel sein muss, ein einfaches System zu erzeugen und nicht ein besonders kompliziertes.
Kommen wir nochmal zu Systemd, was ja jetzt sozusagen ja der Mittelpunkt deines derzeitigen Schaffens ist, kann man glaube ich so sagen. Ne? Das ist ja so 100% des Tages. Was war denn sozusagen die Analyse? Was war das Problem? Ich meine, teilweise klang es schon an. Wir haben es halt hier so mit alten Infrastrukturen zu tun. Vielleicht mal so ein paar Beispiele nennen, die dich dann sozusagen überhaupt erstmal auf diesen Zug gebracht haben, so ein Projekt anzugehen, weil das ist ja natürlich jetzt sozusagen.
Also ich kann ein bisschen die Geschichte erzählen.
Die Spitzhacke am Kern, ne?
Ja, du kannst ein bisschen die Geschichte erzählen, wie es losging mit Systemd. Also mit Pause Audio und solchen Dingen und Avahi war ich halt immer irgendwie da im Low-Level-Teil des Betriebssystems zu werken. Da ist halt irgendwie dann schon aufgefallen, dass System 5 Vinet, so wie es war, nicht so funktioniert, wie heutzutage Rechner funktionieren. Weil heutzutage sind Rechner dynamisch. Ja, Plug and Play. Du steckst eine Festplatte ein. Der ganze Boot-Prozess ist komplett asynchron eigentlich. Ja, also das heißt irgendwie, der Prozessor ist hochgefahren, der Speicher und sowas ähnliches, aber deswegen sind noch lange nicht die Festplatten hochgefahren. Und die tauchen dann irgendwann, wie das System bootet, dann halt poppen die halt irgendwie so auf. Und dann, wenn dann irgendwas aufgepoppt ist, dann kannst du irgendwie ein paar Dinge aufsetzen und dann musst du aber warten, bis was anderes auftaucht, um den nächsten Schritt zu machen. Also was weiß ich, kann ja beliebig komplex werden, was weiß ich. Irgendwie hast RAID und sowas und dann musst du auch noch sowas machen. Irgendwie, wenn man zum Beispiel sich so einen Strang, Abhängigkeitsstrang vom Boot anguckt, dann ist das ja so, der Kernel fährt hoch. Der Kernel wartet auf irgendwie die Festplatte, dass sie auftaucht, konfiguriert ist, teilweise gefunden hat und so. Also das heißt auch, dass USB das enumeriert hat und irgendwie die Festplatte selbst hochgefahren ist und sich gemeldet hat und so weiter und so fort. Sobald die Festplatte dann aufgetaucht ist, aus der Perspektive vom Init-System, muss dann FS-Check gestartet werden. Wenn FS-Check fertig ist, dann muss das gemountet werden. Und erst wenn das gemountet worden ist, kann irgendwie fortgefahren werden mit dem restlichen Teil.
Also man hat halt so Abhängigkeiten.
Man hat Abhängigkeiten und ist alles eventbasiert. Ja, teilweise Events, die man selber kontrolliert und auslöst. Zum Beispiel, man startet selber FS-Check und wartet, bis es fertig ist. Und da hast du halt irgendwie, du löst es aus, indem du FS-Check startest und FS-Check meldet sich wieder bei dir, wenn es fertig ist. Aber teilweise auch Events, die nicht kontrolliert werden vom Rechner, wie zum Beispiel, dass die USB-Festplatte irgendwann auftaucht. Weil, also USB-Festplatten zum Beispiel es gibt keinerlei Regel, wie lange die brauchen, ja, um aufzutauchen.
Aber sag mal kurz, was du sozusagen grundsätzlich als Problem ansiehst, weil durch diesen Bootprozess wollte ich eigentlich gleich nochmal so ein bisschen durchmarschieren und das auch mal so im Detail näher zu beleuchten. Das heißt, du hast einfach gesehen, dass die alte gewachsene Struktur genau, die modernen hat kein Konzept, Anforderungen einfach nicht mehr entspricht.
Genau, die hatte kein Konzept von Abhängigkeiten, die hatte überhaupt kein Konzept von Events und so funktionieren Rechner halt nicht mehr. Also schon lange nicht mehr, schon seit irgendwie 1995 nicht mehr, wo irgendwie Microsoft in Windows 95 Plug and Play eingebaut hat.
Mhm.
Aber System 5 Init hat dem nicht Rechnung getragen. Ja, System 5 Init hat Services gestartet und hat sich nicht dafür interessiert, ob irgendwelche Abhängigkeiten dafür galten, ob irgendwelche Events vorher eingetroffen sind, ob irgendwas eingetroffen ist. Der hat einfach die Service zack, 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 zack. Ja, whatever.
Also der Kernel wird gestartet, das System rollt sich aus und das tut es im Wesentlichen, indem es einfach eine Serie von Shell-Skripten
ganz
startet,
genau,
die im Dateisystem in irgendeiner Nummerierung vorliegen, und das ist dann die Reihenfolge, mit der die Sachen gestartet
genau
werden. Und wenn
die Hardware nicht aufgetaucht ist, dann ist das Problem von dem jeweiligen Shell-Skript. Das kann dann irgendwie entweder selber drauf warten oder kann es nicht und dann ist es racy. Und das haben auch nur irgendwie ein Teil der Shell-Skripts überhaupt richtig hingekriegt, darauf zu warten. Und wenn irgendjemand auf irgendwas gewartet hat, dann hat alles, was danach gestartet worden ist, musste darauf warten, dass das auch fertig
ist. Also entweder dauert es ewig lange oder es failt und kann danach nicht wieder gestartet werden. All
genau
diese ganzen
Probleme. Und alles wird irgendwie, alles ist von allem irgendwie plötzlich abhängig. Und eigentlich will man das ganze Problem ja auseinanderreißen und nur genau das starten, wenn der Event eingetreten ist, der dafür sorgt, dass es gestartet werden kann. Und man will alles irgendwie als Einheit sehen, als einzelne Einheiten sehen, die, wo du irgendwie deinen Abhängigkeitsbaum hast, und alles, wenn irgendwas oben failt, dann soll nur die Kinder davon failen und nicht irgendwie alles.
Mhm.
Auf jeden Fall, wir haben das so gesehen. Und was? Dachten, okay, da muss man irgendwas machen.
Ja.
Und dann hatte
wann
ich...
Wann war das?
Also System.de selbst ist jetzt ja schon 5 Jahre alt oder sowas ähnliches. Also 2010 oder so, oder okay. 2009. Und da hatte ich mich damals hingesetzt und habe mal was angefangen. Und das hieß BabyKit. Das waren irgendwie, damals haben wir irgendwie, meine Kollegen und ich, die alle immer so an diesem Low-Level-Teil vom Betriebssystem gearbeitet haben, da haben wir immer alles Kit genannt. Also irgendwie gab es Policy Kit und Device Kit und was weiß ich noch alles. Mhm. Und deswegen gab es dann auch Baby Kit, weil das ging nämlich darum, dass es babysitten sollte. Prozesse, also Services babysitten. Und dieses Projekt hatte ich dann angefangen und hatte mal ein bisschen rumgeschrieben oder sowas ähnliches. Es war mal wieder so ein, schreibe ich an einem Wochenende-Projekt. Also nee, es war es nicht. Es war mir schon klar, dass es nicht ein Wochenende sein würde. Aber zu dem gleichen Zeitpunkt hat dann James Scott Remnant Upstart gepusht. Und Upstart erschien uns auf den ersten Blick genau das zu sein, was wir wollten. Weil es hat den ganzen System 5-Logik weggelassen, dass es irgendwie den Boot einfach linear hochbootet. Sondern hat alles strictly event-based gemacht. Also das heißt, immer musste irgendwie die Festplatte erst auftauchen. Und das war der Auslöser, dass FS-Check lief. Und wenn FS-Check dann wieder sich gesagt hat, dass es jetzt fertig ist, dann wurde es gemountet. Und erst wenn das alles fertig gemountet worden ist, dann wurde mit dem Boot fortgefahren. Und das war total toll, weil es ist irgendwie ganz anders als alles vorher. Und alles so, wie eigentlich Rechner heutzutage funktionieren. Außerdem war der Quelltext war exzellent. Ja, also System 5 Init ist immer noch ein furchtbarer Quelltext. Also der ist über Geschichte gewachsen und alle Leute haben da irgendwie so, also von Oberflächlichkeiten, dass der Coding-Style horrible ist, ist der Code aber wirklich schlimm und an manchen Stellen einfach nur wahnsinnig unsinnig. Was weiß ich, irgendwie System 5 Init hat ja irgendwie so die Konzepte von Run-Levels. Man fragt sich immer noch, was haben die sich dabei gedacht, 7 Run-Levels zu erfinden, die von 0 bis 6 durchnummeriert sind, wo die immer irgendwie eine Bedeutung haben und es kann genau ein Buchstabe sein, du kannst genau 6 haben davon und auf keinen Fall mehr. Irgendwie, das ist alles so irgendwie so widersinnige Ideen irgendwie, dachte man, okay, so hast du vielleicht was in 90er, 70ern designt, aber ist nicht mehr, wie man heutzutage irgendwie...
Ja, das war ja noch so, ich erinnere mich noch, also das war ja im Prinzip die Unterscheidung zwischen du hast jetzt nur deinen Kernel hochgefahren, um so niedrige Tätigkeiten zu machen und dann so, das ist hier so dein Grundset und jetzt gibt's auch Netzwerk.
Genau,
so,
aber
und jetzt läuft da auch was drauf und weiter hat man da irgendwie nicht gedacht. Also eigentlich wollte man nur wirklich auch 4, 5, also da war schon, sagen wir mal, das Unterscheiden von 6 verschiedenen Zuständen war schon weit gedacht, weil man eigentlich nur 3 bestenfalls unterschieden hat.
Aber das Schöne war ja, dass auch noch 2 von den Zuständen überhaupt keine Zustände waren. Das war nämlich Reboot und Power-Off.
Naja,
0 und 6 oder sowas ähnliches. Aber wie auch immer, das war irgendwie, schien uns alles widersinnig, was vorher da war in vielerlei Hinsicht. Und dann kam Upstart und Upstart war irgendwie total toll. Und dann habe ich BabyKit gesagt, okay, cool, muss ich nicht lösen, macht Scott Remnant und der Code war genial. Also wirklich, das, extrem sorgfältiger Code, hatte Unit-Tests für alle, tolle Kommentare, war wunderbar. Nur ist es da leider nicht so weitergegangen. Irgendwie Scott Remnant hat das für Canonical gemacht, aber in seiner Freizeit irgendwie. Das war nicht sein Hauptprojekt. Und deswegen hat sich Upstart eigentlich nicht mehr bewegt. Also das kam da irgendwie plötzlich so auf die Szene. Und es ging so weit, dass Red Hat bei RHEL 6 das auch eingenommen hat. Aber selbst Red Hat hat das nicht wirklich benutzt mit dem Event-Based-Kram, sondern hat das eigentlich nur als Reimplementation von dem alten Kram, weil Upstart eine gewisse Kompatibilität da hatte, benutzt. Was irgendwie, das war es irgendwie nicht wert. Und uns ist irgendwann klar geworden, dass dieses Konzept, was Upstart implementiert, unvollständig ist. Und zwar fundamental. Und zwar das, was wir uns überlegt haben, ist, dass wenn man ein System hochfährt, ja, dann muss man wissen, wo man hin will. Ja, also man muss sich überlegen, Festplatten müssen eingesteckt sein, dieser Daemon muss gestartet sein und so weiter und so fort. Und wenn man dann bestimmt, was man beim Booten alles macht, dann muss man sich das angucken, wo man hin will und daraus berechnen, was man denn überhaupt jetzt alles insgesamt starten will. Weil irgendwie auf die Festplatte zu warten, muss man nur, wenn man darauf einen FS-Check starten will. Und wenn man aufs FS-Check wartet, dann braucht man das auch nur, wenn man das mounten will tatsächlich. Und wenn man das Mounten braucht man auch nur, wenn man tatsächlich den Daemon starten hinterher will, der irgendwie auf das Dateisystem zugreift. Das heißt, dieses Abhängigkeitssystem, das muss genutzt werden, um irgendwie zu bestimmen, was du hinterher booten willst, damit minimiert werden kann, was getan werden kann. Ja, was getan wird während des Bootprozesses. Ja, das heißt, man überlegt sich irgendwie, wo will man hin? Und dann berechnet man aus dem Abhängigkeitsbaum den minimalen Satz von Units, wie wir das genannt haben, die gestartet werden müssen. Upstart hat das aber nie gemacht. Upstart, da hat es der Admin oder Developer, hatte die Aufgabe, die Events miteinander zu verknüpfen. Ja, das heißt, man hat in Upstart irgendwie hingeschrieben, okay, wenn das passiert ist, mach das. Wenn das passiert ist, mach das. Ja, das heißt, in Upstart war nie eine Logik drin, wie das da hinten will ich hin, berechne mir die Schritte vorher, sondern es war sozusagen der Admin, der diese Schritte selbst berechnet hat auf dem Blatt Papier oder wo auch immer im Kopf und es reingeschrieben hat, dass das jeweils passieren müsste.
Da ist da wieder der weiße Kittel.
Ich glaube, er hat das nicht so gemeint. Letztlich,
man braucht halt wieder so Systemwissen.
Ich finde das ja noch nicht, ich finde es noch nicht mal unattraktiv, was er da gemacht hat, weil das System war extrem simpel. Ja, weil er hat einfach gesagt, mach das, wenn das passiert. Es war so ein Regel-Executor. Total toll. Während das, was wir in SystemDiener letztendlich gemacht haben, dass wir so einen Abhängigkeits-Resolver haben, ist wahnsinnig komplex. Das ist Graphentheorie. Da hast du deinen komischen Abhängigkeitsbaum und dann versuchst du irgendwie den Kern zu finden von dem Kram, den du brauchst, und dann testest du, dass das zyklenfrei ist und was weiß ich noch alles. Das hat er sich alles drum gedrückt. Braucht er ja nicht, wenn das einfach der Admin ist, der das hinschreibt. Insofern, irgendwann ist uns das klar geworden. Ja, das greift zu kurz. Effektiv hat das immer zum Ergebnis gehabt, dass es maximal viel gestartet hat. Während wir geglaubt haben, System müsste minimal viel starten, ja, weil du hast in dem System halt irgendwie alles ausgedrückt, irgendwie, wenn das passiert ist, starte das, dann das und das, weil du ja nie weißt, wo du hinterher ankommen musst, musstest du einfach alles starten, was theoretisch gebraucht werden könnte am Schluss. Und das heißt, irgendwie Upstart hat immer zu diesem Maximieren tendiert. Und wir sagten uns, okay, wenn du musst wissen, wo du hin willst, und dann musst du daraus das Minimum berechnen, was du starten willst, und niemals zum Maximum kommen. Naja, wenn man das alles zusammennimmt, haben wir uns dann erstmal irgendwie festgestellt, Upstart hat sich nicht mehr bewegt irgendwie. Die meisten Vorträge über Upstart waren nur irgendwie das und das und das plane ich, anstatt das und das habe ich gemacht von Scott damals. Und dann haben wir uns irgendwann hingesetzt und haben uns überlegt, irgendwie Kai Sievers und ich, war auf dem Rückflug von einer Plumbers-Conference. Haben wir lange drüber gequasselt und sind zum Schluss gekommen, okay, Upstart wird das nicht delivern, weil es sich kaum mehr vorwärts bewegt und weil das, was wir glauben, dass es lösen müsste, eine komplette Auf-den-Kopf-Stellung ist. Weil es ist wirklich wörtlich eine Auf-den-Kopf-Stellung, weil wie gesagt, man anstatt, dass man irgendwie von oben runter geht, gehen wir von unten hoch. Von dem ist, was Upstart ist, und das dachten wir, okay, das ist ein Grund, das kann man nicht fixen, das muss neu gemacht werden. Ja, weil das ist irgendwie, du kannst fixen, wenn irgendwie was falsch ist, und dann kannst du es korrigieren oder sowas ähnliches, wenn es irgendwie klein ist. Aber wir dachten, okay, das ist zu fundamental. Das ist ein ganz anderes System, was hinterher rauskommt, wenn du deine Abhängigkeiten plötzlich alle immer so rumberechnen musst. Und das hat auch übrigens Ergebnisse gehabt, zum Beispiel bei, was Upstart nie konnte, ist die Abhängigkeiten richtig hinkriegen für diesen einen Pfad, den ich schon erklärt habe, mit dem irgendwie Festplatte poppt ab, FS-Check läuft, Mount läuft und dann kannst du weiter booten. Das haben die tatsächlich nie ausdrücken können. Stattdessen haben sie dann so ein Tool aufgerufen, das hieß Mount All. Der hat den ganzen Mount-Kram gemacht und der hat dann am Schluss ein Event ausgelöst, weil er konnte diesen Abhängigkeitsbaum nicht richtig ausdrücken. Mhm. Das war der Hintergrund. Wir haben uns halt überlegt, irgendwie, das muss besser sein und das Alte geht nicht vorwärts und es war abzusehen, dass es nie in die Richtung gehen würde, dass es dieses harte Problem lösen würde. Also so hart ist das Problem auch nicht, aber diese ganze Graphentheorie. Und dann haben wir Systemd geschrieben und es war halt, am Anfang war es wirklich ganz genau das, was Upstart gemacht hat, also PID 1, ein Init-System, so wie System 5 Init auch. Und hatte halt irgendwie Units gehabt, irgendwie, dass du Abhängigkeiten ausdrücken konntest, hat diese ganze Transaktionslogik gehabt, diese ganze irgendwie Zyklen-Detection, was weiß ich noch alles. Und dann haben wir Stück für Stück mitgekriegt, dass der Boot-Prozess aber jetzt nicht nur irgendwie PID 1 ist, es ist nicht nur irgendwie irgendwas starten, sondern der Boot-Prozess ist halt viel mehr. Also, was weiß ich, da musst du irgendwelche Syscontrol-Variablen schreiben, musst du irgendwie dies und das Hardware-Proben und so weiter und so fort.
Logging.
Logging machen und sowas. Und dann haben wir Stück für Stück uns überlegt, dass das auch noch von Systemd gemacht werden sollte. Also zum Beispiel Logging ist ein interessanter Fall, weil wir haben uns immer überlegt, okay, was will eigentlich der Admin mit seinem Rechner machen? Er will, oder was will er mit Systemd machen, oder also mit seinem Init-System machen? Wenn Systemd Services startet, will er wissen von Systemd, wie geht's dem Service? Ja, läuft er gerade? Wie lange läuft er? Und so weiter und so fort. Und das Wichtigste ist, wenn er nicht läuft, warum läuft er nicht? Und System 5 Init war da extrem schlecht, weil System 5 Init, der wusste nicht mal, wenn Damage stirbt, und hat das niemand mitgekriegt. Ja, weil der Kernel, also das hat er einfach geriebt, er wusste nicht mehr, zu wem das gehört, irgendwie, dass da irgendwie ein Fehler passiert ist. Es war einfach weg. Ja, und dann konntest du irgendwie raten. Und hast du in Logs nachgeguckt, dann hast du Varlog-Messages durchgegrappt und geguckt, hat denn da irgendwie der Dämon, der vorher gestorben ist, mal vielleicht irgendwas gelockt? Und dann hast du das so textmäßig verglichen. Und dann hast du gar nicht rausgekriegt, okay, das war wohl das Problem. In Upstart ging das schon deutlich besser, weil Upstart wusste wenigstens den Hauptprozess von den Dämons und konnte wenigstens sagen, okay, es hat gesackfaultet oder wow, es ist gefailed mit Return Code so und so. Aber wir haben uns überlegt, okay, das Allerwichtigste, was du über einen Service mitteilen willst, wenn er failed, ist nicht nur, dass er failed, sondern warum er gefailed ist. Das heißt, wir wollten diese einfache, also irgendwie nach außen hin einfach erscheinende Aufgabe lösen, zeig uns die Logs an von diesem Service. So dass wenn du System Control Status irgendwie Apache.service machst, dass der anzeigt, okay, das hier ist der Grund, warum Apache gestorben ist. Aber das ist ein extrem schwieriges Problem. Zumindest mit klassischem Syslog. Weil klassisches Syslog ist nicht indiziert. Das sind einfach Textdaten, die da einfach so in einen Stream rausgeschrieben werden. Und die sind weder indiziert, noch sind die Daten, die da drin sind, reliable. Ja, also die sind weder immer da. Zum Beispiel hängt es irgendwie bei klassischem Syslog, ist es eine Entscheidung von dem Sender, ob er seine PID, also seine Prozess-ID da included oder nicht. Ja? Und das haben die damals auch alle nicht gemacht. Irgendwie, da hat irgendwie ein komischer Daemon gesagt, okay, ich bin fubar.
Irgendein Programm, was irgendwie heißt, hat irgendwas getan, irgendwann.
Und es war nicht trustable, was ein riesiges Problem ist in meinen Augen, oder war in meinen Augen.
Weil jeder reinschreiben kann.
Sozusagen. Genau, da kann jeder, wenn jemand deine Maschine exploitet und es geschafft hat, irgendwie deinen DHCP-Server zu exploiten, kann der dir da immer Meldungen reinschreiben, sagen, ich bin Apache und ich bin irgendwie deine User-Datenbank und du hast gerade das Passwort so und so geändert, aber das hat nicht geklappt, mach das mal bitte richtig oder sowas, tipp mal diesen Befehl hier ein oder sowas. Also da kann man ja alles machen, wenn die Daten nicht verifiziert werden und jeder sein kann. Und da haben wir uns dann halt überlegt, okay, das kann nicht sein. Ja, wir müssen, also irgendwie, wenn wir dem Admin irgendwie was Nettes zur Verfügung stellen wollen, dass er den Rechner gut administrieren kann, dann sollte System Control Status halt irgendwie alles anzeigen über den Status, den wir kennen, plus diese Logs. Und deswegen haben wir dann dieses Journal geschrieben. Journal ist indiziert, und trusted. Also der hat ein Konzept, dass was immer die Leute senden, es wird erstmal weggeschmissen, wenn es nicht stimmt. Ja, das heißt, wir kriegen nämlich vom Kernel die tatsächlichen Informationen. Das heißt, wenn jemand was schickt, dann wissen wir, welche PID der hat, weil der Kernel es uns das mitteilt. Und das kann der nicht faken. Das kann er höchstens faken, wenn er irgendwie hochprivilegiert ist. Weil, Root kann alles oder Superroot kann alles. Aber plötzlich hast du das Problem nicht mehr mit, wenn dein DHCP-Server als User DHCP läuft, dann hat er kein Recht, sich als Apache auszugeben. Und das Journal kriegt's mit. Und alles ist indiziert. Das heißt, wir können einfach irgendwie die Anfrage ans Journal zeigen, gib mir alles von Apache. Und wenn du dann System Control Status eintippst, zeigen wir das an. Aber ja, irgendwie oberflächlich betrachtet scheint das Problem ja ganz einfach zu sein, irgendwie, dass System Control Status alle Daten von Apache anzeigen soll. Aber tatsächlich das zu machen und das sicher zu machen, haben wir uns dann überlegt, okay, das müssen wir irgendwie was anderes machen. Irgendwie initial hatte ich sogar irgendwie mit dem Typen von Syslog geredet, dass er das für uns einbaut. Aber der hatte, sagen wir mal, andere Prioritäten. Der fand irgendwie das nicht weiter interessant, irgendwelche solche Probleme. Und ja, irgendwie, das Journal macht auch noch andere Dinge, die wir irgendwie für Fehler hielten in dem klassischen Syslog. Weil, also Syslog ist auch echt so eine Unix-Sache von 1980, irgendwie 83 oder sowas kam das erste Syslog. Da gab es nie eine Spezifikation für das Protokoll. Da gab es nie eine Spezifikation für irgendwas, sondern das haben einfach irgendwie Leute da so hingehackt. Irgendwie die Leute, die Sendmail gemacht haben, dachten, okay, wir brauchen einen System-Logger, damit wir irgendwelche Meldungen über Sendmail rausschreiben können. Haben sich dann da irgendwie sowas kurz mal
schickt mir einen String und schreibt das mal irgendwo hin.
Ganz genau.
Ja.
Und das
dafür ist Revolution das ganz cool. War damals.
Ja.
Übers Netz.
Aber die konnten sich noch nicht mal darauf einigen, was in dem String drin sein soll.
Ja, klar.
Also ob die PIT rein sollte oder nicht.
Ich glaube, was halt damals... Ist immer so einfach auf das Alte einzuschlagen, mittlerweile auch gerechtfertigtermaßen, weil die Anforderungen sind natürlich jetzt andere. Wenn man sich mal anschaut, wie das überhaupt entstanden ist, das sind ja dann überhaupt erstmal die Momente, wo man überhaupt diesen Bedarf überhaupt erstmal entdeckt hat, bevor man überhaupt sagen konnte, was wird das für Konsequenzen also haben.
Warum das so passiert ist, wie es passiert ist, und ich finde das total verständlich, weil die Leute von Sendmail, die hatten kein Problem, kein Interesse, Logging-Probleme zu lösen, die wollten Mailing-Probleme lösen, wollten aber darüber loggen. Da haben sie gesagt, okay, wir machen mal kurz diesen Log-Kram. Mhm. Und das haben sie dann kurz gemacht und dann ist es halt so geworden, wie es geworden ist.
Tritt sich dann halt immer sehr, sehr schnell fest.
Ganz genau.
Aber eure Analyse war jetzt im Prinzip, ich meine, ausgehend von diesem einfachen, der Startprozess an sich ist schon mal blöd. Unüberschaubar, komischer Code, setzt zu viel Herrschafts- und anderes Wissen hinaus, hin zu der Feststellung, oha, das ist ja eigentlich so ein richtiges Wespennest, was wir hier aufmachen, weil wenn man erstmal anfängt, dieses Problem zu lösen und wenn man es vor allem richtig lösen will, kommt man schnell auch in diesen Problembereich rein, dass man eigentlich eine Integrität herstellen muss, um diese Integrität herstellen zu können, braucht man überhaupt erstmal ein Abbild dessen, was will man eigentlich laufen lassen, sodass das System zu jedem Zeitpunkt einen Blick hat. Ja, das ist ja die Perspektive des Betriebssystems jenseits des Kernels, der eigentlich ja nur erstmal die Grundfähigkeiten der Hardware, der Software bereitstellt. Aber hier geht es ja wirklich um diesen Blick, was macht mein System aus? Was ist sozusagen, was bin ich eigentlich? Bin ich ein Server? Bin ich irgendetwas anderes? Welche Dienste muss ich bereitstellen? Und in welcher Abhängigkeit stehen die Dienste zueinander? Und was hat das dann eben für Implikationen? Und natürlich Security, was so auch noch nie drin war, weil man eben heutzutage, wie wir gelernt haben, eben Software auch nicht unbedingt immer vertrauen kann. Das heißt, auch das System muss sich quasi gegenüber seinen eigenen Einwohnern schützen. Kann man das so
zusammenfassen? Für uns ist es auch immer besonders schwierig rauszukriegen, was ist eigentlich Systemd? Also selber, also irgendwie, was gehört zu Systemd rein und was nicht? Und das ist eine schwierige Entscheidung, weil irgendwie es gibt natürlich viele Leute, insbesondere im Internet, die meinen, irgendwie Systemd macht viel zu viel. Und man kann das so sehen. Aber wir sehen es natürlich ein bisschen anders. Aber die Frage ist, irgendwie, wir überlegen uns auch immer selbst, wo ist denn eigentlich Schluss? Also sicherlich irgendwie LibreOffice sollte nie in Systemd gemerged werden, das ist allen klar. Aber die Frage ist, wo ist die Grenze zu ziehen? Und für uns persönlich ist irgendwie, das, was in Systemd reingehört, muss irgendwie allgemeingültig genug sein. Ja, das heißt, irgendwie was ganz, ganz wichtig ist für Systemd, ist, es muss alles generisch sein. Und es muss notwendig sein in viel, also häufig genug notwendig sein für Systeme. Ja, das heißt, irgendwie nicht alles, was in Systemd drin ist, wird auf jeder Maschine benötigt. Ja, also was weiß ich, da ist zum Beispiel drin irgendwie RF-Kill-Support. Ja, was der persistet, also der speichert auf der Festplatte einfach nur den Zustand von deinem WLAN-Switch am Laptop. Ob jetzt gerade erlaubt ist oder nicht. Da kannst du sagen, okay, albern.
WLAN-Switch am Laptop?
Ja, die Antennen-Dings, dass du ausschalten kannst, das gerade rum, Offline-Modus, da, wie heißt denn das? Flugmodus kannst du.
Ja.
Und das heißt RF-Kill auf dem Low-Level.
Ah, okay. Mhm.
Bei der Sache zum Beispiel kannst du natürlich total argumentieren, braucht ja kein Mensch außer Laptops. Und das stimmt. Aber andererseits ist es trotzdem irgendwie noch total generisch, weil Embedded-Devices brauchen es dann doch wieder, weil die haben das auch alle und die wollen das auch alle irgendwie haben. Und irgendwie der Kram ist außerdem so simpel, ja, weil irgendwie kurz auf der Festplatte zu speichern, was der Zustand ist, finden wir dann irgendwie dafür jetzt ein eigenes Package zu haben, ist ein bisschen crazy. Insofern, wir überlegen, also es ist immer schwierig zu entscheiden, was gehört rein, was gehört nicht rein. Logging für uns gehört ganz klar rein, auch wenn andere Leute damit irgendwie nicht übereinstimmen. Und es gibt auch Dinge, wo wir uns das immer noch mal anders überlegen. Also
aber es ist ja wirklich eine sehr interessante Aufgabe, weil in gewisser Hinsicht durch System D und eure, sozusagen genau durch diese Überlegung, was gehört rein, was gehört nicht rein, definiert ihr eigentlich auch das erste Mal, finde ich, einen weiteren Abstraktionslayer. Weil früher war das immer so, es gibt den Kernel und dann gibt es the Userland. Und das ist irgendwie jeder Prozess, der sich um alle möglichen Ressourcen boxen kann mit den anderen und um das Ganze irgendwie überhaupt erstmal am Anfang ins Laufen zu bekommen, gibt's da halt so eine Rampe, so eine Rutsche, wo sie irgendwie alle sozusagen in dieses Userland hineinfallen und ab da ist es irgendwie Herr der Ringe und Trolls und Kriege und alle boxen sich. Durch SystemD werden im Prinzip relevante Dinge definiert als Teil des Systems, so, nicht des Kernels, sondern des Systems und alles andere ist Anwendung. Kann man das so sagen, dass es sich eigentlich jetzt sehr viel klarer in drei Teile aufteilt, wo vorher eigentlich nur zwei waren?
Ja, ist definitiv von der Ziel irgendwie. Der Kernel ist einigermaßen standardisiert. Fast alle Leute, die irgendwie was machen mit heutzutage, nehmen den Linux-Kernel und alle können sich darauf einigen. Was mit System, die unser Ziel war, ist vielleicht sowas Ähnliches zu erreichen für den Basic User Space, weil irgendwie die Probleme, die da gelöst werden, alle lösen immer dieselben Probleme und irgendwie, bevor wir das mit SystemD vereinheitlicht haben, haben irgendwie Fedora und Debian und wie sie alle heißen, alle Distributionen verschiedene Startup-Skripte benutzt. Ja. Die haben zwar irgendwie System 5 Init benutzt, aber jenseits von dieser Codebase haben sie alles anders gemacht. Und es gibt ja auch keinen Grund dafür, weil irgendwie, da gab es irgendwie, SUSE hat den Hostnamen, ja, diese total langweiligste aller Einstellungen, hat er gespeichert in etc Hostname mit großgeschriebenem Hostname. Debian hat es in etc Hostname mit kleingeschriebenem Hostname gemacht. Fedora und Red Hat haben es gemacht in etc sysconfig network und alle anderen Distros haben es noch ganz anders gemacht. Und man fragte sich immer, was soll denn das?
Ihr könnt also noch nicht mal drauf einigen, wo ihr euren eigenen Namen speichert.
Genau, das ist die langweiligste irgendwie Einstellung und irgendwie ist mein Lieblingsbeispiel, weil wirklich es ist eine irrelevante Einstellung, eine notwendige Einstellung. Man kann sich da einfach darauf einigen, dass man das in einer Stelle macht. In SystemD haben wir einfach gesagt, wir supporten nichts anderes außer etc Hostname, die Debian-Fassung. Irgendwie, also wir haben selbst, obwohl irgendwie die SystemD-Leute ja zumindest heutzutage fast alle für Red Hat arbeiten, haben wir gesagt, okay, Red Hat ist bescheuert an der Stelle, irgendwie etc sysconfig network macht keinen Sinn. Wir nehmen das, was Debian macht und nennen es etc Hostname, weil das irgendwie am meisten Sinn macht. Aber unser Ziel war es definitiv zu sagen, okay, diese ganze irgendwie Differenzierung von der Distribution auf dem Level, die bringt niemandem was. Also die erzeugt Kosten höchstens, weil, also Kosten, die wir als Linux-Leute auch durchaus merken, weil es ist wahnsinnig schwierig für Leute Software zu schreiben für Linux, weil wir haben so verschiedene Distributionen, die sich alle in Kleinigkeiten ändern, wie zum Beispiel, wie heißt der, verdammter Hostname. Irgendwie, wenn wir jemals irgendwie ein gesundes App-Environment haben wollen, wo irgendwie Leute Software für schreiben und auch bereit sind, den Support dafür zu leisten, ja, dann müssen wir ihnen das einfach machen. Und das heißt, wir müssen ihnen irgendwie so eine Basis geben, wie sich das Betriebssystem immer gleich verhält, damit sie darauf aufsetzen können. Irgendwie sicherlich ist das nicht die gesamte Lösung für dieses Problem, dass niemand Software für Linux schreibt, aber es ist zumindest Teil des Problems. Also die meiste Software, also nicht, dass Linux jetzt keine Software hätte irgendwie von Leuten geschrieben, aber Linux hat vor allem Open-Source-Software, die Open-Source-developed wird von Leuten, die sie selber halt immer anpassen können und in Distributionen maintained wird. Was meines Erachtens Linux schon fehlt, ist irgendwie so eine App-Welt, wie sie macOS hat, wie sie es sogar Windows heutzutage hingekriegt hat, wie Android das hat. Weil die geben halt den Leuten, die dafür entwickeln, schon Garantien. Ja, das Betriebssystem verhält sich immer so. Nimm diese APIs und dann kannst du sicher sein, dass es geht. Und
wenn es sich ändert, dann ändert es sich an einem definierten Ort mit einer definierten Dokumentation.
Und das heißt, die Entwickler, die wissen, die brauchen das Ding einmal zu entwickeln und dann brauchen sie es zu supporten auf einem Betriebssystem. Während wenn irgendjemand so eine Software entwickeln würde für Linux, also das klassische Linux, dann kann er es schreiben für Fedora, für Red Hat, für SUSE, für Debian, für Ubuntu. Und das dann auch noch in alles verschiedenen Versionen. Ja? Also weil irgendwie die Leute immer drei verschiedene Versionen gleichzeitig benutzen. Und was am allerschlimmsten ist auch noch immer in verschiedenen Kombinationen. Weil Unter Linux halt irgendwie kannst du irgendwie das RPM so und so mit dem RPM so und so kombinieren oder das DEP so und so mit dem DEP immer also in verschiedenen Versionen.
Installationspaketen.
Genau, und das heißt, man, es ist einfach unmöglich für so Third-Party-Entwickler, das wirklich zu supporten, weil die müssen praktisch, also die Test-Matrix, also diese Matrix, gegen die sie ihren ganzen Kram testen wollen, die explodiert halt ins Irrsinnige, weil du hast Distros, du hast Versionen von Distros, du hast Pakete in verschiedenen Versionen, und wenn du das alles mit allem kombinieren kannst, das ist ja wahnsinnig von. Und insofern, wir sind Betriebssystem-Leute, ja, irgendwie die Leute, die in das System die gearbeitet haben, und wir haben gesagt, okay, wir erkennen das Problem an, lass uns irgendwie das Problem fixen und irgendwie zumindest auf diesem Low-Level-Kram uns mal einfach darauf einigen, dass der Hostname jetzt mein etc-Hostname ist. Das ist einfach, da kann niemand was gegen haben, das ist ein Bike-Shedding-Problem, welches besser ist, aber es ist wirklich nicht mehr als ein Bike-Shedding-Problem. Und wir legen jetzt fest in System.de, das ist es. Natürlich können wir das nicht wirklich festlegen, weil wir können niemanden zu irgendwas zwingen, weil irgendwie alles, was wir machen, ist Software schreiben und die auf irgendeinen Server packen und dann nehmen Leute das und bauen da irgendwas draus. Aber irgendwie den Mechanismus, den wir haben, ist, wir supporten eins immer in unserem Quelltext, und wenn Leute was anderes wollen, dann müssen sie die Änderung selber maintainen. Und die werden wir nicht upstream mergen. Und manche Leute finden das nicht nett von uns irgendwie, weil wir irgendwie sagen, ja gut, hast es eben woanders gespeichert, dein Problem ist nicht unser Problem. Aber ich glaube, der Outcome ist letztendlich ein guter, weil irgendwie das System dadurch einheitlich wird. Und ja.
Aber bietet denn das System.de-System selber auch eine API? Ich meine, wenn du jetzt sagst,
ja,
der Hostname ist ein etc-Hostname, dann heißt das ja nicht, dass alle Programme gesagt bekommen, lies mal diese Datei aus, da steht's dann drin, sondern ja, man will ja eigentlich auch weg von diesen ganzen alten Zöpfen.
Genau, also wir haben eine ganze Menge APIs. Wir haben Debus-APIs, also fast alle von unseren Daemons, die wir haben, stellen Debus-APIs zur Verfügung.
Debus ist der Desktop-Bus.
Ja, das D stand oder? Mal für Desktops.
Und
das
jetzt,
tut schon lange nicht. Jetzt steht es nur für D.
Jetzt steht es nur für D.
Also das ist, Debus ist irgendwie dieses IPC-System. Also Linux hatte nie ein wirklich gutes IPC, also
Interprozesskommunikation.
Genau. Mhm. Hatte nie so ein richtig tolles System, mit dem Prozesse miteinander reden können. Alles, was sie hatten, war von Unix her FIFOs, also das sind so Byte-Streams und
first
Sockets.
In, first out. Mhm.
Genau, und das heißt sowas wie ein Remote Method Call. Also irgendwie jemandem irgendwie eine Funktion in einem anderen Prozess und die Antwort wieder zurückzukriegen, hat Linux nie gekannt, wirklich, nie standardisiert gekannt. Das gab da irgendwie immer so Ansätze und alle Leute haben sich selbst geschrieben. Ja. Das heißt, was Linux wirklich gut konnte, ist irgendwie Bytes austauschen. Was es überhaupt nicht konnte, Methodenaufrufe, also oder Funktionsaufrufe, ob man es so eine Funktion oder Methode nennt oder Prozedur, ist einerlei.
Aber eine funktionale Verknüpfung von den einzelnen Komponenten
in genau, direkter Debus, Form. Genau, Debus liefert das nach. Ja, irgendwie, Debus hat dann irgendwie das erste Mal irgendwie das standardisiert unter Unix, dass alle Leute sich darauf geeinigt haben, das zu benutzen zur Interprozesskommunikation. Und System.d benutzt das halt auch. Und in System.d ist fast alles, was System.d kann, ist durch so ein Debus-API zur Verfügung gestellt. Und das ist ganz moderner Kram mit, also na gut, so modern ist das auch nicht mehr, das ist auch schon seit 15 Jahren und irgendwie mit objektorientiert und was weiß ich noch, allem Interfaces. Alles so, wie das heutzutage sein muss, ist type-safe. Und man kann so introspekten und sowas und rauskriegen, was gibt's da eigentlich für APIs auf meinem System.
Und das heißt, wenn ich jetzt eine Komponente bereitstelle, kann ich beschreiben, welche Funktionalitäten sie hat, wie die Objekte heißen, wie man genau sie aufruft, welche Parameter dafür erforderlich sind. Eine andere Komponente kann sie sich das anschauen, analysieren, genau, dann aufrufen, Daten hin und her übertragen. Genau. Ohne dass man wissen muss, in welcher Programmiersprache das geschrieben
genau
ist oder sonst.
Das ist irgendwie eine wichtige Sache. Es gibt Bindings für Debus, für jede Programmiersprache. Ja, und das heißt, wir haben unseren Kram in C geschrieben, aber wenn andere Leute andere Dienste anbieten können, können sie es in jeder Programmiersprache, die es auf der Welt gibt, ungefähr machen. Und die Clients können eine ganz andere Programmiersprache haben. Also das Wichtige ist halt irgendwie nur, wir haben uns gesagt, okay, Debus ist die Art und Weise, wie wir unsere Interface zur Verfügung stellen. Und das tun wir, und das tun wir konsequent für alles, was wir machen. Und
damit hat sozusagen das System überhaupt erstmal eine Sprache gefunden, mit dem man
genau
sich untereinander unterhalten kann.
Genau, und es löst auch irgendwie so lauter so Probleme, mit denen man sich vorher nicht so richtig auseinandersetzen wollte, wie interaktive Authentifizierung und sowas. Ja, also das heißt, wenn du einen Hostname setzt, ja, dass irgendwie die Dialogbox aufpoppen kann auf deinem grafischen Benutzeroberfläche, die dich nach dem Passwort fragt, dass du es kannst, oder nach dem irgendwie Authentifizierung mit dem Finger oder was weiß ich auch immer, was auch immer du konfiguriert hast. Aber die löst halt diese ganze Problemsatz, irgendwie Debus, Policy Kit und dieser ganze Kram, dass irgendwie das so funktioniert, wie ein heutiges System funktioniert und nicht alles irgendwie mit sudo oder su und passwortbasiert irgendwie auf der Kommandozeile stattfinden muss. Mhm. Insofern, ja, wir haben solche APIs, wir haben aber auch allerlei C-APIs. Zum Beispiel das Journal, also diese Logging-Framework, was wir da haben, hat ein C-API, wo man, weil da will man nicht immer über EPC gehen aus Geschwindigkeitsgründen, weil wenn du irgendwie so richtig viele Logs hast, dann willst du damit direkt auf die Festplatte gehen.
Also man braucht auch so einen Low-Level-Zugang.
Genau. Mhm. Und wir haben ein paar andere APIs irgendwie noch. Wir haben, selbst für Devos haben wir ein eigenes API gemacht. Insofern, ja, wir haben eine ganze Menge APIs und wir encouragen irgendwie, wir raten den Leuten, die APIs auch zu benutzen. Aber das heißt natürlich immer, auf der Kehrseite ist, wenn die Leute sie benutzen, dann läuft sie unter System.d. Was ich einen total okayen Deal finde. Manche Leute finden das nicht so einen tollen Deal, aber ja.
Ja gut, aber die Systeme, die Systemd ersetzt, hatten ja so etwas gar nicht.
Genau, die hatten fast nie solche APIs, das stimmt. Also irgendwie für ein Logging-API irgendwie, was wirklich zum Suchen benutzen konntest, gab es nicht. Irgendwie ein Hostname zu setzen, haben alle Leute selber gemacht, indem sie da mal kurz im Dateisystem rumgefummelt haben. Oder ja, und dann hatten sie irgendwie so 1000 if-devs, um rauszukriegen, ich bin gerade unter Debian oder ich bin gerade unter Fedora und es ist die Datei, die ich zugreifen muss.
Habt ihr euch denn bei diesen ganzen Designfragen, wie denn das sozusagen alles zu gestalten und zu machen ist? Wenn man jetzt erstmal am Anfang steht, dann gibt es ja alle Möglichkeiten und nicht alles, was einem am Anfang sinnvoll erscheint, beweist sich am Ende, wie man ja immer wieder merkt. Habt ihr euch andere Systeme angeschaut, wie andere Unixe das Problem lösen? Also
ja, das war immer sehr wichtig für uns. Irgendwie, weil dieser Blick über den Tellerrand ist halte ich immer noch für absolut essentiell. Man sollte nicht irgendwie versuchen, sowas allgemeingültig zu lösen, wenn man nicht weiß, was die Allgemeinheit nun mal macht. Deswegen, als wir SystemD angefangen haben, habe ich lange Zeit damit verbracht, erstmal zu lesen, was hat Apple gemacht mit Launchd und was hat Solaris gemacht mit SMF und sogar was hat Windows gemacht mit seinem Service Manager. Weil irgendwie, sicherlich will man es nicht so implementieren vielleicht, wie die es gemacht haben, aber man kann halt doch sehr viel davon lernen. Insofern.
Hast du mal ein Beispiel dafür, was sozusagen munternde Information war, wo ihr vielleicht Konzepte auch so übernommen habt oder explizit auch rausgelassen habt?
Also zum Beispiel bei Apple gibt es in Launchd gibt es dieses Konzept von Socket Activation. Ich finde das total toll. Leider wird es unter Linux nicht so häufig benutzt, wie ich das gerne hätte. Aber Socket Activation ist so ein Konzept, wo du Apples Launchd benutzt das für ungefähr das ganze Service Management. Und das sieht dann halt so aus, dass Services nicht hochfahren, dann irgendwie die Sockets und IPC und was sie sonst noch so haben, establishen und dann warten, bis jemand darauf reagiert.
Also ein Webserver zum Beispiel?
Na, ein Webserver ist ein schlechtes Beispiel, ist mehr auf Lokales fokussiert. Also was weiß ich, was hat Apple zum Beispiel, hat einen Soundserver oder sowas ähnliches, Core Audio oder wie es heißt. Oder irgendwie ein Service, der dies oder jenes macht, Bluetooth macht oder was weiß ich noch alles. Und diese ganzen Services, die haben ja ein IPC-Interface, dass Programme mit denen reden können. Und klassischerweise unter Unix geht das so, der Service startet, registriert sich dann im IPC-System, registriert ein Socket, was auch immer, und sagt, hier bin ich, wenn jemand mit mir reden will, sprich mit mir. Bei Apple ist das alles rausgezogen worden, das heißt, die haben gesagt, okay, wenn jemand mit diesem reden will, dieser Daemon macht das, aber ich starte den Daemon erst, wenn jemand danach fragt. Ja, das ist die eine Sache, die sie gemacht haben. Die andere Sache gemacht haben, okay, Leute, die damit reden wollen, können sofort damit reden. Ich werde das gleich auch starten, aber momentan ist es noch nicht gestartet. Aber wenn jemand irgendwie eine Anfrage dahin stellt und es noch nicht gestartet ist, werde ich es queuen, bis es gestartet ist und das dann ausliefern. Ja? Und diese Art von Socket Activation oder jeder Kind von Activation, wo halt irgendwie die Garantie ist, alle Services sind immer ansprechbar. Ja, egal, ob sie laufen oder nicht. Wenn sie nicht ansprechbar sind, wird halt irgendwie eine Request da reingequeued und wird dann irgendwann tatsächlich ausgeführt, wenn der Service hochgefahren ist. Dies ist großartig für Stabilität. Das ist großartig für Parallelisierung. Das ist großartig für auch, das macht das ganze System einfacher, weil die ganzen Abhängigkeiten dadurch eigentlich verloren gehen.
Und man muss nicht die ganzen Prozesse schon laufen haben, was
ganz genau
weniger Ressourcen beansprucht.
Ganz genau, man kann diesen Lazy-Kram machen. Ja, das heißt irgendwie, man tut so, als ob alles läuft, tut es aber gar nicht. Irgendwie, es wird
erst aber man gestartet. Aktiviert es erst in dem Moment, wo es gebraucht wird, und bei dieser Socket Activation ist es sozusagen wirklich auch der tatsächliche Zeitpunkt des Eintreffens einer Anfrage, wo es überhaupt erst startet, also sozusagen maximal lazy.
Ganz genau. Ja, aber also die meisten Services bei macOS sind nicht solche Lazy Services allerdings. Irgendwie der Druckserver ist so ein Lazy Service, aber viele von den anderen, die werden immer gestartet. Also weil irgendwie, was weiß ich, dein Audio-Server, weil der schon Bing macht beim Booten, brauchst du natürlich immer.
Ja.
Insofern, das Lazy ist eine Facette, aber das ist nicht die einzige Facette.
Ja.
Weil irgendwie selbst wenn du das, wenn du die Socket-Aktivierung benutzt, da beide, also stell mal vor, du hast Syslog und dein Sound-Server, ja. Und der Soundserver möchte gerne loggen zu Syslog. Ja? Mit der Socket-Aktivierung brauchst du jetzt nicht irgendwie so auszudrücken, starte erst Syslog, warte bis es fertig ist, starte dann den Soundserver, sondern du kannst beide gleichzeitig starten, solange du diesen Syslog-Kommunikationskanal schon vorher eingerichtet hast, was eben Launchd macht. Ja? Weil das Ergebnis wäre dann, Chorus irgendwie dieser Kommunikationskanal wird Core Audio dieser Kommunikationskanal wird eingerichtet, der Syslog-Kommunikationskanal wird eingerichtet, dann starten wir beide parallel, komplett parallel. Sobald Core Audio irgendwas loggt, schreibt er das in diesen Syslog-Socket rein. Wenn Syslog läuft, gut, wird sofort irgendwie auf die Festplatte geschrieben. Wenn nicht, wird es da drin gequeued. Und irgendwann, wenn Syslog dann hoch ist, wird es rausgeschrieben. Das heißt, du hast dieses ganze Abhängigkeit fällt weg und alles ist plötzlich total parallel. Ja, weil wir starten einfach Syslog und Core Audio parallel und das Betriebssystem kümmert sich darum irgendwie.
Parallel und asynchron. Mhm.
Ganz genau. Und das geht sogar, das ist eine total tolle Technik, weil irgendwie, du kannst auch Syslog dann einfach killen. Ja. Überhaupt gar kein Problem, weil der Socket bleibt die ganze Zeit erreichbar, weil es ist ja gar nicht Syslog, der den erreichbar gemacht hat. Es ist ja schon dieses Launchd, was es im vorigen Schritt gemacht hat. Und das heißt, wenn die nächste Request reinkommt auf dem Socket, startet er einfach Syslog neu. Und der Client kriegt es nicht mit und keine Nachricht geht verloren. Insofern, das ist ein total tolles Konzept. Als wir das irgendwie verstanden haben von Launchd, haben wir gesagt, okay, das wollen wir auch für Systemd. Systemd macht das auch. Leider benutzen die Leute das nicht so umfangreich unter Systemd, wie sie es unter Launchd benutzen, weil Launchd hat gesagt, wir machen nichts anderes als das. Ja? Wenn du irgendwie gestartet werden willst und Anfragen stellen willst, dann musst du das so machen. Ein Abhängigkeitssystem und das supporten die gar nicht. Was limitierend ist für die, weil deswegen können sie den ganzen, unter macOS ist der erste Teil des Boots nicht von Launchd, wird er nicht gemacht, sondern das ist einfach auch ein Shell-Skript und sowas. Ich weiß gar nicht, ob es immer noch ein Shell-Skript ist, war es aber lange. Und der hat dann einfach als letzten Step startet der Launchd, der dann alle Daemons gleichzeitig parallel startet.
Ich glaube, mittlerweile werden auch so die ganzen Treiber und so weiter, da sind die Shell-Skripte jetzt auch rausgeflogen in den letzten Versionen.
Sehr gut. Aber ja, wir wollten irgendwie das alles, wir haben das irgendwie versucht zu verheiraten. Ja, Dependency-Kram, weil wir es brauchen für den Early-Boot-Teil. Und Service-Aktivierung für den Rest. Weil die meisten Unix-Daemons aber nicht so geschrieben sind, dass sie Service, also Socket-Aktivierung und sowas machen, sind es vor allem unsere eigenen Dinger, die Socket-aktiviert sind. Und irgendwie Dovecot und ein paar Leute, die irgendwie die Zukunft gesehen haben, haben das auch so gemacht. Insbesondere die nach macOS portabel sind, weil die unter macOS brauchst du auch sowas.
Mhm.
Aber leider ist es nicht so häufig benutzt, wie ich es gerne hätte. Ich hätte gerne, dass das ganze Betriebssystem so aufgebaut ist. Aber die einzige Art und Weise, wie man da wohl hinkäme, ist, wenn man sagen würde, das andere gibt es nicht mehr. So wie macOS das gemacht hat. Aber wir sind halt nicht macOS. Wir können nicht so hart sein. Aber das ist
zum Beispiel. Kann sich aber sozusagen mit der Zeit alles noch entwickeln.
Ja, aber das ist zum Beispiel so eine Sache, wo das ist Inspiration, die wir von Apple übernommen haben und wo Apple total tolles Design gemacht hat.
Mhm.
Und wir gesagt haben, okay, das wollen wir auch. Und wir wollen es noch besser. Und unsere Implementation ist, glaube ich, auch ein bisschen mächtiger, weil wir können alle Arten von Aktivierung haben und was weiß ich noch alles. Aber ja, und wir haben auch.
Bei Solaris?
Bei Solaris haben wir eine ganze Menge auch übernommen. Irgendwie, was Solaris ganz gut hatte, war irgendwie diese Project-IDs. Contract-IDs heißt das. Weil irgendwie, wir hatten immer das Problem, ein Daemon ist einer oder mehrere Prozesse zur Laufzeit. Ja, also das heißt irgendwie Apache ist der Apache-Hauptprozess. Ist der Apache-Prozess, also gibt es also Worker-Prozesse, irgendwie kannst du konfigurieren.
Die Connections annehmen und
ganz
so weiter.
Genau. Mhm. Und die forken dann wieder irgendwelche CGI-Scripts weg, was nochmal Prozesse sind. Ja, das heißt, wenn du den Service als Ganzen betrachtest, ist es eine Sammlung von Prozessen. Einer davon ist der Hauptprozess. Ja. Was uns immer ganz wichtig war, ist, wir haben uns überlegt damals schon, eine von den wichtigsten Aufgaben, die wir machen müssen mit Systemd, ist, dass man einen Service sauber beenden kann. Ja. Und das hört sich an wie eine ganz einfache Sache. Ja. Und System5init hat das ja auch schon immer gekonnt, denkt man. Aber tatsächlich ist es eine extrem schwierig umzusetzende Sache. Weil, wenn du so einen Dienst hast wie Apache, ja, der einmal forkt und noch 16 mal forkt und dann noch die ganzen CGI-Skripte und die CGI-Skripte können Shell-Skripte ausführen und was weiß ich noch allem, dann geht es im klassischen System 5 nicht, dass man wirklich vollständig einen Service runterfährt, weil man weiß gar nicht, was gehört zu dem Service dazu. Ja.
Weil man die Geschichte nicht hat, welcher Prozess hat wann welchen Prozess gestartet.
Ganz genau. Irgendwie, das fehlt dieser Zusammenhang. Man kann nicht einfach das System fragen, hey, was sind alle Prozesse, die Apache gestartet hat? Das System weiß es selbst nicht. Ja? Du kannst unter Unix doppelforken, also ein klassischer Double Fork, und dann hast du keine irgendwie Beziehung mehr zu deinem ursprünglichen Vater. Es ist explizit weg. Ja? Und das ist aber ein Problem für einen Service Manager, weil ein Service Manager will das wissen. Wenn wir irgendwie was killen, dann willst du irgendwie wissen, dass du Apache tötest und nicht nur Apache tötest, sondern auch noch alles, was die Kinder weggefockt haben. Und das ist auch immer wieder übrigens ein Sicherheitsproblem, weil das Sicherheitsproblem ist, wenn jemand es geschafft hat, dein CGI-Script zu exploiten, hat da irgendwas, macht da eine Shell auf und was weiß ich noch alles, und macht dann da einen Double Fork, dann ist er deiner Process Supervision irgendwie entkommen auf System 5 Vendor.
Dann denkt man hat irgendwie den Apache runtergefahren, kann ja nichts mehr passieren und dabei
Hängt
er da die ganze Zeit noch in der Ecke.
Genau, was der gemacht haben kann, der Einbrecher ist, der hat sich eine Shell gestartet, hat dir aber einen anderen Namen gegeben, irgendwas Unverfängliches, hat gedoppelforkt, ja, sitzt dann da als Prozess, irgendwie heißt zum Beispiel jetzt Syslog oder sowas. du tippst PS ein und hast keine Ahnung, was das ist. Ja. Insofern für uns war das wichtig, irgendwie killen muss möglich sein. Solaris hatte jetzt dafür ein Konzept, das heißt Contract IDs. Contract IDs ist bei denen so ein Kernel-Konzept, das kannst du einmal setzen für den Hauptprozess von einem Service. Und diese Contract IDs werden dann alle runter inherited, also vererbt, an alle Kindprozesse. Und du kannst das System fragen, okay, was gehört alles zu Contract ID so und so? Und dann siehst du halt alles, das sind die Prozesse. Wir haben sowas Ähnliches gesucht dann unter Linux, weil wir sagten, okay, das wollen wir.
Also sozusagen so ein Vererbungsmerkmal, was einen Prozess auch nicht abschütteln kann.
Ganz
genau.
Wenn
das einmal gesetzt ist, dann ist der immer dabei und
ganz genau.
Da kann man noch so viel forken. Man ist das immer so ein Zeichen sozusagen.
Also, weil es Unix ist, man kann immer alles abschütteln, wenn man die nötigen Privilegien hat. Aber es kommt eben auf die Privilegien an. Irgendwie Doppelforken unter Unix kann jeder. Ja, das Abschütteln, das ist komplett unprivilegiert. Kein CGI-Script, was mit wenigstmöglichen Privilegien läuft, kann sich einfach abschütteln, kein Problem. Aber ja, Contract
IDs. Gab es doch da mal so Process Groups oder sowas. Ne?
Process Groups sind ganz speziell für ein Use Case und das für Shells, also für Shell Pipelines sind die notwendig. Wir haben versucht, das irgendwie dafür zu benutzen, aber das geht letztendlich nicht.
Aber dann gibt es sozusagen den Mechanismus gar nicht, den ihr brauchtet?
Doch. Und zwar haben wir den gefunden in einem Konzept, was C-Groups heißt, Control Groups, vielleicht mal von gehört.
Ja.
Das haben die damals erfunden unter Linux, um Resources zu managen. Also um Ressourcen irgendwie so Prozessorzeit zu managen. Das heißt, du hattest irgendwie Apache laufen, du hattest MySQL laufen. Apache hat 16 Worker Threads gehabt, MySQL hat 2 Worker Threads gehabt. Nach klassischem Unix hieße das, Apache würde 8 mal so viel CPU kriegen wie MySQL. Ja. Ja, weil es hat halt
mehr Prozesse.
8 mal so viele Prozesse, genau. Und die haben sich damals überlegt, das kann ja nicht sein, irgendwie auf heutigen Systemen muss man das anders managen können und haben dieses Control Groups Konzept erfunden. Control Groups sind so eine Hierarchie, wo du Prozesse in Gruppen passen kannst. Wenn ein Prozess forkt, ist der Kindprozess automatisch Mitglied in derselben Gruppe und du kannst diesen Gruppen Namen geben. Ja, der Hintergrund, wie gesagt, original ist immer Resource Management, ja, dass du halt sagen kannst, fass das jetzt hier als Einheit an, gib vielleicht noch ein Limit an, irgendwie, dass du sagst, irgendwie, ja, aber so mehr als so und so viel CPU-Zeit kriegt er auf keinen Fall, selbst wenn er verfügbar wäre, und solche Dinge. Und wir haben uns überlegt, okay, Resource Management, sehr nützliche Sache sowieso, aber wir können dieses Grouping, was da gibt, auch wirklich für unsere Management-Probleme lösen, ja, ohne tatsächlich ohne dass wir tatsächlich dieses Resource-Management-Teil von den C-Groups benutzen, können wir einfach damit Dinge gruppieren. Und wenn wir Dinge gruppieren können, können wir damit dieses Kill-Problem lösen, weil wir können dann einfach, wir packen irgendwie den Service Apache in eine C-Group mit dem Namen Apache, und wenn wir dann den Kernel fragen, ja, was gibt's für Prozesse in der C-Group Apache, dann listet er uns genau alles auf, was in Apache drin ist. Und wir können auch andersrum fragen, zu welcher C-Group gehört dieser Prozess? Und er sagt uns, aha, es ist Apache.
Und es ist nicht nur so eine Masse von Prozess-IDs, sondern es ist auch die komplette Forking-Hierarchie
ganz genau.
Auch mit drin abgebildet.
Ganz genau. Man kann alles irgendwie daraus rauskriegen, was genau dazu gehört. Und wir benutzen das, also das haben wir uns halt bei SMF sozusagen abgeguckt. Ein ganz anderes Konzept letztendlich, wo wir angekommen sind unter Linux, weil unter SMF sind diese Contracte, die sind Nummern, ja, und die sind nicht hierarchisch. Unter Linux mit den C-Groups ist es irgendwie mächtiger, weil die sind hierarchisch und du hast Namen. Ja, das heißt, du kannst tatsächlich dir so ein Tree rausholen, wie dein System aufgebaut ist. Und das ist auch ganz toll unter Linux heutzutage, weil du kannst Wir haben das, weil das hierarchisch ist, haben wir das so gemacht, dass Container und das Betriebssystem selbst halt so ein Baum bauen sind, wo dann halt, wenn du irgendwie Systemd auf dem Host laufen lässt, hast du so ein paar Gruppen. Und wenn du dann Systemd in einem Container auf demselben Host laufen lässt, dann ist das halt ein Subbaum, nochmal das gleiche unten drunter. Ja, insofern, da haben wir uns was von SMF abgeguckt, aber dann irgendwie komplett neu erfunden, aber irgendwie die Logik dahinter war total toll. Sowas brauchten wir. Aber genau, wir haben uns irgendwie viel Zeit gegeben, irgendwie rauszukriegen, was machen andere Leute, was ist geil, was können wir unter Linux nachbauen und wie machen wir das am besten und können wir das mit irgendwas anderem verheiraten. Also ich glaube, so sollte jeder irgendwie Wissenschaftler arbeiten und ein Ingenieur, Software-Ingenieur insbesondere, sollte das auch tun.
Ja, das ist ja mal so dieses Not-Invented-Here-Syndrom, was einen dann häufig erschlägt, dass man halt immer denkt, so, ah ja.
Ja, okay. Wird uns ja häufig auch vorgeworfen, aber ja. Ich sehe es alles meistens ein bisschen anders. Also irgendwie zum Beispiel.
Euch wird vorgeworfen, dass ihr darunter leidet.
Ja. Häufig irgendwie, weil wir halt irgendwie, wir sagen, okay, wir machen unser eigenes Logging-System, wir machen nicht Syslog.
Ach so.
Oder wir machen Systemd und nicht Upstart. Aber in jedem einzelnen Fall haben wir uns lange drüber überlegt, warum wir das tun sollten. Also in Systemd, wie gesagt, war es dieser Fall, wo wir überlegt haben, es ist substanziell falsch rum, irgendwie wie Upstart designt worden ist, müssen wir was Eigenes machen. Und bei Syslog war es das Gleiche, weil wir uns überlegt haben, irgendwie dieser ganze Kram, irgendwie, dass es nicht indiziert ist und nicht getrustet ist und dieser ganze Kram. Irgendwann kommen wir an den Punkt an, wir müssen das machen, weil irgendwie aus diesen Gründen. Und das hat nichts damit zu tun, dass es nicht uns gehört oder sowas ähnliches, sondern es hat einfach damit zu tun, dass wir irgendwie in der alten Lösung zu viele Probleme sahen. Und auch irgendwie heutzutage, irgendwie merkt man sogar noch viel mehr, oder merke ich zumindest noch viel mehr, warum das die richtige Entscheidung war. Weil wir haben jetzt immer solche Probleme, wie wir haben Devos Daemon, ja, der diesen IPC-Teil macht. Wir haben Systemd selbst, der das System hochgefahren hat. Und wir haben Logging. Ja, diese drei Teile sind unheimlich basal jeweils. Ja, die sind irgendwie, würde man zu den drei low-levelsten Teilen des Systems zählen. Ja. Und jetzt haben wir aber immer das Problem, dieses Journal, die Logging-Komponente, möchte gerne IPC benutzen, also Debus. Debus möchte gerne mit PID 1 reden, PID, also dem Init-System. Das Init-System möchte loggen und IPC benutzen. Ja. Und das heißt, da hat man diese drei Komponenten. Und die haben immer Dependencies zwischeneinander. Ja, das heißt, irgendwie, der eine möchte jeweils die anderen benutzen. Irgendwie Debus möchte gerne über PID 1 Dinge aktivieren, aber PID 1 möchte auch Dienste auf Debus anbieten. Und diese Cyclic Dependencies, diese zyklischen Abhängigkeiten, die sind ein Riesenproblem. Ja, und die kriegen wir nur deswegen in Kontrolle tatsächlich, weil wir das eng miteinander verzahnt haben und das innerhalb von Systemd tun können, zumindest für das Logging und für das PID 1. Aber irgendwie, das war alles überhaupt nicht möglich, diese Probleme zu lösen und dieses ganze Logging-Komplexität unter einen Hut zu kriegen, mit dass PID 1 auch dahin loggt, unter klassischen Syslog, weil bei klassischen Syslog, das war ein Daemon wie jeder andere auch. Der ist im späten, also im Late Boot gestartet. Und bis der gestartet ist, gab es kein Logging.
Ja. Also im Prinzip ist das eigentlich so das Ergebnis der ganzen Überlegung, dass man sagt, was braucht ein System? Es braucht das Launching, es braucht das Logging. Und es braucht die Kommunikation.
Ja, das sind die drei
absolut basal. Und das sind sozusagen die drei Kerndienste, die quasi nach dem Kernel kommen. Das ist sozusagen das,
genau.
das Erste,
ganz ehrlich,
was man neu schaffen muss.
Der IPC-Kram gehört meines Erachtens in den Kernel rein.
Ja.
Weil es ist irgendwie total albern, dass das im User Space ist. Und deswegen haben wir auch dieses Kdebus-Kram gemacht. Aber was leider nicht gerade schnell ging. Aber die Idee ist dann irgendwie, dass wir behaupten, irgendwie manche von den Teilen, die sind so low-level, die müssen, die sollten nicht im User-Space sein, die müssen in den Kernel reingemacht werden. Und Debus ist eins davon. Also Systemd selbst soll nicht in den Kernel rein. Das ist ja schließlich definiert als der erste Teil, der nach dem Kernel kommt.
Yeah.
Logging willst du auch im User-Space haben, weil du da irgendwie Netzwerk und was weiß ich noch alles machen musst, einen strukturierten. Aber der IPC-Teil, der sollte meines Erachtens wirklich in den Kernel.
So wie es bei macOS zum Beispiel ist.
Nicht nur bei macOS, bei allen Betriebssystemen, ja. Bis auf Linux. Hm. Aber ja, irgendwie, ich habe das irgendwie erklärt, irgendwie unsere Denkweise, warum wir das machen.
Klar.
Und irgendwie, dass wir wirklich harte technische Gründe haben, zum Beispiel, warum wir Journal machen und dass es eben nicht NIH ist, weil.
Ich weiß das, Entschuldigung.
Nicht dieses Not Invented Here ist.
Ach so. Hm.
Weil es ist wirklich, wir haben richtig komplizierte Probleme, die wir da lösen müssen und die wir nicht anders lösen können. Also schon mal, also das Journal ist übrigens auch noch eine ganz andere Sache. warum wir das unbedingt haben wollten, weil wofür braucht man Logging? Um Probleme zu lösen. Ja.
Ja.
Wo sind die größten Probleme im System, die man lösen will? Beim Boot-Prozess ja wohl. Ja, also irgendwie die Leute, wenn man ins Internet geht, die Leute werden am meisten sich darüber beschweren, dass sie ihr Linux nicht hochfahren können. Ja. Was gab es unter System 5 Init für Logging an der Stelle? Da gab es gar nichts, weil wie gesagt, ich habe es eben schon erwähnt, der klassische Syslog-Daemon ist im Late-Boot gestartet worden, als ganz normaler Daemon, zum gleichen Zeitpunkt praktisch wie Apache.
Also man konnte gar nicht loggen, sondern...
Genau, der ganze vordere Teil des Boots war eine Log-Wüste. Ja, da gab es nicht wirklich was. Irgendwie der Kernel hat in sich selbst ins K-Message geloggt. Dann war Ruhe. Ja, der Early User Space hat erstmal gar nichts geloggt. Dann haben die Debian-Leute und die meisten anderen Distros sowas erfunden, was Bootlog-D hieß. Bootlog-D, was es gemacht hat, ist, es hat vom Bildschirm heruntergelesen, was draufgeschrieben worden sind für Fehlermeldungen. Ja. Also anstatt, dass irgendwie die Fehlermeldungen gelockt worden sind und dann auch noch auf dem Bildschirm landen, damit der Admin was davon hat, ist es auf den Bildschirm gebracht worden, auf die TTYs und dann wieder runtergezogen worden, um es auch noch in eine Logdatei zu schreiben.
Mit Scraper sozusagen.
Ja. So ungefähr, mit ANSI-Sequenzen, damit es bunt war und was weiß ich noch alles. und wir haben gesagt, okay, das kann nicht sein. Irgendwie was wichtig ist für uns ist, Logging muss da sein, muss immer da sein, muss sowas Basales sein. Und alles, was im System passiert, wenn es ganz früher Boot ist, wenn es im Kernel ist, wenn es in der ID ist, wenn es Early Boot ist, wenn es Late Boot, wenn beim Runterfahren, alles muss gelockt werden, weil das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere verdammte Aufgabe, irgendwie, wenn wir ein System bauen, dass der Admin die Möglichkeit hat, an diese Daten ranzukommen. Mhm. Insofern, ja, keine Ahnung, die Leute werden uns immer weiter vorwerfen, NIH, aber ich glaube, wir haben bei allem, was wir da so angefangen haben, unsere Hausaufgaben gemacht. Und uns wirklich Mühe gegeben, rauszukriegen, warum wir diese anderen Komponenten nicht einsetzen. Und warum wir unseren eigenen Kram machen. Und warum wir nicht das andere fixen, anstatt es neu zu machen.
Ja, und im Falle von Debus, das war ja auch schon vorher da.
Genau, also Debus wird weiterhin benutzt. Aber na gut, wir machen auch unser Neues mit KDebus. Ja, also wir wollen schon den Debus-Daemon irgendwie loswerden, auf lange Sicht. Und stattdessen IPC haben, was direkt im Kernel funktioniert.
Ja.
Aber irgendwie, das ist auch so ein Fall, irgendwie, ich war für eine Zeit der Debus-Maintainer. Insofern, irgendwie, das ist auch nur irgendwie, ist nicht, dass wir da irgendwie was von anderen Leuten wegnehmen oder sowas. Wir nehmen es uns fast selber weg. Also, es ist nicht irgendwie, es hat uns sowieso schon gehört, irgendwie. Also.
Ich denke, das macht auch eine gute Softwareentwicklung oder überhaupt auch eine gute Systementwicklung an sich aus, dass man einfach auch bereit ist, irgendwann mal alte Zöpfe abzuschneiden. Also
ja, sind wir sicherlich bereiter als viele andere. Und ich kann auch verstehen, wenn Leute das nicht gut finden, weil irgendwie wir sind weniger, also wir benutzen unsere Software auf meinem Laptop. Ich habe einen Server im Internet, aber das ist ungefähr, das war's. Ja, ich bin nicht jemand, der tatsächlich irgendwie Admin ist und 500 Webserver betreiben muss. Ja.
Oder 30.000 Embedded Devices.
Ganz genau. Hat. Und es ist mir ja klar, dass das so ist. Und natürlich ist es für mich dann viel einfacher, Dinge abzuschneiden, als es Leuten wären, die noch tatsächlich mitarbeiten müssen. Ja. Aber ich kann wenigstens sagen, ich gebe mir die Mühe, um es zu verstehen und was damit zu tun. Und natürlich, ich bin der Entwickler letztendlich. Natürlich muss ich nach vorne denken, nicht zurückdenken. Das ist ja irgendwie dieser Widerspruch irgendwie, irgendwie, wir kriegen das immer mit, ich arbeite ja für Red Hat und irgendwie die Kunden von Red Hat, die kommen immer an. Ja, wir möchten gerne alles immer das Neueste, aber bitte schon 5 Jahre getestet. Das kannst du ja nicht lösen, das Problem. irgendwie, das wird nicht gehen. Und ich tendiere natürlich eher immer an die vordere Ende der Entwicklung zu gehen, irgendwie da, wo es Bleeding Edge ist. Und Admins natürlich tendieren eher dahin, irgendwie, ja, funktioniert gerade alles, nicht berühren oder sowas ähnliches, nicht was Neues machen. Aber ja, es ist schwierig, Problem zu lösen. Man kann es, glaube ich, nicht lösen. Aber ich bringe Verständnis auf. Die Leute glauben nicht, dass wir das immer tun, aber irgendwie, ich glaube, wir sind uns schon sehr viel bewusster, was wir da eigentlich genau machen, als die Leute glauben, dass wir das tun.
Wenn du wir sagst, welches Team arbeitet so derzeit an SystemD, wie groß muss man sich das so vorstellen, die Truppe?
Also es kommt darauf an, wie man die Truppe definiert. Also wenn man sich anguckt, wer alles Beiträge irgendwie zum Projekt liefert, irgendwie auf GitHub, dann sind das sehr viele Leute. Irgendwie, ich sollte vielleicht mal die neuen Statistiken mal berechnen, da irgendwie seitdem er zu GitHub gewechselt hat, ist da vermutlich noch viel mehr, als es vorher war. Aber irgendwie, wir haben da irgendwie Leute von 15 Firmen irgendwie hatten damals, also 15 verschiedene Hintergründe, nicht alles Firmen, hatten damals Commit Access, bevor wir zu GitHub gewechselt sind. Irgendwie, wir haben immer irgendwie Patches von mehr als irgendwie 70 Leuten pro Monat gekriegt, verschiedenen Leuten pro Monat gekriegt. Die engste Truppe von den tatsächlichen Maintainern, das sind aber irgendwie, glaube ich, 5 oder sowas, das sind die, die Vollzeit dran arbeiten. Bei Red Hat haben wir eine Systemd-Gruppe, und darin sind 8 Leute, davon maintainen 3 oder sowas, das sind RHEL, also machen irgendwie kommerziellen Support dafür und stellen sicher, dass das ein RHEL ist, up-to-date ist. Und die anderen
Release.
Die sorgen dafür, dass in RHEL 7 irgendwie die Bugs gefixt werden und die Leute, wenn sie ein Problem haben, auf dem Bug-Report eine Antwort kriegen. Die 5 anderen, davon bin ich einer, beschäftigen uns vor allem damit, irgendwie Neues zu entwickeln. Mhm. Und wie es so will, sind fast alle von den 5, also 4 von den 5, sind in Berlin. Wir treffen uns ja auch häufiger mal, also fast jede Woche oder häufiger als jede Woche, und essen und sprechen und hacken und was weiß ich noch alles. Also ein einziger von uns kommt aus Norwegen, aber alle anderen sind hier in Berlin. Und das ist eigentlich ganz genial, weil man irgendwie doch, auch wenn irgendwie alles übers Internet stattfindet heutzutage, ist es doch schon ganz schön vorteilhaft, auch mal den Leuten ins Gesicht zu gucken und einfach nur loszuquasseln.
Um jetzt mal diese Komplexität von Systemd vielleicht auch nochmal von der anderen Seite nachzuvollziehen. Und ich habe ja auch bewusst hier den Titel gesetzt, so The Linux System. Systemd ist, sagen wir mal, so ein bisschen der Katalysator, der da jetzt sozusagen als neue Softwarekomponente hineingekommen ist, wie ich das vorhin schon ausgeführt habe, so dass man überhaupt erstmal Kernel, System und der Rest voneinander trennen kann. Trotzdem hängt das natürlich alles sehr eng miteinander zusammen. Können wir vielleicht mal den Rechner einschalten und mal gucken, wo wir da eigentlich hinkommen? Also wenn man jetzt heute so eine normale PC-Architektur nimmt und vielleicht nehmen wir einfach mal so eine normale, moderne, wie es sich jetzt sozusagen abzeichnet. Was passiert da? Was aktiviert sich und wann kommt ein Kernel und wann kommt Systemd ins Spiel?
Also irgendwie ein moderner Laptop hat ja so ein EFI-BIOS und ein EFI-BIOS ist halt irgendwie ist ein Standard, den gibt es jetzt auch schon gleich 15 Jahre, aber irgendwie in den letzten 7 Jahren oder sowas sind alle Laptops und alle Desktops und alle Server fangen an, das tatsächlich zu benutzen. Mhm. Aber das ist so ein, ist praktisch irgendwie so ein Betriebssystem, was so ein bisschen sich anfühlt wie DOS, aber 32-bittig ist und deswegen auch sich so ein bisschen anfühlt wie Windows, ist in das BIOS reingebrannt, also in den Chip vom, also es ersetzt das alte BIOS sozusagen. Und was es unter anderem drin hat, ist ein Festplattentreiber und ein FAT-Dateisystem. Und mit diesem Treiber FAT-Dateisystem-Treiber sucht es dann eine ganz bestimmte markierte Partition auf der Festplatte. Und da drin sucht es ein Programm unter einem ganz bestimmten Namen und den führt es aus. Und dieses Programm ist ein sogenanntes EFI-Programm. Und das sind einfach so, wie so eine Exe-Datei unter Windows ist. Es ist sogar tatsächlich eine Exe-Datei, weil es ist PE, also Portable Executable, das sind die Windows Exe-Dateien. Es hat natürlich keine grafische Oberfläche. Also es hat schon ein bisschen grafische Oberfläche, aber es hat irgendwie nicht, dass du da Push-Buttons machen kannst und irgendwie Fenster öffnen kannst. Und dieses Teil ist das erste Mal, wo die Kontrolle übergeben wird an irgendwie was nicht von dem Hersteller von dem Laptop kommt. Ist dann damit beschäftigt, irgendwie das auszuführen. Was dann genau passiert, da gibt es verschiedene Pfade. Da gibt es einmal den Pfad, den die meisten Distributionen nehmen. Es gibt dann den Bootloader Grub. Der ist derselbe Bootloader, der damals für BIOS-Systeme benutzt worden ist. Was der macht, ist, der sucht dann nach einem Kernel in einem Linux-spezifischen Format, ELF. Er lädt den Speichern für den aus. Irgendwie unsere eigene Theorie, wie das besser funktionieren sollte, ist, dass der Kernel selbst in dem EFI-Format vorliegt. Ja, und das heißt, dass der Bootloader unnötig ist und irgendwie eine ganze Teil der Kette rausgenommen wird, weil einfach irgendwie das EFI-BIOS direkt den Kernel startet.
Gibt es da eine technische Einschränkung, die das verhindert, oder ist es sozusagen nur nicht umgesetzt?
Das gibt so philosophische Unterschiede zwischen uns und anderen. Irgendwie die anderen halten es für viel wichtiger, die alten Systeme zu unterstützen mit derselben Technik und das irgendwie das Gleiche zu machen. Wir halten das für nicht so wichtig, weil irgendwie sowieso alles heutzutage EFI ist und irgendwie, wenn wir Software entwickeln, sollten wir das für die Zukunft tun und nicht für die Rechner von.
Aber sagt es, wenn ich, dass das 32-Bit, also es kann auch 64-Bit-Code sein.
Ja, meistens ist es sogar 64-Bit-Code.
Ja, okay.
Mhm. 32-Bit-EFI ist eher die Ausnahme.
Das heißt, man hat jetzt sozusagen nochmal zwei Indirektionen dazwischen. Man hat sozusagen erstmal so das erste EFI-Programm, das lädt einen Linux-spezifischen Bootloader, der nur dafür da ist, das Linux zu laden.
Genau.
Obwohl man im Prinzip zwei Stufen weglassen könnte. Ist ja jetzt auch nicht so ganz irrelevant für so Sicherheitsfragen. Gerade wenn man jetzt so an so Sicherungssysteme, Signierungen etc. denkt.
Ja, also die irgendwie, es gibt ja dieses ganze Thema Secure Boot. Secure Boot ist auch irgendwie was wir irgendwie wichtig halten von der System-D-Seite. Mhm. Secure Boot ist ja, wird irgendwann dargestellt, als ob das irgendwie Microsoft wäre, die da böse sind und irgendwie böse Spielchen mit Linux treiben wollen. Ich sehe das ganz anders irgendwie. Eigentlich war Microsoft da total nett zu uns und gibt uns eine Technik in die Hände, die wir für echte Vorteile nutzen können. Also was Secure Boot letztendlich macht, ist, dass die im BIOS müssen hinterlegt sein, die Kryptoschlüssel, mit denen die Binaries, diese EFI-Binaries, die man ausführen kann, signiert sind. Ja? Und das BIOS, also die Firmware da, die weigert sich zu booten, was nicht mit einem gültigen Key signiert worden ist. Es ist eigentlich total tolle Technik. Per Default ist in der Firmware immer nur der Microsoft-Key drin, ja, damit man Windows booten kann. Mhm. Oder auf Apple ist da sicher auch der Apple-Key drin.
Ja.
Was eben nicht drin ist, ist der Linux-Key. Und deswegen glauben die Leute dann, die sind nicht nett zu uns. Tatsächlich finde ich das aber total toll, weil das auch die Möglichkeit gibt, andersherum Microsoft oder Apple aus dem Bootprozess rauszuschmeißen. Weil Microsoft war so nett und hat in die Spezifikation reingeschrieben, dass jedes BIOS, was das implementiert, was mit einem Windows-Stempel haben will, muss die Möglichkeit haben, dass man diese Keys austauschen kann. Ja. Und das heißt, man kann sagen, okay, das ist ja toll. Oder nicht nur austauschen, sondern auch noch ergänzen kann, zusätzlich da reinmachen kann. Das ist total toll, weil dann kann man sagen, okay, ja, danke Microsoft, ich schmeiß jetzt einen Key raus, ich packe meinen Key da rein und boot jetzt nur noch meine Betriebssysteme, denen ich vertraue. Und das kann dann entweder sein ein Fedora-Key, oder es kann sogar sein, irgendwie einen privaten, den nur ich benutze.
Ja.
Und dann ist irgendwie dieses Feature, was irgendwie die Leute glauben, also viele Leute glauben, ist irgendwie was, um Linux zu ärgern, ist eigentlich total toll. Kann man umdrehen und dann mit Microsoft rausschmeißen und sicher sein, dass irgendwie, wenn ich mal meinen Laptop irgendwo stehen lasse, dass da nicht einfach jemand hochbootet, einen USB-Stick bootet und irgendwas anderes reinpackt, weil ist mit meinem Krypto-Key gesichert.
Mhm.
Insofern, wir sehen das eigentlich immer, also unsere Top ist irgendwie großen Vorteil und irgendwie wollen die Betonung darauf legen, dass man diese Keys austauschen kann und dass wir es einfach machen sollten, dass diese Keys austauschbar sind. Ja? Also zum Beispiel die Idee wäre, dass das so hübsch zu machen ist, wenn du Linux installierst auf deinem Laptop, dass er dich fragt, willst du, dass der Key da reingepackt werden willst? Willst du den Windows-Key drin lassen? Willst du den macOS-Key drin lassen oder soll ich die gleichzeitig rausschmeißen? Sodass der Benutzer dann einfach nur sagt, ja, nein, und dann ist der Key raus. Und dann hat man ein System, wo irgendwie nichts anderes mehr drankommt.
Kriegt man dann die Windows-Key wieder rein? Nee, ne?
Ja, man kann meistens, also das, was die Kritiker von unseren Ideen immer betonen, ist, dass bei den meisten BIOSes geht das alles ein bisschen anders in der Menüführung. Und die haben dann Angst, dass man, also damit man die Keys überhaupt rein oder rausnehmen kann, muss man erstmal in diesem EFI-Setup-Mode gehen und irgendwie, die meinen, das sei ein Problem, dass das nicht überall an derselben Stelle in den BIOS-Setups ist. Ich persönlich sehe das nicht so als großes Problem, weil irgendwie von einer CD oder vom USB zu booten, ist auch immer an einer verschiedenen Stelle im BIOS-Setup. Und wenn die Benutzer das kapiert haben, dass sie irgendwie von einer USB booten können, damit sie Fedora oder was auch immer installieren können, dann sollten sie auch in der Lage sein, kurz das Secure Boot auszuschalten für die Installation. Und einschalten kann man sie dann wieder automatisch von dem Installationsprogramm. Aber meistens kann man mit dem BIOS-Reset einfach die Keys wieder restaurieren.
Mhm.
Und dann sind wieder die Original-Keys drin.
Ah, okay.
Ich glaube, dass Secure Boot eine gute Sache ist. Man muss sie nur irgendwie nutzen. Und wir haben auch selber so ein Teil geschrieben, das hieß früher mal Gummiboot, jetzt heißt es SD-Boot. Das ist Teil von SystemD, also SD steht für SystemD. Manche Leute würden das einen Bootloader nennen, aber es ist explizit kein Bootloader. Nämlich was es ist, ist einfach nur ein kleines EFI-Binary, was mit diesem EFI-FAT-Treiber, also Dateisystemtreiber, nach anderen EFI-Binaries sucht, sie sortiert nach einer Version, auf den Bildschirm bringt, dass man sowas auswählen kann. Das heißt, es gibt hier einfach nur dieses Menü. Ja, das heißt, es ist nicht wirklich ein Bootloader. Ja? Das hat kein Verständnis von dem, was es startet. Alles, was es macht, es startet andere EFI-Binaries. Ja. Und irgendwie
also quasi so ein Browser.
Ja, ja.
Man browst einfach über verschiedene Boot-Files.
Genau. Mhm. Und dann ist es ganz hübsch gemacht, weil du kannst es dann auch editieren, Kommandozeilen, Parameter angeben und irgendwie der zieht die Versionsnummer raus in einen schönen String und zeigt den hübsch am Bildschirm an. Aber das ist so irgendwie unser Ansatz für den ganzen Kram. Also das heißt, wir haben keinen Bootloader, alles ist tatsächlich EFI. Wir akzeptieren, dass EFI irgendwie der Standard ist, mit dem heutzutage alles ist. Und machen das Beste daraus und versuchen irgendwie Sakya-Boot umzusetzen und versuchen irgendwie nicht mehr den Linux-spezifischen komischen Formatkram zu machen, sondern einfach zu sagen, ja, Linux ist jetzt auch ein EFI-Binary, das ist Ende der Geschichte. Aber wie auch immer, das gibt ja so ein bisschen irgendwie, wir sehen das halt so irgendwie, die Zukunft macht alles einfacher. Die Leute von den meisten Distributionen sagen, ja, wir müssen aber auch noch diese und diese und diese Betriebssysteme Systeme unterstützen, wo du nur MBR-Boots hast und keine EFI-Boots hast und was weiß ich noch alles. Und deswegen brauchen wir Grub. Ich persönlich finde Grub eines der schrecklichsten Projekte, die ich jemals berührt habe. Und ich sage das als jemand, der an Grub rumgehackt hat. Und irgendwie für mich persönlich ist irgendwie Grub, es gibt keinen Grund mehr, Grub zu haben. Es ist irgendwie, das war notwendig auf MBR-Systemen, weil du eben nicht irgendwie eine EFI-Umgebung hattest.
Aber das ist jetzt vorbei mit den MBR. Ich meine,
für uns ist das vorbei.
Ja, nicht nur für euch. Ich meine, gibt es überhaupt noch
Computer, die EFI Server kommen? Sind meistens ein bisschen konservativer. Die kommen auch alle mit EFI, aber die während bei Laptops irgendwie, weil Windows is required, immer EFI default an ist, ist bei den Servern, weil niemand Windows auf dem Server benutzt, diese Dinger nicht an per
default. Ja, verstehe. Also könnte man einschalten, aber ist nicht. Und
ich glaube, das wird inzwischen auch immer mehr eingeschaltet, aber das dauert noch ein bisschen. Also die Admins, die denken sich natürlich auch immer irgendwie, warum soll ich das jetzt einschalten?
Ja, aber Secure Boot wäre ja zum Beispiel ein guter Grund, das zu tun.
Ja, aber das ist schwierig den Leuten zu erklären. Also ich glaube, Secure Boot ist großartig und das ist echt was man unbedingt braucht und in die Köpfe von den Admins kriegen muss, weil irgendwie da mit Snowden und sowas, da ist ja rausgekommen, dass dieses Facebook Rechenzentrum von der NSA exploited worden ist und dass die in den Leitungen drin waren und dann die Rechner mitgemacht haben, was immer sie wollten. Und deswegen hat er dann irgendwie Facebook announced, dass sie irgendwie alle Leitungen verschlüsseln und die Betriebssysteme so absichern, dass sie nicht mehr vertrauen müssen den Leuten, die physikalisch Zugang haben zum Rechenzentrum. Ja, und das ist eine total wichtige Sache. Ich glaube, so muss ein Betriebssystem in der Zukunft designt sein, dass du das so sicher gestaltest, dass tatsächlich physikalischer Zugriff auf die Maschine, auf der es läuft, es nicht komplett möglich machst, irgendwas damit zu machen. Ja? Und Secure Boot ist ein Baustein dafür. Also das löst das Problem nicht ganz, wird es nie ganz lösen, kann man das Problem nicht. Aber es kann zumindest diese Kette deutlich weiter treiben, weil man kann dann einfach sagen, mit ganz normaler Hardware, die man einfach im Laden kaufen kann, kann man halt sagen, dieser Rechner ist jetzt so eingestellt, dass er nur noch die Software, die ich geschrieben habe, bootet. Oder irgendwie Facebook kann sagen, nur noch die Software, die Facebook signiert hat, wird von der Maschine gebootet. Und wenn dann da irgendwie jemand es geschafft hat, in das Rechenzentrum einzubrechen und an den Serverschränken vorbeiläuft und irgendwelche Dinge reinsteckt, bringt ihm das gar nichts, weil er auf dieses USB-Stick kann er nicht einfach einen Kernel packen und das Ding hochbooten, weil es nicht signiert ist von Facebook. Und ich glaube, wenn das für Facebook also
auch,
gilt...
Auch bei einem Angriff von außen, wo es unter Umständen gelingt, in die Plattenbereiche reinzuschreiben, also wenn man Exploit hat und genau. In der Lage ist, sozusagen
das wird dann beim Runtime abzulegen. Das wird bei Runtime gemerkt, sagt er, ist nicht signiert, mache ich nicht. Und ich glaube, so muss das Rechenzentrum in Zukunft muss aussehen. Ja, weil das wissen wir seit Snowden und sowas, dass diese Angriffe stattfinden. Und wenn Facebook das absichern kann und Google das absichert, dann ist das eine Sache. Ich glaube inhärent, dass wir alle Leute dazu bewegen müssen, das zu sichern. Und irgendwie was am Chromebook zum Beispiel sehr interessant ist, ist, dass Chromebook ist der erste Rechner, der tatsächlich in die Hände von Consumern gekommen ist, der tatsächlich systematisch das Gleiche gemacht hat. Weil beim Chromebook ist auch das gesamte Betriebssystem signiert durch Google. Und es weigert sich, irgendwas anderes zu booten, was nicht von Google signiert ist. Ja, das heißt, das ist total toll, weil du kannst dieses Chromebook nehmen, du kannst es irgendjemandem anderen geben und du kannst sicher sein, er kann es nicht manipulieren und dir zurückgeben und du würdest es nicht merken. Mhm. Ja, also die haben ja irgendwie diesen Developer-Button da eingebaut, dass du das hacken kannst. Und was der macht, ist, der schaltet diese Kryptokram aus und sorgt dafür, dass beim Booten eine dicke große Meldung kommt, dieses Gerät ist im Developer-Modus, was für dich der Hinweis ist, es ist manipuliert worden.
Ah ja, verstehe.
Insofern,
was dann aber auch wiederum bedeutet, dass man da nicht sein eigenes Linux installieren kann auf so einem Chromebook.
Naja, kannst du ja, aber du kriegst halt immer diese Meldung.
Ja, okay, manchmal. Gut.
Aber ist halt der Deal. Aber ich finde irgendwie, grundsätzlich ist das irgendwie das System, wo wir hin müssen. Ja, wir brauchen so trusted Systeme, wo das ganze Betriebssystem so designed ist, dass alles abgesichert ist. Mhm. Bisher ist das noch nicht so vorgedrungen in alle Admins. Also die Google und Facebook haben das verstanden und ein paar andere sicherlich auch. Aber letztendlich irgendwie die meisten Rechner, die heutzutage so auf dem, in der Freiheit hier laufen, sind natürlich nicht so designed. Und da kriegt niemand mit, wenn irgendwie jemand es geschafft hat, das zu exploiten. Aber um zurückzukommen, irgendwie, ich glaube, dass Secure Boot der erste Teil davon ist, weil der sichert halt den Kernel ab. Und eigentlich müssten wir das wirklich aktiv nutzen und irgendwie als unseren Vorteil sehen, dass wir Linux-Systeme absichern können und nicht als irgendwie als Gefahr sehen, wie Microsoft uns Spielchen spielt, weil ja, man muss die Krise als Chance begreifen.
Schön gesagt. Gehen wir mal davon aus, dass der Kernel jetzt gefunden wurde mit der richtigen Signaturversion und was nicht sonst noch die Anforderung war, und das Linux initialisiert sich, macht sich jetzt über die Hardware her, checkt, was da ist. Ich will jetzt nicht so sehr viel Zeit im Kernel verlieren, weil das ist nochmal ein ganz anderes Feld, was wir hier bewusst aus dieser Sendung ausblenden. Mal schauen, vielleicht lege ich das ja nochmal nach, aber jetzt bleiben wir erstmal beim System. Ab welchem Zeitpunkt wird es sozusagen aus der Perspektive von Systemd jetzt spannend? Wo fängt also an, dieses System langsam zu greifen?
Wenn der Kernel sich initialisiert hat, dann sucht er nach der, also im Allgemeinen, nicht notwendigerweise, aber im Allgemeinen ist das so aufgesetzt, bei allen großen Distros ist es, die sogenannte initrd. Die initrd steht für Initial RAM Disk. Ist ein bisschen falsch benannt, weil es gar keine RAM-Disk mehr ist. Es ist nämlich ja was anderes. Aber diese initrd, da sind sozusagen ist etwas, was irgendwie so ein paar Programme, mit denen man die tatsächliche Festplatte finden kann, festchecken kann, mounten kann. Diese initrd, die ist meistens an den Kernel dran geklebt. Und wenn sie nicht an den Kernel dran geklebt ist, dann ist sie neben dem Kernel in der zweiten Datei. Ja, das heißt, grub, wenn er den Kernel lädt, lädt er meistens nicht nur den Kernel, sondern auch die initrd. Packt die beide in den Speicher, der Kernel fängt dann an zu laufen, weiß, dass die im Speicher ist, die initrd, und lädt die, springt dann in den, also entpackt das und führt es aus. Diese initrd läuft zu einem Zeitpunkt, wo Linux selbst vermutlich noch gar keine Idee hat von der Festplatte. Ja, also die poppt erst später auf. Da drin befindet sich dann so Code, mit dem Hardware geprobt wird und gewartet wird, bis die Festplatte aufgetaucht ist. Wenn dann die Festplatte aufgetaucht ist, passiert ein File-System-Check und dann geht's immer weiter. Dann wird die Transition ins Hauptsystem gemacht und so weiter. In Fedora und irgendwie vielen Distros, irgendwie, ich glaube SUSE und sowas, aber nicht in Debian, ist in dieser initrd läuft bereits Systemd. Ja, also das heißt, das ist das erste Mal, wo der Kernel die Kontrolle an ein User-Space abgibt. Und da läuft schon Systemd drin. Und das Systemd da drin ist ganz minimal. Alles, was es macht, ist, auf die Festplatte zu warten, File System Check. Und sobald die Festplatte da ist, mountet es die Festplatte und macht eine Transition, sodass diese gemountete Festplatte jetzt das neue Router-Teilsystem wird und führt dann eine Systemd aus, was in dem eigentlichen Festplatte drin ist. Ja, das heißt, man hat da so ein Chain-Loading, also ein Switch-Route nennt man das auch irgendwie, wo irgendwie diese RAM-Disk zuerst läuft und dann wird umgeswitcht auf das echte. Mhm. So einfach ist der ganze Kram nicht, weil man hat heutzutage so komplexen Storage-Kram. Das heißt, da ist unter Umständen, musst du da irgendwie DHCP machen, damit du NFS machen kannst, weil du von NFS booten willst. Oder du musst irgendwie RAID-Kram aufsetzen und mehrere Festplatten zusammenfügen, bevor du ins Root-Dateisystem kommst. Oder du musst iSCSI machen oder was weiß ich noch alles.
Oder Krypto,
ja. Insofern ist das ist nicht so ganz trivial. Das ist auch der Grund, warum wir das Systemd drin laufen lassen bei den meisten Distros. Weil irgendwie, wenn du Krypto machst, insbesondere hast du auch mal wieder so eine komplexe Chain. Irgendwie Festplatte muss erst auftauchen. Wenn die Festplatte aufgetaucht ist, musst du Krypto aufsetzen. Wenn die Krypto aufgesetzt hast, musst du File-System-Check machen, musst du mounten und so weiter und so fort, eine Transition machen. Das heißt, die ganzen Abhängigkeitsbaum. Debian macht das allerdings noch nicht. Debian hat das alles selber gebaut. Wenn du mich fragst, sollen die auch mal switchen, aber ist denen überlassen.
Auf Systemd.
Auch, also die benutzen Systemd für das Hauptsystem, aber nicht für die initrd. Okay. Und ich würde an der Stelle alles rüber switchen, weil es macht vieles einfacher. Aber das ist meine Meinung, was die anderen Leute machen, ist natürlich denen ihre Entscheidung. Wenn von dem System, was in der Inner-ID liegt, in dem System, was im Hauptsystem liegt, diese Transition gemacht wird, dieser Wechsel gemacht wird, wird der gesamte Zustand von System-D serialisiert und dann von dem neuen wieder deserialisiert. Der Hintergrund ist der, dass wir irgendwie den wissen wollen, nachdem das System hochgefahren ist, was war irgendwie, sind die erfolgreich, alle Dienste, die in der NHTD schon gelaufen sind, nämlich irgendwie Network-Konfiguration für NFS, iSCSI-Services und so weiter. Was ist da eigentlich passiert? Irgendwie sind die alle sauber gelaufen, damit du das hinterher wieder rauskriegen kannst. Dann, wenn die SystemD in dem Hauptsystem angefangen hat zu laufen, guckt es sich an, wo es eigentlich hinbooten soll. Und da gibt es dann so entweder graphical.target oder multi-user.target heißt das. Das entspricht den alten Run-Leveln 3 und 5 von System5 Init. Das ist sozusagen die Definition, das ist das, wo wir hinbooten wollen. Ja?
Was ist jetzt mit dahinbooten?
Dahinbooten soll heißen,
weil gebootet ist ja
das drückt aus, was alles gestartet werden soll, bis der Boot als abgeschlossen verstanden werden sollen. Das heißt, das ist zum Beispiel der grafische Login. Das ist der Drucker-Server, wenn du das haben willst, bla bla bla. Das heißt, an der Stelle gibt es dann irgendwie die Multi-User-Graphical, sind so zwei Standard, du kannst beliebige definieren, wie du willst, aber da steht dann halt drin, zieh das alles rein. So, und das guckt sich System den da an und berechnet dann dynamisch daraus, was es alles jetzt genau starten muss. Ja. Das hängt natürlich immer ab, was es sich da genau berechnet, von der irgendwie verfügbaren Hardware oder was weiß ich, wie das System aufgesetzt worden ist, weil irgendwie, wenn du dann irgendwie /home von noch einem Krypto mit noch LVM und was weiß ich noch hast, dann musst du natürlich was ganz anderes reinziehen, als wenn du das nicht hättest. Und dann, nachdem man das berechnet hat, geht's los. Dann führt er das einfach Stück für Stück aus. Dann startet er irgendwie erstmal die ganz wichtigen Dinge wie UDEV, dann tauchen die ganzen Devices auf, dann startet er FS-Check. Nachdem die Filesystems gecheckt sind, mountet er die jeweils einzeln, wartet auf alle Dateisysteme, auf die er warten muss, also alle, die in ECCFS-Type gelistet sind. Wenn die alle aufgetaucht worden ist, geht er zum nächsten Schritt über und fängt an, die ganzen Dienste zu starten. Und irgendwann hat er dann alles getan und dann hat er beschlossen, dass er fertig ist. Und dann läuft das Betriebssystem. Dann ist SystemD aber noch lange nicht fertig irgendwie, das verschwindet dann nicht aus dem Speicher, weil dann läuft es die ganze Zeit weiter, um das System irgendwie am Laufen zu halten und alles zusammenzuhalten. Und insbesondere solche Dinge wie Socket Activation zu handeln. Das heißt, wenn irgendwann später mal dann irgendwas requested wird, weil du hast irgendwie in der Oberfläche im Programm dein Audioprogramm gestartet und plötzlich muss irgendwie was Audio-Relatedes noch nachgestartet werden, reagiert das Teil. Oder du, was weiß ich, du steckst Hardware rein in dein Bluetooth-Dongle, plötzlich muss der Bluetooth-Stack hochgefahren werden. Dafür läuft SystemD dann die ganze Zeit weiter und merkt sich ganz genau, was so alles läuft. Mit SystemD kannst du dich dann auch kommunizieren, rauskriegen, was ist eigentlich los, was ist gefailed, was war erfolgreich und so weiter. Und dann richtig aktiv wird es dann erst wieder beim Runterfahren, wo dann das Inverse berechnet wird. Ja, das heißt, das Ziel ist dann irgendwie alles zu beenden und irgendwie ein letztes Binary auszuführen, was den Strom ausmacht. Und daraus berechnet System dann den inversen Transaction, wo irgendwie alles, was jetzt läuft, gestoppt wird. In der richtigen Reihenfolge, weil irgendwie, was weiß ich, man sollte einen Dienst, der Debus benötigt, nicht nach Debus beenden, sondern vor Debus beenden.
Mhm. Also ein Unwinding der ganzen Dienste. Also im Prinzip gibt's für SystemD grob vier wichtige Phasen. Die erste Phase, die in gewisser Hinsicht noch optional ist, weil das hängt von der Distribution ab, ob das dann auch wirklich eingebaut wird, ist sozusagen als Helfershelfer des Kernels, um überhaupt erstmal die Kernel-Level-Geschichten alle an den Start zu kriegen, weil Zugriff auf Festplatten mit komplizierten Krypto-Stacks etc.
Es geht in dieser Init-RD-Phase geht es explizit darum, das Root-Dateisystem zu finden. Das ist die Priorität und das ist das Einzige, wodurch es definiert wird. Und alles andere, was es tut, ist es nur, um dieses Ziel zu erreichen.
Okay, gut. Aber auch an der Stelle hilft sozusagen dieser Graph von Abhängigkeiten, der irgendwo abgelegt ist. Sollten wir vielleicht auch nochmal drauf eingehen. Dann, wenn das abgeschlossen ist, kommt dann der eigentliche, ich würde es mal System Startup nennen, also nicht so sehr, also Boot
wir nennen das immer irgendwie Init-ID ist der erste Teil, Early Boot und Late Boot. Und Init-ID ist halt alles, wo er irgendwie nur das Root-Dateisystem sucht. Early Boot ist dann alles, was darauf unmittelbar folgt und was bis zu dem Punkt geht, wo wo er anfängt, die ganz normalen Daemons wie Apache und Drucker-Server und sowas, wo er anfängt, die zu starten. Das ist der Early Boot. Und da macht er alles Mögliche. Da konfiguriert er System Controls, da konfiguriert er allen möglichen komischen Kleinkram, irgendwie Binary Formats, irgendwie alles, was man so braucht. Dann der Late Boot ist halt irgendwie Apache starten, CUPS starten, was weiß ich noch alles starten. Und alles danach ist dann Runtime. Also Init-ID, Early Boot, Late Boot, Runtime. Dann hast du Shutdown zum wieder runterfahren. Dann gibt es da auch noch zwei Phasen, oder drei Phasen sozusagen. Weil was wir tatsächlich machen, was ganz neu war in Init-ID, was niemand vor uns gemacht hat, ist, wenn wir wieder runterfahren, dann hat man das Problem. Irgendwie die Festplatte, wenn die jetzt auf LVM ist und was weiß ich noch allem komplizierten, dann kann man ja nicht einfach die Festplatte anmounten, weil die Binaries, die man laufen hat, sind ja von der Festplatte, die man versucht anzumounten. Also das ist ja ein Cyclic Dependency wieder. Was machst du denn da? Und was wir dann in Systemd eingebaut haben, ist, dass wir wieder zurück in die Init-ID wechseln. Ja, das heißt, diese Init-ID, die wird benutzt, um am Anfang das Root-Medium zu finden, aufzusetzen und da reinzuwechseln, bleibt dann liegen im Speicher, aber komplett passiv. Dann läuft das System, fährt weiter hoch, bla bla bla, läuft vielleicht 3 Tage oder sowas, wird dann runtergefahren und dann wechselt das Hauptsystem wieder zurück in die Init-ID und alles, was die Init-ID dann machen muss, ist wieder das Root-Dateisystem auseinanderzunehmen, also anzumounten, irgendwie RAID zu sinken und auszuschalten, iSCSI runterzufahren, irgendwie Netzwerk wegzumachen, wenn das irgendwie Netzwerk-Krams war. So, dass am Schluss nichts mehr gemountet ist und alles im sauberen Zustand ist und alles gesynkt ist auf die Festplatte. Und dann findet der letzte Teil statt, wo tatsächlich irgendwie der Strom ausgeschaltet wird. Aber ja, kompliziertes Ding, wo man erst, wie gesagt, 3 große Phasen zum Hochfahren hat. Und tatsächlich sind es, sagen wir mal, 1, 2, 3 Phasen zum Runterfahren wieder. Also das ist nämlich die normale Shutdown-Phase, wo die ganzen normalen Dienste runtergefahren werden. Das ist, dann kommt eine spezielle Phase, wo alles beendet wird, was nicht sowieso schon sauber beendet wurde. Das ist so eine, ich nenne das auch mal eine Killing Spree, wo man einfach mal so rumgeht und sagt, ja, was ist noch da?
Was läuft noch?
Ich will nicht wissen, warum du da bist, du hättest hier nicht sein sollen, aber ich mache dich jetzt trotzdem weg, weil ich muss runterfahren. Dann killen wir alles das und das ist die Killing Spree, die zweite Phase und die dritte Phase ist dann zurück in der Init-ID, wo das Root-Dateisystem weggemacht wird.
Also alle haben sozusagen Zeit, sich gemächlich zu beenden, aber wer dann halt immer noch da sitzt und an seinem Lutscher... Genau.
Wer ignoriert, arbeitet, dass man ihn freundlich aufgefordert hat, der wird dann einfach brutalstmöglich gekillt.
Da wird's blutig. Wie definiert man denn nun dieses System mit diesen ganzen komplizierten Graphen und Abhängigkeiten? Das klingt ja komplex.
Ja, es ist ein bisschen komplexer, als wir das gerne hätten, aber ich glaube, die Komplexität ist notwendig. Also wir haben letztendlich ist Graphentheorie, was irgendwie, wenn man mal irgendwie Informatik studiert hat, muss man das auch irgendwie besuchen, glaube ich, wenn man, also zumindest habe ich das besucht, als ich bei den Mathematikern und Graphentheorie ist eigentlich irgendwie halt immer sowas, wo man so Nodes hat und die haben so Verbindungen und die sind gerichtet oder ungerichtet und das ist letztendlich, was wir da machen. Und zwar die Nodes, also die Knoten, die nennen wir Units, Einheiten. Mhm. Davon gibt es verschiedene Typen. Ja, also eine Unit ist zum Beispiel alle Services, alle Dienste, also was wie Apache, CUPS, was weiß ich noch alles. Das ist jeweils ein Dienst und damit eine Unit. Aber es gibt noch andere Units. Units können auch Devices sein. Units können Mount Points sein und so weiter und so fort. Das sind alles halt irgendwie, wozwischen wir die Abhängigkeiten ausdrücken. Insgesamt gibt es, glaube ich, inzwischen 9 Unit-Typen, aber vielleicht erzähle ich Unfug, ich habe da selber einen Überblick verloren. Und zwischen diesen Units gibt es dann Abhängigkeiten. Und dann gibt es Abhängigkeiten wie Requires und Wants. Das heißt irgendwie, ich benötige was anderes. Requires heißt, ich benötige das andere und wenn das andere nicht fähig ist hochzufahren, dann möchte auch ich failen. Mhm. Ja, also wenn das eine fällt, fail auch ich. Wants ist eine weichere Variante davon. Das heißt so viel wie, ich will das andere haben. Wenn aber das andere nicht geht, ist mir egal. Ich will trotzdem gestartet werden. Und dann gibt es noch ein paar andere, die sind nicht so spannend. Aber solche Abhängigkeiten gibt es. Und dann gibt es noch Ordering-Abhängigkeiten, also die Reihenfolge bestimmen. Weil wenn du irgendwas anderes willst, heißt es noch lange nicht, dass du auch unbedingt danach gestartet werden willst. Das kann auch heißen, irgendwie ich will das andere haben und es kann irgendwann auftauchen, aber ist egal, wann das passiert. Das heißt, in Systemd sind tatsächlich diese Notwendigkeit, irgendwie ich brauche was anderes und ich möchte nach was anderem gestartet werden, also Reihenfolge und irgendwie Requirement Dependencies nenne ich es im Englischen. Ich weiß nicht, wie ich das in Deutsch nennen würde. Also Notwendigkeit ist ein bisschen zu hart ausgedrückt. Also es ist mehr eine
Notwendige Abhängigkeiten.
Ja, das ist eben nicht notwendig, also weil Wants ist eben nicht so hart. Wants so, ist nur ja, ganz okay. Also ich keine Ahnung.
Anforderungen halt.
Ich muss zugeben, häufiger spreche ich darüber auf Englisch als auf Deutsch.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Also das heißt, diese beiden Arten von Abhängigkeiten sind in diesem Graph drin und die sind komplett orthogonal, wie der Mathematiker sagen würde. Das heißt, das eine schließt, also sagt nichts über das andere aus und das andere nichts über das eine. Ja, also du kannst eine Wants-Abhängigkeit haben mit einer Reihenfolge, du kannst eine ohne Reihenfolge haben, aber du kannst auch eine Reihenfolge ohne eine Wants-Abhängigkeit haben. Das ist komplett dir überlassen. Was du auch häufig willst, weil du willst irgendwie so sagen, ja, diese zwei Services, wenn sie zusammenlaufen, zum Beispiel MySQL und Apache. Ja, Apache braucht keinen MySQL, absolut nicht. Aber vermutlich hast du läufst du auf deinem Apache irgendwie eine Webseite laufen, die MySQL brauchen. Das heißt, wenn beide zusammen laufen gelassen werden, dann sollte Apache nach MySQL gelaufen lassen werden. Aber nicht wirklich, das ist nicht, braucht nicht MySQL wirklich. Das heißt, da hast du diesen Abhängigkeitsbaum. Und was das System hier dann einfach macht, ist irgendwie, es werden ein paar Punkte markiert, wo die gestartet, oder es wird genau ein Punkt, also eine Unit markiert in diesem, ein Knoten in diesem Abhängigkeitsbaum. Dann bestimmen wir, verfolgen wir diese Abhängigkeitspfeile zwischen diesen Knoten und nehmen alle weiteren Units dazu, die benötigt werden. Das ist dann der erste Teil, dann wissen wir schon mal, was wir starten sollten. Dann gibt es allerdings ein bisschen Komplexität da drin, weil Units können auch miteinander konflikten. Ja, das heißt irgendwie Syslog, wenn du zwei Syslog-Komplementationen drauf hast, R-Syslog und Syslog-NG, dann konflikten die miteinander, weil es können nicht beide gleichzeitig diesen Socket, auf dem der Traffic reinkommt, also den Log-Traffic reinkommt, können nicht beide gleichzeitig machen. Das heißt, die müssen miteinander konflikten. Das heißt, dann kommt so eine Phase, wo wir versuchen, diesen Abhängigkeitsbaum dem Sinn zu geben. Das heißt, dafür zu sorgen, dass irgendwie what wants and requires alles erfüllt wird, aber andererseits Konflikts auch. Ja, das heißt, irgendwie, und das wird dann wieder hochgedingst, wenn irgendwie was required wird, was aber dann von was anderem konfliktet wird, dann kann man halt so Widersprüche ausdrücken, dann muss es bereinigt werden und reduziert werden, so dass diese Notwendigkeit irgendwie Sinn macht. Das ist der eine Teil. Und dann kommt der zweite Teil, wo dieser selbe Subbaum, den wir jetzt bestimmt haben, auf Zyklenfreiheit getestet wird. Weil jetzt haben wir immer noch diese Reihenfolgeteile und da kann zum Beispiel drin vorkommen, irgendwie Apache möchte vor MySQL gestartet werden, aber MySQL möchte auch vor Apache gestartet werden können. Das kann man natürlich nicht machen, weil es ist einfach logisch unmöglich. Und das heißt, System, die muss das erkennen und muss damit was irgendwie eine Lösung finden. Die Lösung sieht dann so aus, irgendwie, also sie ist nicht besonders geistreich, irgendwie, die Lösung ist einfach, ich schmeiß eins raus und lass das andere drin. Ja, also das heißt irgendwie, es ist immer noch besser, Apache zu starten und MySQL rauszulassen, als nichts zu starten. Oder irgendwie sich zu weigern zu booten, das geht ja dann auch nicht. Ja, das ist das, was System die da macht und berechnet und am Schluss hat es dann irgendwie einen reduzierten Abhängigkeitsbaum, der zyklenfrei ist, und den führt es dann einfach nur ganz stupide aus. Ja? Dann nimmt es sich die erste Unit, wo alle Ordering-Abhängigkeiten erfüllt sind, führt sie aus. Also.
Weil das heißt, die eigentliche Konfiguration hat ja extrem deklarativen Charakter. Also man sagt ja eigentlich genau das, wie man es auch meint. Also das sind die Bedingungen, die erfüllt sein müssen. Und ich überlasse dem System sozusagen die Entscheidung, was daraus folgt.
Ganz genau.
Während man vorher eigentlich diese ganze Geschichte ja von Hand gemacht hat. Im Prinzip genauso wie mit so traditionellen imperativen Programmiersprachen, wo man halt den Prozessor so an der Hand führen muss und jetzt machst du das, jetzt machst du das, im Vergleich zu deklarativen Programmiersprachen, wo man auch sagt irgendwie, das ist das, was rauskommen soll, jetzt entscheide mal selber,
welcher Reihenfolge. Das ist ein absolut essentieller Punkt. Man gibt nicht irgendwie tatsächlich eine Ausführlogik für den Prozessor an in SystemD, sondern man sagt einfach nur, das sind die Abhängigkeiten, krieg du es raus. Und das war, wie gesagt, unser Hauptkritikpunkt mit Upstart gewesen. Upstart hat das wieder genau irgendwie immer die Events an die Events geklebt und du musstest das machen, als Admin oder als Developer oder sogar als User. Und wir sagen, ja, sag mir nur, was los ist und ich versuche dir das Minimale daraus zu reduzieren, was irgendwie Sinn macht und ich sag dir, wenn irgendwo ein Fehler ist. Aber natürlich irgendwie diese ganze, das ist ja schon komplexer, das so zu machen. Ja, ich glaube, das muss man so machen. Ja, irgendwie, wenn man dieses Problem lösen will mit Abhängigkeiten, dann kommt man nicht drum herum, als dieses Problem zu lösen.
Weil man kriegt ja im Prinzip die Fehler auch schon vorher genannt, oder? Ich meine, weil diese Überprüfung ist ja nichts, was dann zur Laufzeit festgestellt wird.
Man kriegt
wird,
die, also das hängt schon sehr von der Laufzeit ab, weil nur bei der Laufzeit weiß man, ob jetzt dieses USB-Festplatte aufgetaucht ist oder nicht.
Achso, ja klar, aber man sieht im Prinzip schon vorher, ob der Plan überhaupt aufgeht oder ob man schon mal einen grundsätzlichen Fehler
drin leider hat. Ist es aber nicht so einfach zu verstehen. Das ist ein Problem. Ich weiß noch nicht, wie wir das einfach machen können. Also zum Beispiel die Zyklenfreiheit. Ja, wenn wir feststellen, dass dann ein Zyklus ist, ja, das heißt irgendwie Apache will MySQL haben, MySQL will Apache, dann schreiben wir das in die Logs raus und sagen, ja, hier hast du einen Cycle, der geht so. Das vor dem, das vor dem, das von dem und dann bist du am Anfang wieder, wo du am Schluss bist.
Mhm.
Aber ich weiß nicht, wie man es besser ausdrücken kann, als wir das tun, aber ich kann nur feststellen, dass wir ganz viele Bug-Reports kriegen, wo Leute denken, ich sehe das hier, was soll ich tun? Und dann denke ich, ja, wir haben uns bemüht und es ist irgendwie, du hast da was falsch ausgedrückt, das ist unmöglich zu befolgen.
Ja.
Und du musst es fixen, weil die Leute sagen, ja, in System 5 Init war das aber nie ein Problem. Haben sie auch recht, weil System 5 Init hat sich für sowas nie interessiert. System 5 Init, da hast du gesagt, startet das, irgendwie, da hattest du nie das Konzept, musstest du nie mit dem Problem dich auseinandersetzen, dass es so zyklische Probleme gibt.
Das mag ja dann sogar auch funktioniert haben, weil sich die Software dann aus welchen Gründen auch immer miteinander ausgekäst hat, aber es ist halt nicht eigentlich das, was man haben wollte.
Ja, aber ja. Und ja, das ist dieser Abhängigkeitsbaum, den wir da machen. Es ist relativ komplex leider deswegen, aber eigentlich ganz schön. Und er hat dann auch noch so Logiken, dass irgendwie, wir haben uns ja irgendwas berechnet am Anfang und dann taucht irgendwas auf plötzlich. Eine Festplatte, nicht eine Festplatte, aber ein Stück Hardware, was wir nicht erwartet haben. Irgendwie ein Bluetooth-Dongle taucht auf. Und das hat dann plötzlich, sorgt dann dafür, dass noch andere Sachen gestartet werden müssen, die in der initialen Berechnung gar nicht drin waren. Ja? Also das heißt, plötzlich musst du den Bluetooth-Stack starten, weil irgendwo die USB-Bluetooth-Hardware-Ding aufgetaucht ist. Und das heißt, dann muss man dieses Berechnete dann noch mergen. Das heißt, du hast einmal diesen minimalen Baum, hast den zweiten minimalen Baum, musst du erstmal testen, ob dieser zweite Baum dem ersten widerspricht. Ja? Und dann, wenn du festgestellt hast, dass er ihm nicht widerspricht, mergst du die beiden und lässt nur noch den gemeinsamen sozusagen, ist der, den du ausführst. Diese Transaktionslogik, die wir in System drin haben, weil wir sagen halt irgendwie, ja, starte das, aber das wird als Ganzes failen irgendwie, wenn es etwas widerspricht, was schon gestartet worden ist. Aber letztendlich ist es noch viel komplizierter als das, weil wir dann außerdem noch diese ganzen Modi einbauen mussten, dass wir sagen, okay, aber das, was ich jetzt reinqueue, ist eigentlich das wirklich Wichtige und wenn da vorher was reingequeued war, was meinem widerspricht, dann schmeiß doch bitte das Alte raus anstatt des Neuen. Irgendwie, wenn wir runterfahren zum Beispiel, ist das essentiell.
Mhm.
Weil wenn wir beim Runterfahren sagen, ja, dein Dependency Tree hat leider Cycles, ich kann jetzt nicht runterfahren, dann freuen die Leute das nicht besonders. Insofern, da muss man an der Stelle dann sagen, okay, das ist jetzt das, was gilt und alles andere ist, was rausfliegen muss, wenn es Cycles hat.
Ah, okay. Aber trotz aller Schwierigkeiten, was man am Ende erhält, ist eine Systemdefinition, die vor allem zu jedem Zeitpunkt konsistent ist.
Das ist die Hoffnung, ja.
Weiß, also im Idealfall, ne, also Fehler können immer passieren, aber im Prinzip, es gibt einen Plan, wie das System gerade ist.
Und wie es da hingekommen ist.
Wie es da hingekommen ist und wie man es da auch wieder wegbekommt. Und wenn man halt jetzt vor allem manuelle Maßnahmen, wir hatten das ja schon, fahr mal einen Dienst runter wegen, keine Ahnung, dann ist sofort klar, welche Prozesse sind das, was muss denen gesagt werden und was sind unter Umständen andere Dinge, die dann auch betroffen sind in irgendeiner Form, weil sie darauf dependen, sodass man sozusagen diese ganze Kette immer komplett bedient. Und
ganz genau.
Häufig ist es ja so, dass man sich das einfach selber dann nicht mehr erinnert. Also wenn ich in meinem Webserver rumfuhrwerke und da irgendwas hoch und runter fahre, dann merke ich dann so, warte mal, das hätte ich jetzt vielleicht besser sollen.
Irgendwie schade an der ganzen Sache ist wie schnell diese Abhängigkeitsnetze eigentlich tatsächlich komplex werden. Weil wir haben da was eingebaut. Wir haben einen ganzen Satz von Debugging-Tools, damit man mit dieser Abhängigkeitssache auch umgehen kann. Und eins davon, von diesen Debugging-Tools generiert ein mit GraphVis, das ist so ein Tool, mit dem man so Graphen plotten kann, so eine vollständige Grafik, die alle Abhängigkeiten im System plottet, die beim Booten irgendwie in Consideration genommen werden, also irgendwie beachtet werden.
Macht bestimmt eine gute Wandtapete.
Ja, leider ja. Leider ist es so groß, dass es sinnlos ist zu tun. Also wir haben das Tool jetzt drin und die einzige Art und Weise, wie man das nutzen kann, ist, indem man sagt, irgendwie reduziere mir das irgendwie auf diese Unit und alle Abhängigkeiten, die 3 Level weg davon sind oder sowas. Weil der gesamte Baum, kannst du gerne generieren, aber ist so groß, dass es total sinnlos ist.
Gut, ich meine, das ist das beste Argument, warum man das dem Computer überlassen sollte, weil im
Ganz
Prinzip
genau.
ist das ja genau
Ganz
das,
genau.
was man sonst im Kopf haben müsste.
Ganz genau.
Und wer kann das schon?
Ja. Also irgendwie, wir versuchen es auch irgendwie runterzubrechen, damit die Leute halt irgendwie nicht wirklich in den ganzen Abhängigkeiten denken müssen, haben wir immer so Punkte definiert in den Bäumen, wo die Leute sich reinhaken können. Ja, also das heißt zum Beispiel, wenn man im Late Boot gestartet werden muss als Default Service, muss man 0 angeben eigentlich, weil wir sagen einfach, okay, wenn du nichts angibst, heißt das so viel wie, du bist ein ganz normaler, langweiliger Service, du wirst jetzt im Late Boot gestartet und bist beim Runterfahren in der ersten Phase runtergefahren, Ende der Geschichte. Mhm. Die Leute können es dann von da an beliebig kompliziert machen, können zum Beispiel sagen, ich möchte mit dem Early Boot gestartet werden und dann geben wir ihnen so ein paar Punkte, so ein paar Hooks an, wo sie irgendwie, können sich davor sortieren, können sich dahinter sortieren, können sich dazwischen sortieren. Und solche Dinge, wenn sie...
So wie, ich will gestartet werden, wenn DNS läuft oder so.
Ganz genau, solche Dinge. Oder irgendwie, ich möchte gestartet werden, wenn das aufgetaucht ist und das aufgetaucht ist und dann möchte ich aber vor dem und dem gestartet werden oder sowas ähnliches. Und wenn der und der failt, dann möchte ich auch failen. Und wenn diese Hardware wieder verschwindet, möchte ich wieder beendet werden und was weiß ich noch alles. Aber also die Idee ist irgendwie, das Dependency-Kram, das kann kompliziert werden. Und wir versuchen das irgendwie einfach zu machen, indem wir irgendwie implizit gute Defaults versuchen dafür zur Verfügung zu stellen und für viele Fälle reicht das aus und für die anderen Fälle irgendwie das so generisch machen, dass wenn die Leute wissen, welche Hookpoints es gibt, sie nicht wirklich explizit die Abhängigkeit hinschreiben müssen, sondern nur ganz generisch sagen können, ich will danach und davor gestartet werden.
Jetzt seid ihr seit 5 Jahren dabei, sagt ihr, und seid aber gut beschäftigt sozusagen mit dem Projekt, ne?
Ja, das Projekt hat kein Ende. Es ist irgendwie so ein Projekt, wo man nicht sagen kann, irgendwie, ja, wenn wir das implementiert haben, ist fertig. Also irgendwie,
ja, klar.
Irgendwie Donald Knuth hat bei Tech gesagt, okay, wenn er das implementiert, dann ist Tech fertig. Und jetzt ist es seit irgendwie, keine Ahnung, 92 fertig oder so. Aber das ist System definitiv nicht so etwas. Also Avahi zum Beispiel ist ein Projekt, das war fertig. Irgendwann habe ich die Spezifikationen implementiert. Das war's. Also
ja.
Seitdem mache ich Maintenance dafür und mache ich nicht besonders gut, aber ich mache es irgendwie manchmal. Aber ich muss auch nicht viel machen, weil irgendwie der Code ist einfach da und das Protokoll verändert sich nicht mehr und irgendwie es tut, was es tut.
Mhm.
Aber SystemD ist natürlich nicht so. SystemD ist in unseren Augen was muss wachsen, wie die IT-Technik insgesamt wächst. Ja? Also irgendwie es muss verfolgen, wie Computer sich fortentwickeln, wenn Computer jetzt plötzlich irgendwie, was weiß ich, mit dem Hotplug-Kram irgendwie, System 5 Init hätte sich eigentlich auch mit dem Hotplug-Kram irgendwie an das Dynamische gewöhnen müssen. Hat es aber natürlich nie gemacht. Aber für uns gilt halt irgendwie.
Neue Busse, neue Architekturen.
Ja, das ist ja ein bisschen der Treiber Low-Level, das interessiert uns dann nicht mehr so viel, aber wenn irgendwie was anders gemacht werden muss, dann müssen wir das irgendwie also was heißt die RF-Kill-Support irgendwie, wenn plötzlich alle Laptops RF-Kill haben und das irgendwie ein blöder Schalter ist, dann sagen wir, okay, dann muss das wohl in SystemD rein und machen wir das einfach und wie sich die Welt halt so ändert. Also es gibt natürlich irgendwie, es gibt wichtigere Dinge in der Mitte, wo das irgendwie einen größeren Einfluss hat, aber irgendwie für uns ist das so und es wird noch weiterentwickelt. Und wir haben eine ganze Menge auf unserer Liste, woran wir gerade arbeiten. Also eine von den Sachen, von den größeren Sachen ist zum Beispiel Networking. Wir haben da so einen Dienst, der heißt Network Day. Der ist noch relativ neu, aber schon viele Distros haben den tatsächlich adopted. Es geht darum, um Netzwerkkonfiguration, weil irgendwie für uns war immer, Netzwerkkonfiguration muss irgendwie total, es muss einfach da sein. Heutzutage gibt es kaum Rechner, die nicht irgendwie im Netzwerk sind. Ja? Ob ich mein Handy angucke oder ob ich irgendwie dein MacBook hier angucke oder wenn ich irgendwie meinen Kühlschrank heutzutage angucke. Okay, ich habe keinen modernen Kühlschrank.
Ja, wenn es nur .local ist, also ja, Netzwerk
alle,
ist immer da.
Alle Geräte, alle Laptops können das fast. Ja, also alle überhaupt Nodes, Embedded Nodes, Server sowieso, alle können irgendwie Netzwerk. Und wir haben uns überlegt, dass es irgendwie nicht so toll ist, was es da momentan für Optionen gab. Weil alle Distros haben irgendwie ihre Netzwerk-Skripte gehabt, irgendwie Debian, EF, Updown und Red Hat seine Networking-Skripte. Und alle waren nicht besonders gut. Also, das ist freundlich ausgedrückt. Und können nur irgendwie den ganz einfachen Kram. und können nicht auf Hotplug richtig reagieren. Und du kannst nicht irgendwie so generischen Kram ausdrücken, wo du irgendwie eine Konfiguration schreibst und die dann automatisch appliziert ist auf was auch immer auftaucht. Und dann gab es am anderen Ende gab's Network Manager. Network Manager ist ein kompliziertes Biest. Ja, es kommt ursprünglich von den Desktop-Leuten. Und macht Debus und was weiß ich noch allem. Und den Teil finde ich auch ganz sympathisch. Aber die Idee ist halt irgendwie, es kommt von den Desktop-Leuten und man kann es halt klicky-klicky machen und es reagiert tatsächlich auf Dinge. Wir haben aber unsere Probleme mit Network Manager, weil auch wenn es irgendwie konzeptuell irgendwie in unsere Richtung geht, ist es schlimm an vielerlei Hinsicht. Ja, also und da sage ich als jemand, der bei Red Hat arbeitet, wo auch Network Manager herkommt. Aber das ist irgendwie, nach all den Jahren, solange wie Network Manager schon existiert, ist es irgendwie, und Red Hat versucht es gerade auf dem Server zu pushen, ist es irgendwie nie da angekommen. Und die Serverleute, die hassen es auch. Also, na gut, die mögen auch System.de nicht, aber ich glaube, viele Serverleute mögen es doch, Network Manager noch weniger als die System.de mögen. Oder ich glaube, na gut, so wie ich sehe, so wie
du meinst, ihr gewinnt den Popularity Contest, also ihr verliert den zumindest nicht.
Sagen wir, Network Manager gewinnt den Unpopularity Contest.
Okay, genau, so wollte ich das.
Aber ich weiß nicht, ich glaube, die meisten Admins haben sich sogar arrangiert mit System.de oder sogar die Vorteile inzwischen eingesehen. Ich würde es gar nicht so negativ jetzt sagen.
Auf jeden Fall versucht sozusagen das Prinzip von, wie stelle ich Verbindungen zum Netz her, genau, auch auf andere Beine zu stellen.
Weil wir uns überlegt haben, es muss auch mal wieder anders funktionieren. Weil wir wollen etwas, was das Problem vollständig löst. Das heißt, auch in der Init-ID. Network Manager zum Beispiel kann in dieser Init-ID nicht laufen, weil das ist Debus, was wir eh noch alles haben. Wir sagen, Network muss so früh verfügbar sein, weil du willst NFS-Boots, iSCSI-Boots, was weiß ich noch alles Boots machen, und da muss auch schon das Netzwerk zur Verfügung stehen. Und was anderes, was wir wollen, ist, dieses ganze Konzept von statischen Netzwerkverbindungen ist irgendwie ein Konzept, das ist von aus den 90ern. Heutzutage muss in unseren Augen Netzwerkinterfaces aufpoppen können und weggehen können, zu jeder Zeit, und man muss dem System in einer sinnvollen Art und Weise mitteilen, was es damit machen kann. Ja? Und das geht dann so weit, dass in Network Day kannst du so Dinge ausdrücken wie, dies ist eine Netzwerkkonfiguration, appliziere sie auf alles, was diesen Regeln entspricht. Ja? Und das kann zum Beispiel ganz generisch heißen, appliziere sie auf alles, was Ethernet ist. Ja? Mhm. Du kannst aber auch natürlich auch viel spezifischer sein und sagen, expliziere es auf Ethernet, was den Interface-Namen so und so hat, oder expliziere es auf Ethernet mit dieser MAC-Adresse oder sowas ähnliches. Mhm. Wir covern eine ganze Menge von verschiedenen Transporttechniken, irgendwie sowas Bridging und Bonding und wie sie alle heißen, irgendwie 500.000 verschiedene Tunnel, die Linux kennt, Abhängigkeiten wieder dazwischen. Und das heißt, du kannst, weil Network dir so generisch ist und weil es immer diese ganzen Aggregate-Dinger bauen kann, kannst du halt so tolle Dinge ausdrücken wie, immer wenn ein Ethernet-Device auftaucht, pack es zu diesem Bridge-Interface hinzu, kreiere aber erstmal das Bridge-Interface, und wenn das Bridge-Interface weggeht, mach das wenn alle Devices weg sind, mach auch wieder das Bridge-Interface weg. Und wenn das Bridge-Interface auftaucht, machst du darauf eine IP-Adresse. Das heißt, da kannst du dir mit so einer einzigen Datei, mit einer einzigen Konfigurationsdatei in Network.d ein Embedded-Device bauen, wo, sobald du eine USB-Ethernet-Karte reinsteckst, wird es zu einer USB-Bridge. Wenn du zwei reinsteckst, werden die automatisch verbunden oder sowas. Und das kannst du alles mit den ganzen alten nicht machen, weil Network Manager würde sagen, hey, hier ist ein neues Network-Device aufgetaucht, bing, konfigurier's mal hier, und sonst, wenn du nichts konfigurierst, bleibe ich einfach hängen oder sowas.
Und auch so VPNs, die dann automatisch entstehen.
Na, VPNs covern wir momentan nicht, weil wir, also Network.d covert momentan nicht alles, weil unser Fokus war ganz klar auf Embedded, auf die Init-ID, auf Server-Kram und Cloud-Kram. Was wir nicht covern, ist tatsächlich der Kram, wo Network Manager richtig gut ist, nämlich Desktop-Kram. Das liegt unter anderem, heißt das, dass wir keine VPNs machen, momentan, und dass wir kein WLAN machen. Und was ein Riesenproblem ist. Also, bevor wir WLAN machen, wird das niemand benutzen auf seinem Laptop. Also ich benutze es auf meinem Laptop, aber ich benutze Network Manager fürs WLAN, Network.d für den ganzen Rest.
Ja.
Aber ja, wir glauben irgendwie, dass die Art und Weise, wie Network.d funktioniert, wirklich substanziell besser ist als alles andere, was vorher da ist. Weil du kannst plötzlich diese generischen Logik ausdrücken, und du hast plötzlich das erste Mal so ein Netzwerksystem, wo du Dinge zusammenstecken kannst, komplett dynamisch, und wo du wieder deklarativ sagst, ja, dieses ist das Netzwerkinterface, mach mit dem Netzwerkinterface dieses, machst in das Bonding rein und mach das Bonding in das Bridging rein. Du kannst es sagen für beliebig viele Instanzen davon. Du kannst es sagen, auch wenn es jetzt nicht auftaucht, wenn es irgendwann auftaucht, machst du das und rekonfigurier den ganzen Scheiß. Ja, das ist irgendwie was, woran wir gerade arbeiten, und das ist auch ein riesiges Projekt, das wird ja nicht, das ist irgendwie, passiert ununterbrochen was Neues in der Netzwerkwelt. Das müssen wir alles nachrüsten, und wir haben auch noch so viel zu tun, weil wir zum Beispiel kein Wi-Fi können oder sowas, und eigentlich wollen wir das auch irgendwie können. Und irgendwie, auch weil wir das irgendwie versuchen, alles konsequenter zu lösen mit Network.d, weil was Network Manager immer früher gemacht hat, ist, die haben Dinge zusammengestackt. Ja, also zum Beispiel DHCP. Da benutzt Network Manager irgendwie diese ISC-DHCP-Implementation. Nun ist es aber so, also es ist wieder was, wo uns vermutlich NIH vorgeworfen wird von vielen, ist es so, also Non-Advanced hier, ist es so, dass DHCP ist eines der trivialsten Protokolle, die du machen kannst. Also DHCP, für diejenigen, die es nicht wissen, ist wie sich ein Rechner, wenn du ihn mal Netzwerks anschließt, eine IP-Adresse holt. In den meisten Fällen. Und DHCP ist aber eins der trivialsten Protokolle, die es überhaupt gibt. Ja, weil das geht so, ich schicke ein Paket raus, sage, hey, ich hätte vielleicht eine IP-Adresse gerne. Kann mir jemand helfen? Und jemand sagt, hey, hier, ich könnte dir diese anbieten. Und dann geht's, ja, die will ich. Und dann sagt er, hier hast du sie. Das ist ungefähr das ganze Protokoll. Mhm. Ja, mehr ist da wirklich nicht drin. Also wirklich nicht. Das ist noch nicht mal mehr irgendwie während des laufenden Betriebs passiert da gar nichts mehr. Das ist irgendwie, sobald du dein Lease hast, gilt das. Irgendwie, wir haben uns überlegt, okay, das ist ja total toll, warum benutze ich jetzt ISC-DHCP dafür? Insbesondere, weil DHCP existiert nicht im luftleeren Raum. Es gibt noch eine ganze andere Menge von Protokollen, die related dazu sind. Zum Beispiel IPv4-LL ist ein anderes Protokoll. Das ist IPv4 Link Local Addressing. Das geht darum, dass, wenn du keinen DHCP-Server hast, wie die sich automatisch IP-Adressen suchen. Und du musst jetzt IPv4-LL mit DHCP eigentlich integrieren, weil du willst sowas haben wie irgendwie DHCP, versuchst du zuerst, wenn das nicht geht, gehst du IPv4-LL und dann versuchst du aber immer mal wieder DHCP zu machen, um vielleicht doch DHCP zu kriegen, wenn irgendjemand der DHCP-Server wieder hochgefahren ist und solche Dinge. Mhm. Das heißt, du hast da plötzlich irgendwie die ganzen eigentlich nominell unabhängigen Protokolle, die plötzlich alle zusammengehören irgendwie, weil die sind ein und dasselbe. Die Logik dahinter, die State-Machine dahinter ist immer eine ineinander verschränkte. Und du hast es außerdem noch komplizierter, wenn du plötzlich DHCP4 und DHCP V6 und bei DHCP V6 gibt es dann noch ganz andere Protokolle. Auf jeden Fall, was wir uns überlegt haben ist, wir wollen das simpel haben. Wir wollen fähig sein, diese ganzen State-Machines, die ganzen Abhängigkeiten da tatsächlich zu implementieren. Wir implementieren unsere eigenen Protokolle an der Stelle. Insbesondere, weil es nicht schwierig ist, weil DHCP so ein einfaches Protokoll ist. Was dann zum Ergebnis geführt hat, wir haben jetzt eine Library, die kann DHCP4, DHCP6, die kann IPv4-LL, kann ein paar andere Protokolle. Und unsere Network-Implementation benutzt diese Library und nicht mehr das ISC-Teil. Was total toll ist, weil wir haben keine Abhängigkeiten dadurch. Und ironischerweise hat der Network Manager inzwischen auch erkannt, okay, das ist auch vielleicht ganz toll, und kopiert jetzt unsere DHCP-Implementation aus Network.d raus und benutzt sie auch in Network Manager, weil die auch festgestellt haben, dass es vielleicht nicht so toll ist, immer externe Programme auszuführen und nicht zu wissen, was die intern tun. Aber ja, das nur so als Hintergrund. Und weil wir aber so grundlegend irgendwie das loslegen, dass wir auch notfalls die Protokollimplementation da machen, wenn das irgendwie notwendig ist, ist das natürlich auch alles insgesamt wieder ein Projekt, um darauf zurückzukommen, was kein Ende hat. Weil irgendwie, wenn wir das sauber machen wollen, wenn unsere Priorität ist, immer irgendwie das korrekt zu lösen, und wenn es länger dauert, dann ist das halt so. Und das hat natürlich das Ergebnis, dass andere Leute können sofort Produkte deliveren in vielen Ecken. Wir brauchen länger. Aber irgendwie glauben wir dann schon irgendwie, dass das, was wir dann abliefern,
dass es dann auch länger hält.
Dass es dann länger hält, ja. Aber es ist ein Luxus, den wir uns leisten können. Den können uns natürlich, viele Leute haben den Luxus nicht. Das ist irgendwie, weil wir nicht direkt in einem Produktzyklen eingebettet sind. Irgendwie Red Hat gibt uns sehr viel Unabhängigkeit. Es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie jeden Monat ein Produkt raushauen muss. Ich bin relativ weit entfernt von irgendwie reell Produktzyklen. Und ich arbeite dann mit den Leuten zusammen, die dann die Entscheidung treffen, was dann in reell reinkommt. Aber das ist nicht direkt in unserer Arbeit so direkt drin. Und das finde ich auch ganz toll von Red Hat, dass sie uns die Unabhängigkeit geben.
Ja, Lennart, ich glaube, jetzt haben wir es ganz gut abgedeckt. Auf jeden Fall ist das eine Entwicklung und ein Projekt, was, glaube ich, Linux an sich ganz neu aufstellt, was so die
hoffe ich
die was sagen wir mal auch das die Maschine weiß einfach mehr über sich. Ne? Ich meine, wenn wir irgendwann mal Roboterarmeen haben wollen, ist das ja ganz wichtig. So. Und wenn man sich jetzt halt auch schaut, wie sich auch gerade dieser Embedded-Bereich entwickelt, hier mit so Buzzwords wie Internet of Things und so weiter, ich will jetzt nicht wieder mit dem Kühlschrank anfangen, aber es ist ja klar, dass sozusagen diese ganzen Kleinstrechner, die mehr oder weniger autonom in einem sich permanent verändernden Environment, wie du auch schon bei Network.de sagtest, mit irgendwie Netzverbindungen kommen und gehen und alles beeinflusst gegeneinander und man will halt einfach Software schreiben, die in dem Moment stabil ist, und wenn halt schon das OS nicht stabil ist oder das System Setup nicht stabil ist, wie soll man denn da noch einen zuverlässigen Dienst anbieten? Damit hat man ja im Prinzip schon selber genug zu tun. Und das sehe ich schon auch als eine wichtige Anforderung an, gerade für Linux, dass sich jetzt ja einfach so universell auch aufgestellt hat und einfach so viele Produktbereiche abdeckt, dass es halt jetzt einfach nicht immer nur jemand, der vorm Rechner sitzt und ihn versteht, sondern die Systeme müssen sich jetzt irgendwie langsam auch mal selber verstehen.
Ja, das ist unheimlich wichtig. Irgendwie dieses Leitbild, was wir so ein bisschen haben mit Systemd, ist, dass der Rechner sich auch selbst irgendwie administrieren kann. Zum großen Teil. Also das heißt, Kai, mein Kollege da, der redet immer von diesem Beispiel, dass man irgendwie einen Rechner bauen sollte, den man irgendwie am Grunde des Meeres versenkt, und der läuft dann für 2 Jahre lang durch, und wenn ich ihn wieder raus soll, soll er noch funktionieren. Und das ist irgendwie so ein Leitbild, was wir haben, dass ein Rechner, ohne dass du ihn berührst, doch bitte sehr weiter funktionieren soll. Irgendwie in der heutigen Welt, auch wenn du ein Internet und sowas hast, heißt das dann auch, dass er sicher ist und sowas. Aber das heißt auch, dass er irgendwie kryptografisch gesichert ist, dass er nicht manipuliert werden kann. Das heißt, dass irgendwie, wenn etwas passiert, dass er sich helfen kann. Das heißt, wenn etwas passiert, dass der Teil rausisoliert wird, der nicht mehr funktioniert und der gefixt wird. Der nicht mehr funktioniert, aber der Rest weiterhin funktioniert. Das heißt, Dinge, was schon alleine beim Logging ist, dass man ein richtig gutes Logging hat, dass es nicht manipulierbares Logging hat. Das heißt, irgendwie so eine ganz oberflächliche Sache beim Logging. Unter klassischem Syslog funktioniert Rotieren von Logdateien, ja, also die alten Dateien wegschmeißen, durch Zeit. Und alleine durch Zeit. Das heißt, wenn irgendwas passiert und das System fängt wie wild an zu loggen, ja, irgendjemand macht ein Nmap oder so von Maschine, alle Daemons sagen, hey, ich habe hier eine Verbindung, die ist sofort beendet worden. Und das passiert, wenn so ein Spike von Logs, ja, und die Festplatte läuft voll. Wegen dieser Logs. Dann wird das aufgeräumt, das nächste Mal, wenn der Rotierer wieder vorbeikommt. Und der Rotierer, der kann in einer halben Stunde vorbeikommen. Und bis diese halbe Stunde irgendwie passiert, ist die Festplatte voll. Ja. Und das ist irgendwie
vielleicht gar nicht mehr ausgerufen.
Und das ist was, das kann nicht sein.
Ja.
Das ist absolut unmöglich irgendwie. Und das heißt, wenn man so ein Gerät bauen will, was man irgendwie mehr versenken will, dann muss man sich überlegen, okay, das Logging muss von vornherein, das sollte gar nicht erst auf die Festplatte schreiben, wenn sie voll ist oder wenn sie voll werden könnte, sondern das muss, wenn es feststellt, dass es jetzt mit dieser Schreiberei, die sie jetzt stattfinden würde, die Festplatte volllaufen würde, dann muss es synchron erstmal rotieren, alten Scheiß wegschmeißen, warten, bis es fertig ist und dann erst auf die Festplatte schreiben. Und das ist irgendwie auch was wir im Journal implementiert haben, wo wir gesagt haben, ja, das kann überhaupt nicht sein wie die alte Technik, das muss irgendwie in dem Logging selber drin sein, dass das rotiert wird. Weil irgendwie, ja, wenn man Geräte unbeobachtet irgendwo stehen lassen will, dann guckt da eben nicht jemand drauf und tut was, wenn die Festplatte vollläuft, sondern dann darf die Festplatte gar nicht erst volllaufen.
Ja, Mensch, du bist ja der Horror für eingefleischte Systemstreichler.
Ja, ich glaube, das ist auch unter einem Grund, warum manche uns irgendwie nicht so glücklich mit dem Kram sind, den wir tun, weil wir machen es eben einfacher und wir nehmen irgendwie viel von der Komplexität oder zumindest unsere Hoffnung oder zumindest unser Ziel aus dem System raus und versuchen die teilweise irgendwie einfach komplett unnötig zu machen oder irgendwie das dem System selbst beizubringen, dass es diese Probleme handeln kann.
Ja, in gewisser Hinsicht ist das auch so ein bisschen Generationswechsel. Ne? Die Dinge fangen jetzt halt an, auch nach einer Weile mal anders zu sein, als sie es immer waren. Und naja, ich meine, alter Satz, ne? Ohne Änderung kein Fortschritt. Das entweder da tut sich halt gar nichts oder es tut sich halt mal was. Das hat ja Apple auch nicht anders gemacht. Also eigentlich alle Systeme, die in irgendeiner Form noch relevant sind, haben das einfach nur geschafft, indem sie halt einfach alten Kram weggeworfen haben.
Ich fand das immer interessant, irgendwie, wenn ich mit den Leuten auf so Konferenzen rede, dann ist mir mehrfach passiert, dass irgendjemand gesagt hat, ja, I don't like change. und irgendwie dann damit ankam, dass System D deswegen doof sei. Aber irgendwie für mich ist das ist eine ganz, ganz essentiell irgendwie so etwas so kategorisch zu sagen, I don't like change, ist für mich was absolut Unverständliches, weil das ist die verdammte IT-Industrie, in der wir sind. Und wenn du irgendwas hast auf der Welt, wo Change der Default ist, ja, dann ist es sicher die IT-Industrie. Ja. Irgendwie, die Leute mögen halt irgendwie, die finden irgendwie in dem Bereich, für den sie sich interessieren, an dem sie entwickeln, da soll es Fortschritt geben. Alles andere soll so bleiben, wie es ist. Jetzt ist es so, Systemd ist für fast alle, ist ja natürlich nicht, die Leute starten ihren Rechner nicht, um Systemd laufen zu lassen. Die starten ihren Rechner, um damit Texte zu tippen oder irgendwie einen Drucker zu benutzen oder was auch immer. Für die ist es natürlich deswegen komplett uninteressant, wenn Change stattfindet in Systemd. Und das ist auch uns voll bewusst irgendwie, dass das, was wir machen, ist irrelevant für die meisten Menschen. Andererseits machen wir schon Change. Und ja, irgendwie, keine Ahnung, ich halte es ja total notwendig, dass wir das tun. Aber es ist mir schon klar, dass irgendwie viele Leute das gar nicht so interessant finden.
Ich finde es immer langweilig, wenn die Dinge mal gleich bleiben.
Ja, so finde ich das auch. Und ich erkenne auch anders, wenn irgendwie, was weiß ich, ich habe früher mal, ganz früher mal als Webdeveloper gearbeitet und da habe ich alles in PHP gemacht. Und das war eine lange, lange Zeit und irgendwie, ich verlange doch auch nicht, dass die Webdeveloper immer noch alles in PHP machen. Aber irgendwie, ich habe festgestellt, dass sie das sogar immer noch tun. Aber keine Ahnung.
Das ist eine andere Problematik. Lennart, jetzt machen wir hier mal einen Punkt. Vielen Dank.
Wunderbar.
Für die Ausführung.
Vielen Dank für to have me.
Ja, und vielen Dank fürs Zuhören hier bei CAE. Hier gibt es dann nicht so viel Change. Ich mache nämlich einfach weiter mit dem nächsten Thema demnächst. Aber bis dahin sage ich erstmal Tschüss und bis bald.